Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 114, heute mit Felix.
Moin.
Und an der VoIP-Leitung, Fleidi.
Hallo.
Und der Felix muss gleich husten hier.
Sorry.
Hallo, habt ihr heute seid ihr nicht irgendwie kreativ? Sonst gibt's immer,
Kreatin.
Was weiß ich, Ultra
so,
oder
nee.
Internet wenigstens oder irgendwas.
Nee, das ist einfach,
heute nur
wir sind
Hallo.
Nur traurig einfach.
Bin total reactive heute.
Total reactive. Aha. Und total einfach traurig, wegen den ganzen Toten.
Wegen den ganzen Toten?
Hey, wir haben so, viele Toten.
So viele Tote.
Also willst du gleich zu den Toten kommen?
Tote. Nee, wir haben ja noch den Tumblr.
Ja,
wir
komm,
können
dann
den
dann
nach unten
machen, genau, machen wir erst die Toten der Woche, wenn du schon so traurig bist.
Genau, damit ich mich dann wieder besser fühlen kann, wenn wir da drüber sind.
Ja.
Tote Tumblr der Woche.
Tote Tumblr. Nee, Tote der Woche. Es sind einige gestorben.
Einige sind
ja.
gestorben.
Wer denn zum Beispiel? RapidShare habe ich
Rapid
gesehen.
RapidShare ist gestorben, ja.
Die guten alten.
Das wissen die meisten ja gar nicht mehr. Aber vor Torrent, ja. Ich weiß nicht, oder zur Zeit von Torrent, war er.
Zur gleichen Zeit.
Genau, wo die ganzen Leute abgemahnt wurden, da haben die Leute dann lieber RapidShare genommen. Und RapidShare war dann dieses,
Datenverteildienst. Ja, aber das war da auch so anstrengend.
Ja, oder? Und dann so, ja, du musst jetzt 20 Minuten warten.
Ja,
oder so.
Ja
und hier benutzt 20 Captures lösen, damit du es runterladen darfst. Das
ja,
heißt,
ja, und
du zahlst
dann,
dafür.
Dann hast du 5 RAR-Files oder so, eins liegt auf dem, dann musst du 20 Minuten warten, bei dem anderen auch wieder.
Ja, und dann.
Oh, ist doch gut, dass es tot ist, oder?
Ich glaube, da hat sich eine komplette Community dann rangemacht und dann irgendwelche Tools geschrieben, die dann diese Captures knacken und irgendwie die RAR-Files wieder zusammenstecken.
J-Downloader. Weil das Geile war, der hat nicht nur quasi die Dinger für dich runtergeladen, sondern er hat auch die Captures gelöst, ja. Das ist so awesome einfach.
Und der konnte das ist einfach, ja. Also sie könnten damit irgendwas Sinnvolles machen mit ihrer Zeit, aber nein, Wares.
Mehr Wares. Ist ja was Sinnvolles. Ja,
auf jeden Fall.
Und was es noch konnte, es konnte deinen Router resetten. Hast du ihm gesagt quasi, wie, weil dann hast du ja eine neue IP-Adresse bekommen und konntest du schneller runterladen.
Oh, echt?
Das sind echt Features, die Welt braucht. Ja.
Nee, per Web, also Web-Scrapping quasi direkt so. Er hat dann quasi Buttons geklickt. Das ist so awesome einfach.
Oh.
Und dann, ich kann mir das so gut vorstellen, wie diese ganzen Jugendlichen, die wollten dann so, was, Internet schon wieder kurz? Nein. Alle 20 Minuten nur. Nee, also Jaden oder, ich weiß nicht, gibt's bestimmt immer noch.
Gibt's garantiert immer noch. RapidShare schließt zum 31. März 2015.
Oh Mann, ey.
Also alles, was da noch drauf ist, wird gelöscht.
Ja.
Also falls ihr noch Wares da habt, jetzt noch schnell runterladen.
Genau, oder eure.
Oder nicht runterladen natürlich.
Oder eure irgendwie dann eure
Sicherungskopien
oder Fotos oder so von
stimmt, was ihr da alles
Urlaubsfotos,
legal ist.
Ja,
eure Urlaubsfotos, eure wichtigen Sicherungskopien.
Also
ihr
damit
da habt.
Haben sie auch gepriesen quasi. Dass man
ja, die haben ja lange Zeit versucht, irgendwie auf so, oh, wir sind ein Cloud-Hoster und wir machen hier irgendwie total legal und so. Aber als sie dann irgendwie, ich glaube, sie haben irgendwann mal eingeführt, dass man für Sachen, die man hochgeladen hat, nur ein bestimmtes Volumen an Downloads hatte. Und also so, dass man quasi sagen kann, okay, man kann es mit seinem nahen Freundeskreis Sachen sharen oder mit anderen Computern oder sonst was, aber halt nicht mit der kompletten Welt. Und dann wollten das die ganzen Wares-Menschen nicht mehr.
Hm.
Komischerweise. Und dann wollte sie halt keiner mehr, weil irgendwie die anderen sind dann halt für Hosting zu Dropbox und Co. gegangen und oder für irgendwie so File-Sync-Kram.
Ja.
Oder haben halt ihre Bilder auf Flickr hochgeladen.
Der Dropbox war ja auch war auch eine Zeit richtig geil für Wares, wo sie dann quasi, wo du gesagt hast, ja, ich habe diese Datei schon, ich habe hier diese Checksum nämlich. Und dann hast
ja,
du einfach
also
die ganze
die
Datei gehabt.
Genau, die haben eine Weile gar kein so ein richtiges Challenge-Response gemacht, somit gib mir doch mal die ersten paar Blöcke dieser Datei, um zu beweisen, dass du die wirklich hast, sondern du konntest einfach dem Client unterschieben, ey, ich habe hier diese Checksum und das sind zufälligerweise diese Hollywood-Filme. Hm. Und dann hat Dropbox gesagt, jupp, ich sync dir mal auf diesen Rechner und dann hattest du sie.
Genau, du hast sie ja schon.
Also ich glaube, irgendwann haben die auch angefangen, dann die ganzen Sachen wegen DCMA-Takedowns und so wieder zu löschen.
Lame.
Ja, RapidShare ist tot, Mega-Upload auch schon eine Weile.
Was? War. Mega, oder? Gibt's nicht wieder Mega?
Ja, Mega gibt's ja.
Mega ist doch Mega Upload.
Apropos, da haben sie gerade irgendeinem ehemaligen Programmierer von Mega Upload haben sie in den USA verhaftet.
Weil,
ich weiß nicht, wenn ich jemals Mega Upload programmiert hätte, warum ich mich überhaupt in die USA begeben würde.
Ist keine gute Idee.
Irgendein Äste, der früher Mega Upload programmiert hat.
Ja gut, aber ich meine,
ist jetzt da verhaftet
ich weiß gar nicht, warum sie ihn jetzt dran haben, weil er programmiert hat. Ist das so wie ein Virenprogrammierer oder wie
egal,
dann
ich käme halt nicht auf die Idee, wenn ich sowas halb Illegales gemacht hätte, dann noch in die USA einzureisen. Das würde ich mir einfach sparen.
Du kannst ja sagen, dass du quasi nur als Third Party gearbeitet hast und die haben dir gesagt,
ja,
okay, bau jetzt diese Funktion.
Das
dann
ist
hast
ja den Amis
gemacht.
Egal, die nehmen dich ja trotzdem mit und schmerzen dich in ein Loch und lassen dich verrotten.
Nee, erstmal wirst du gewaterboardet.
Ja.
Ganz wichtiger Punkt.
Da möchte ich widersprechen. Ich hatte...
Ach, du wurdest nicht gewaterboardet.
Ich wurde nicht gewaterboardet. Ich wurde des Landes verwiesen, aber nicht gewaterboardet.
Na dann.
Und hattest sogar WLAN in der Zelle.
Oh.
Von daher
ja.
Muss es ja total Luxus auf Erden dort
sein. Ja, das
sein.
ist halt Neuengland, da sind die Leute noch ein bisschen zivil.
ist ja quasi England, heißt ja Neuengland.
Ist fast England.
Genau.
Wie England, genau. Schön.
Naja.
Ja, okay, machen wir weiter. Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Ich muss jetzt mal wieder hin. Dann
Speedy.
Speedy, genau.
Speedy ist tot.
Speedy, erinnert euch, Google hatte mal so ein, hat gesagt, HTTP ist irgendwie old.
Nee, HTTPS ist old, oder?
Nee, HTTP ist
ja,
old.
Ja, HTTP ist old.
Und lame und langsam und wir machen da mal was Neues und dann Speedy, weil es ist viel schneller.
Aber das ging nur mit HTTPS eigentlich, oder?
Ging es nur mit HTTPS? Nö.
Ja, das ging, ich glaube, Speedy war, war nur darauf ausgelegt, HTTPS zu ersetzen und nicht HTTP.
Egal.
Aber HTTPS ist eh die Zukunft, muss man jetzt auch sagen.
Ja.
Genau, eigentlich wollen wir ja sowieso nur 100% HTTPS und dann ist es auch egal. Die wollten halt tatsächlich HTTP beschleunigen, indem sie viele Sachen weggelassen haben, die einfach HTTP langsam machen so. Es gibt ja auch mehrere Seiten, die Speedy dann schon unterstützt haben und auch in Chrome und Firefox ist Speedy, glaube ich, eingezogen. Also natürlich muss es auch der Client können und der Server, gab dann irgendwie Apache und Nginx-Module dafür, die Speedy konnten und damit halt die Verbindung schneller auf und zu gebaut haben wieder. Und jetzt gibt es aber HTTP 2 so langsam.
Ja, da ist ja Google auch groß am Pushen selbst. So das vorwärts zu bringen und den Standard vorwärts zu bringen und so weiter. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, weshalb die jetzt sagen, Speedy machen wir nicht mehr, weil sie mittlerweile so an dem Standard dran sind, den dann irgendwann wahrscheinlich mehr Browser unterstützen als Chrome und Firefox.
Mhm.
Jo.
Ja, aber ist HTTP 2 ist jetzt noch nicht fertig, ne? Nee.
Nö, ich glaube, das ist auch noch nicht so richtig ein Working Draft, oder ich bin mir nicht sicher. Also da gibt's immer mal wieder Updates und die einen finden's toll und die anderen finden's ganz furchtbar. Und da gibt's eine große Kontroverse drumherum, weil es jetzt kein Plaintext-Format mehr ist, sondern Binary Stream.
Oh nein, man kann's nicht mehr von Hand schreiben mit Tenet. Was sollen wir jetzt tun?
Man braucht halt Tools dafür.
Scheiße. Nee, sagt, dann will ich's nicht haben. Übrigens, Speedy, der Support für Speedy soll erst early 2016 removed werden.
Ja, und
bis dahin haben wir dann ein bisschen Zeit.
Naja, bis dahin wird halt HTTP 2 dann unterstützt.
Genau, und Speedy selber, jede Speedy-Übertragung ist mittels TLS verschlüsselt. Das heißt ja. Quasi, es war automatisch sicher, auch wenn das nicht im Fokus stand quasi. Du hast nicht extra quasi sagen müssen, dass es jetzt verschlüsselt ist, sondern es ist einfach immer so.
Ja, ich glaube, da ist wie der Felix schon gesagt hat, der Ansatz HTTPS ist die Zukunft. Und Google hat ja auch vor einer Weile schon mal angesagt, so dass Webseiten, die SSL sprechen, auch so ein ganz kleines bisschen besseren PageRank bekommen.
Ja.
Und so Geschichten und dass das halt weiterhin priorisiert wird. Ich meine, man kann sich drüber streiten, ob das jetzt so bei Plain Text Seiten, die jetzt nicht groß User Interaktion haben, besonders viel Sinn macht.
Doch,
aber
macht es.
Und ja, deswegen kann man sich drüber streiten, habe ich schon gesagt. Also ich meine, man kann ja, wenn man dann HTTPS spricht, dann kann einem zum Beispiel sein Kack-Provider keine Kack-Werbung in die Seiten injecten oder so irgendwelche Dinge tun, was halt irgendwie.
Oder die NSA kann nicht mitlesen, auf welchen Seiten du dir welche Artikel anguckst oder so.
Genau.
Und das ist ja schon
mal die, ja gut, sie sehen halt, zu welchem Host deine Verbindung ist, aber sie sehen halt nicht tatsächlich, welche Domain du angefragt hast oder welche konkreten Seiten innerhalb dieser, also welche Unterseiten dieser Seiten du dir angeguckt hast.
Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Deswegen stand ja auch Wikipedia relativ lange in der Kritik, dass sie keinen HTTPS machen oder immer noch nicht gemacht haben.
Haben sie aber mittlerweile, oder?
Ja, aber standardmäßig?
Also sie redirecten nicht, aber man kann schon Wikipedia über HTTPS, oder?
Gucken, was.
Naja, für so große Seiten ist es halt immer auch eine Frage.
Wenn man zum Beispiel bei Google sucht, ist auch standardmäßig, also zumindest die Wikipedia.org, die Hauptdomain ist mit HTTPS. Ich gucke jetzt gerade mal deutsche Wikipedia.
Naja, also wenn ich die deutsche Wikipedia
aufrufe, also ich habe auch HTTPS. HTTPS Anywhere, vielleicht liegt es daran, aber
ja.
Vielleicht
ist tatsächlich, wenn man die deutsche Wikipedia mit HTTP aufruft, dann bleibt die auch in HTTP. Man wird nicht redirected, aber man kann sie auch mit HTTPS aufrufen. Und
ich habe aber gerade irgendwas eingegeben, aber es kann doch
hier sein. Hast du vielleicht irgendein Browser-Plugin oder so installiert?
Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich habe gerade DE Wikipedia irgendwas eingetippt und er hat automatisch HTTPS davor geschrieben. Aber
tatsächlich.
Vielleicht, wenn du dein Tenet benutzt, dass er dich dann nicht aus Versehen redirected und kannst immer noch mit Tenet Wikipedia surfen oder so.
Vielleicht. Nee, also selbst wenn ich das HTTPS durch ein HTTP ersetze, macht dann Redirect.
Oh.
Boah, die Wikipedia ist HTTPS.
Geil. Bestimmt schon
bei mir nicht aus irgendwelchen Gründen. Bei mir tatsächlich nicht aus irgendwelchen Gründen. Dich gerade nicht.
Oh. Naja. Gut, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass ich tatsächlich irgendein Plugin installiert habe, dass es HTTPS Anywhere, Everywhere, irgend sowas. Who knows? Gut, okay, also Speedy ist tot, aber HTTP 2 kommt irgendwann demnächst und alles wird dahin gehen und wir sehen hoffentlich mehr Verschlüsselung. Passend dazu geht hoffentlich Flash bald sterben.
Oh, aber ist noch nicht so weit, oder wie?
Ist noch nicht so weit, aber in letzter Zeit haben sich wieder so viele Leute aufgeregt.
Dass Flash scheiße ist, ja.
Na, dass Flash nicht scheiße ist, sondern Adobe hat es halt geschafft, so viele Sicherheitslücken aufzumachen und sie bei den Patch-Days nicht zu patchen, dass viele, viele Webseiten gesagt haben, Achtung Leute, schaltet bitte unbedingt euer Flash aus, weil es ist kaputt. Ich meine, jetzt haben sie es wohl irgendwie geschafft, diese wichtige Sache zu fixen.
Jetzt verstehe ich auch diese Ironie quasi der Adobe Flash Player kommt ja immer mit diesem optionalen Adobe McAfee Security Scan Plus. Ich weiß jetzt auch warum.
Tatsächlich?
Ja.
Ja, wenn du neu installierst, will er dir immer andrehen, dass du das installierst.
Genau. Das ist ja okay,
das ist total plötzlich nervig.
Macht das alles Sinn.
Jetzt macht es aber Sinn, weil quasi es ist die ganze Zeit quasi gehackt und deswegen brauchst du einen Virenscanner.
Ja, ich meine, ansonsten müsstest du dir halt irgendwie einen John McAfee in den Keller sperren, der dann alle Viren kaputtballert.
Aber ja. Der macht das ja nicht mehr.
Der könnte aber mit Prostituierten und Waffen in deinem Keller übernächtigen.
Der hat dann Spaß im Keller.
Sein einfach.
und wenn du so sagst, ich habe ein Virus, kommt der und knallt einfach deinen Laptop ab und sagt, Problem solved. Oder so ähnlich.
Ja, genau, mit Koks und Nutten gegen Viren. ich habe hier nochmal eine News verlinkt, ist auch irgendwie vor ein paar Tagen passiert, noch, glaube ich, Ende Januar irgendwann gewesen. YouTube hat jetzt standardmäßig auf HTML5 als Standard-Player umgestellt und auch Flash mittlerweile so langsam beerdigt. Also ich glaube, das wird jetzt nur noch angezeigt, wenn dein Browser kein HTML5-Video unterstützt.
Ja. Ja, also auch YouTube ist da einfach total cool. Wir sind einfach auf der Straße, dass Flash nicht mehr gebraucht wird. Also vorher war es ja genau andersrum. Sie haben Flash als Standard benutzt und nur wenn du keinen hattest, haben sie dir die Videos auch als HTML5 ausgeliefert.
Jo, oder wenn wie ist denn der deutsche Ausdruck für Opt-in? Wenn du einem Opt-in zugestimmt hast, also du konntest auf youtube.com/html5 gehen und dann sagen, ja, ich möchte und dann hat er irgendeinen Cookie gesetzt und dann hat er standardmäßig HTML5 angezeigt.
Ja. Und jetzt ist es immer. Und von daher, ich habe, glaube ich, auch Flash nur noch im Chrome, weil da ist es integriert. Und wenn mal was ist, klickst du halt drauf und sagst, ja gut, die eine Sache will ich wirklich. Und da kümmert sich Gott sei Dank Google um das Ganze, dass das ab und zu mal sicher ist. Und ansonsten brauchen wir es halt auch nicht.
Ja, also beim Chrome ist ja auch ganz nett. Ist, glaube ich, nicht bei standardmäßig angeschalten, aber man kann im Chrome in den Einstellungen auch sagen, hier so Zusatz-Plugins wie Flash oder Java oder sowas, muss man erst draufklicken, bevor sie geladen werden.
Genau.
Also und das ist so ziemlich das Erste, was ich bei jedem neu installierten Browser oder bei jedem neu installierten Computer anmache. Und ansonsten, ja, auf meinem Betriebssystem habe ich auch schon seit Jahren keinen Flash mehr und ich habe es halt im Chrome. Und wenn irgendwo jemand was unbedingt Flash braucht, dann klicke ich halt drauf.
Genau. Ja, wir hoffen, dass das jetzt nochmal ein Sargnagel war für Flash. Also mehrere Sargnägel, sowohl die YouTube-Geschichte als auch, dass sie jetzt Sicherheitslücken hatten und sie so lange nicht gefixt haben, dass wieder viele Leute, ich hoffe nicht nur aus der IT-Szene, sondern vielleicht auch Mama und Papa, denen ihr gesagt habt, du, deinstallier mal, dein Flash ist unsicher, dass auch die jetzt bereinigt sind davon. Hoffen wir es mal, dass Flash langsam sterben geht. Dann Windows RT ist tot.
Oh, Windows RT.
Was war denn das nochmal?
Das war die ARM Edition von Windows.
Ja, dafür kommt jetzt Windows 10 auf Raspberry Pi.
Ja.
Quasi, deswegen brauchen wir ja kein Windows RT mehr. Dö. Ja. Und
das, ja, und so ist das sogar für fast wenig, für nix, ne? Für fast gar kein Geld. So,
weiß nicht.
Verschenken die das nicht sogar?
Das erste Jahr ist kostenlos.
Ist Windows nicht demnächst sowieso kostenlos?
Nee, also ich glaube, die Idee ist, das erste Jahr ist kostenlos für die Leute, die jetzt mit Windows 8 nicht zufrieden waren und sonst irgendwas.
Genau, du arbeitest doch bei Microsoft. Jetzt erzähl uns doch mal, was denkt
ihr? Ich habe doch keine Ahnung von Windows, Ingo. Hör doch auf. Das ist jetzt auch nochmal Disclaimer. Alles, was ich irgendwie über Windows und Microsoft-Produkte erzähle, habe ich im Zweifelsfall ausschließlich aus der Presse erfahren, weil ich bin zum einen nicht so tief in der Geschichte mit drin, dass ich da irgendwie besonders viele Sachen mitbekomme. Und zum anderen erzählt man mir auch nicht viel.
Zu Recht wahrscheinlich. Recht.
Ja, nee. Also ja, wie gesagt.
Windows RT ist tot. Mhm. Ja, gibt's nicht mehr, braucht keiner mehr. Heißt es dann auch, dass es keine ARM-Sachen mehr gibt mit Windows? Oder?
Doch. Raspberry Pi, Mann.
Wie gesagt, der Raspberry Pi wurde ja angekündigt.
Ja, aber die haben natürlich auch. Also ich wette, irgendeiner von den von diesen Yogis vom Marketing hat gesagt, oh mein Gott, wir müssen das sagen, dann wollen alle Leute Windows 10 haben.
Auf jeden Fall.
Windows 10 auf Raspberry Pi. Mal schauen, was daraus wird.
Weil also ist ja noch nicht heißt da. Es jetzt nicht mehr Windows RT, sondern das heißt alles dann nur noch Windows 10.
Genau.
Und egal, ob es auf deinem Mobiltelefon, auf deinem Raspberry Pi oder irgendwo läuft, ist es immer Windows 10. Ja. Es fühlt sich überall gleich gut an? Fragezeichen.
Gleich an.
Es fühlt sich überall
gleich an. Ja.
Ja, aber auch gleich kann man gut oder schlecht betonen.
Ja.
Ja. Gleich oder?
Gleich.
Ja. Also es fühlt sich überall komisch an, weil es ist Windows.
Ah.
Und
jetzt machen wir nicht alles hier falsch.
Falsch. Machen wir alles nicht falsch.
Ja.
Jedenfalls hast du dann überall Windows und das heißt überall Windows 10.
Das halt sie haben schon Windows 360 getrademarkt. Das heißt, das ist einfach der nächste logische Schritt. Wie das Office 360 ist dann quasi immer nur noch 360 quasi.
Und das ist dann ein Abo-Modell.
Ja.
Und entweder du zahlst deine $30 Windows-Lizenz im Jahr oder es hat Pech gehabt.
Hm. Ich meine, bei Adobe funktioniert das schon auch.
Ja. Also ich denke, das wird wahrscheinlich so laufen wie bei der Office Suite. Bei der Office Suite ist es ja auch schon eine ganze Weile so, du kannst halt irgendwie das Office 360-Gedöns kaufen und da hast du halt noch Cloud Sync und irgendwie iOS-Applikationen, die kostenlos sind und so weiter
dazu.
Ja, aber dazu.
Du kannst auch die normale Version immer noch kaufen.
Richtig. Installieren. Und ich denke, bei Windows wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du dann halt sagst, du hast irgendwie Windows 360 sonst was, Bonus Edition. Das ist halt dann ein Subscription-Modell oder du bezahlst halt einmalig für irgendeine normale Windows-Version. Ich denke, die werden sich, ansonsten müssten sie sich wahrscheinlich mit ihren ganzen großen Enterprise-Kunden und sonst was irgendwie es verscherzen, weil ich glaube, da große Unternehmen haben keine Lust auf irgendwie Betriebssysteme kaufen mit Subscription-Modell.
Aber ja, da hat ja Adobe auch Probleme gehabt, aber ich meine, wenn du groß genug bist, dann drückst du es halt durch. Du kannst ja sagen, dann geht doch woanders hin.
Genau, kauf doch Linux.
Genau, mach doch.
Naja, wobei ich tatsächlich auch schon, also so, als wir noch ein kleines Unternehmen waren, fand das mein Chef, glaube ich, ganz gut, dass dieses Subscription-Modell, weil er halt nicht auf einen Schlag Tausende von Euro an Lizenzgeldern zahlen musste, sondern er hat dann halt pro Arbeitsplatz für die zwei Leute, die es gebraucht haben, irgendwie ein paar Euro im Monat bezahlt. Das heißt, für kleine Firmen ist es vielleicht sogar noch sinnvoller, weil du halt nicht so ein großes Investment auf einmal machen musst. Aber Keine Ahnung.
Ja. Vielleicht kaufst du doch einfach nur zwei Laptops mit Windows 7 drauf oder so. Oder mit Windows was 10, was auch immer es war.
10.
Ja. Hm. Und ich weiß nicht, ob das Investment dann so viel größer ist, wenn das eh quasi immer mitverkauft wird.
Nee, ich habe jetzt gerade von Photoshop geredet.
Ah, okay, sorry.
Also bei Photoshop ist es ja so, da sind ja halt, früher hat man da halt irgendwie schon eine ganz schöne Summe an Lizenzgeldern für so eine, oder beziehungsweise für diese ganze Creative Suite bezahlt. Mhm, ja. Und ich habe die Preise jetzt gar nicht im Kopf, aber wenn man ja, dann halt für so einen 20-Euro-Monat irgendwie so als kleine Firma einen Arbeitsplatz bedienen kann, ist auch okay so. Also ja, gibt's mit Sicherheit Leute, die haben dann ein großes Problem davon damit, aber Mir ist es persönlich eigentlich ziemlich egal, weil ich.
Also für Adobe ist es auf jeden Fall besser. Du weißt ganz genau, wie viele Abonnenten du hast und du kannst besser planen.
Jo, ja, ja, klar, natürlich. Und ansonsten, also wenn das für die nicht gut gewesen wäre, dann hätten sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wenn das irgendwie dem Großteil der Kunden zugute gekommen wäre, und Adobe nicht, dann hätten sie es wahrscheinlich auch sein lassen. Also ich glaube, das ist schon alles aus eigenem Interesse, weil das ist halt ein gewinnorientiertes Unternehmen.
Mhm. Alle wollen so Geld.
Immer diese Menschen, die Geld wollen.
Fucking fuckers, ey. Schlimm. Na gut, kommen wir zu schönen Sachen, zu dem Untoten der Woche. Das ist nämlich der RFC 20. Der ist jetzt endlich ein Internetstandard. Finally, ja. Nach 45 Jahren oder so.
Oh Mann.
Also nach einer Ewigkeit auf jeden Fall.
So weit es gekommen etwa.
Ist es jetzt plötzlich von einem RFC zu einem offiziellen, richtig, richtig offiziellen Internetstandard geworden.
Schön.
Also geadelt sozusagen. Ja, toll, gut, gell?
Geil.
Boah.
Und jetzt?
Mhm.
Ja, jetzt kannst du es richtig verwenden. Vorher durftest du es nur verwenden, aber es war nicht so.
Hätten sie dann nicht irgendwie gleich UTF-8 nehmen können?
Ist das nicht ein Internetstandard auch oder reicht es nicht?
Ja doch, aber das ist jetzt nicht der offizielle Internetstandard.
Also nicht der Internetstandard.
Der Standard TM.
Der Standard, eine. Genau.
Der Standard zieht zu Knechten.
Ja, der eine Standard.
Ja, vor allem auch noch die 7-Bit-Variante und nicht irgendwie noch irgendwelche.
Ja gut, aber 7-Bit ist ja wirklich Standard. Also ich meine, ja, das können ja die meisten.
Ja, ja. So. Ja gut, alles andere ist ja dann irgendwie, da hast du wieder irgendwie komischen, was du halt mit dem einen Bit ansonsten so anstellst.
Genau. Nee, das ist dann einfach, das Coole ist, du kannst es dann signed nehmen und das ist nicht so schlimm, quasi. weil das obere Bit hat ja dann keine Bedeutung.
Tja.
Und von daher geht es schon. Was soll ich sagen? Ach so, genau.
Standards gibt es wohl nur 80.
Voll gut.
Einer davon zum Beispiel Transport Layer Security für Transport Model for the Simple Network Management Protocol.
Das ist auch total simpel.
Ja, SNMP ist total simpel. Wer sich das ausgedacht hat, gehört auch
erschossen. Ihr kennt ja diese Regel, wenn irgendein Produkt irgendein gutes Attribut mit dem Namen hat, dann ist es nicht, dann entspricht es nicht dem, keine Ahnung, was gibt's denn da noch? Irgendwie SOAP ist weder simpel noch objektorientiert. Oder SNMP genauso, ist genau nur so nicht simpel.
Ist nicht simpel.
SQL ist jetzt nicht unbedingt strukturiert. Ja. Solche Dinge, ja.
Solche Dinge, sehr gut. Sassel ist auch Simple Authentication.
Ich glaube, wenn simpel mit dem Namen ist, dann ist es per Definition nicht simpel.
Ja, sollte man einfach weglassen, genau. Okay, jedenfalls das zum Untoten, dass es der RFC 20 endlich geschafft hat. Kommen wir jetzt zum Tumblr der Woche. Wir sind das Volk.
Oh yeah.
Ja, ist jetzt ein bisschen spät für die Party, aber das sind lustige Screenshots mit Zitaten von irgendwelchen Pegida-Menschen.
Na gut, und die sind jetzt eh schon wieder weg,
Pegida,
oder?
Pegida ist jetzt tot.
Das interessiert interessiert doch niemanden mehr, oder? Ich weiß, gibt's
hier noch? Ich glaube, in diesem Tumblr passiert auch schon Ewigkeiten nicht mehr, aber ich habe in euren alten Folgen geguckt und ihr hattet das noch nicht drin.
Nee,
und
wir fanden das nicht Liste. So interessant, weil das war da quasi schon out.
Ja, das ist schon irgendwie, ich glaube, der letzte Post ist auch vom letzten Dezember, da seht ihr dann, wie lange ich jetzt schon nicht mehr dabei war, aus Gründen.
Ja.
Ja.
Genau, mein Tumblr der Woche ist What Hi-Fi, das sind quasi so irgendwelche Aussprüche aus Hi-Fi-Reviews von halt so super, keine Ahnung, so einem $50 USB-Kabel, was dann dein Sound irgendwie besser macht oder so. Und das ist
du meinst so, einfach du meinst, sogar. Oder du meinst so $2000 super vergoldete High-End-Kabel.
Ja, genau. Oder Ethernet-Kabel, das ist immer das Beste.
Du hörst quasi das Gold auf dem Kabel.
Ja,
natürlich. Also ich glaube, ihr hattet es auch in der letzten oder in der vorletzten Folge mal mit diesem Typ, der da Reviews gemacht hat, wie gut sich welche SSD anhört.
Ja. Also ich weiß nicht, wir hatten das, welches nasses anhört, aber vielleicht gibt's ja ein neues, vielleicht hast du ja sogar ein anderes.
Ja, oder also ich, Mist, jetzt habe ich den Link nicht mehr.
Also hier ein Stück ist auch aus einem Artikel über ein 6.900 Pfund 12 Meter Ethernet-Kabel.
Und Scheiße, da denkst du dir immer, du hast den falschen Job, du müsstest eigentlich solche Kabel bauen und dir einfach an irgendwelche Idioten verscherbeln.
Ja.
Ich glaube, wir reden über das gleiche Review. Der hat aber in seinem NAS auch noch andere unterschiedliche SSDs und Festplatten getestet.
Ja, in dem Tumblr geht es auch über Doppelblindtests und dass die eigentlich voll bescheuert sind für audiophile Audiophile Grade. Ich lese es mal ganz kurz vor. Double blind test may be a really good thing if a company wants to confirm the veracity of a new type of aspirin, for instance. When it comes, however, to audiophile grade components, I cannot see how they are any more than a waste of time.
So. Okay, da hat jemand dieses Prinzip von dem Doppelblindtest nicht verstanden.
Und wenn man auf den Artikel draufklickt, gibt es super viele tolle Kommentare. Es ist so lustig einfach.
Ja, also das ist, glaube ich, auch eine sehr spezielle
Homöopathie.
Community.
Homöopathie,
Mann. Das ist so ein bisschen wie Homöopathie, ja.
Auf jeden Fall.
Oder habe ich noch einen guten Lesefu. Nicht direkt zum Thema, aber ist mir gerade eingefallen. Ihr könnt schon mal weitermachen. Ich suche den mal schnell.
Kommen wir zum Raspberry Pi. Der ist neu raus, der Raspberry Pi 2. Das war so krass, dass die Webseite von raspberrypi.org
explodiert.
Die war zeitweise nicht erreichbar.
Und dabei konnte man noch nicht mal kaufen mehr, oder?
Nee,
Du hattest mir ja irgendwie schon ein halbes Jahr vor...
War sold out. Ich hab's irgendwie an dem Tag...
Du hättest den irgendwie schon ein halbes Jahr vorbestellen sollen oder so.
Nee, aber ich habe tatsächlich einen Kollegen, der hat's geschafft, sich einen zu holen.
Krass. An dem Tag, wo es
war? Ja.
Fuck me.
Ja. Ich war ein bisschen später und hab gedacht, nee, die Seite war irgendwie schon halb kaputt.
Aber dabei macht es gar nicht so viel mehr Sachen gut. Also jetzt sind wir beim Raspberry Pi angekommen, oder?
Ja. Genau, also Raspberry Pi 2.
Also
größer, höher, weiter.
Genau, also er hat irgendwie anstatt einmal 700 MHz hat er jetzt 4x 900 MHz. Ein Cortex A7. Und anstatt 1 GB RAM anstatt 512. Ansonsten ist aber eigentlich erst gleich.
Ja.
Und der hat immer noch nur Fast Ethernet.
Ist immer noch an diesem fucking USB-Hub mit.
Ist auch immer noch an USB angeschlossen.
Ja, das ist genau gleich einfach.
Ja, also das haben sie mit Absicht gemacht natürlich, dass der in alle Hüllen wie vorher passt.
Aber nur, also der hat jetzt den Formfaktor von B+, nicht von normalen jo. B, muss man jetzt
da sagen. Da hatten wir ja schon mal drüber diskutiert, ob das ein sinnvoller Move war. In dem Sinne macht es wahrscheinlich jetzt schon Sinn, den neuen auch in dem gleichen Format rauszubringen, damit die ganzen Cases noch irgendwie funktionieren.
Also meine Aussage war auch von damals, das ist einfach, davor war es einfach ein super beschissener Formfaktor und jetzt ist es einfach okay. Und deswegen kann man dagegen auch nichts sagen.
Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Was hatte ich damals nochmal gestört?
Ja, dass das alles verschoben ist, Mann. Wenn du den von oben anguckst, das sieht aus wie so ein fucking...
Steve Jobs hätte das nicht erlaubt.
Nee, genau. Steve Jobs hätte das nicht erlaubt, ja. Hey, ohne
okay, Witz. Ja, ich verstehe,
genau.
Was du meinst.
Und auch zum Beispiel dieses SD-Karte, ja. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Deswegen MicroSD ist einfach das einzig Wahre, weil du hast dann eine MicroSD-Karte und dann hast du einen Adapter auf normale SD, damit das in den fucking Raspberry Pi reinpasst. So, mein Hass.
Also im Chat hören wir gerade, der soll sehr viel schneller sein als der andere.
Ja.
Ja, also mein Use Case war ja Media Center und ich glaube, da ist mein mein Fire TV immer noch besser bedient, weil der hat irgendwie mehr Speicher und glaube ich auch eine schnellere CPU und so. Und
ja, ich denke auch.
Und der kommt mit einer Funkfernbedienung und mit Gehäuse und kostet quasi, oder hat mich zumindest fast das gleiche gekostet.
Ja, 50 Euro hast du bezahlt.
Ja. Ja. Ja, ich meine, mittlerweile kostet er ja mehr, also, aber wir haben den ja alle vorbestellt, deswegen. Ja.
Von daher, aber der ist auch, also, genau. Also Raspberry Pi ist halt cool, weil du halt voll viele IO-Pins hast, so.
Ja, ja. Und das ist also ich hab ja tatsächlich immer noch einen Raspberry, also den alten Raspberry Pi hier rumliegen und irgendwelche Temperatursensoren, und sollte ich eines Tages irgendwann mal genug Motivation ausbringen, werde ich mir da draus vielleicht auch mal eine Wetterstation oder so bauen.
Also ich habe gerade bei mir mal wieder Zeugs auf den Raspberry Pi, der hier rumsteht, drauf gemacht, nämlich Light Pi, glaube ich, heißt es, oder Pi Light. Ich glaube, genau, Pi Light heißt es. Und das kann quasi über so 433 MHz mit deinen ganzen Lichtdingen reden, und das macht eine Web-GUI, und das ist, sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Ja. Und ich nehme es her, weil es einfach diese ganzen Protokolle, die so über 433 MHz fliegen, kann es einfach decoden, und dann wirft es.
Was sind das zum Beispiel für Geräte, die das diese Protokolle sprechen?
Also zum Beispiel Motion Detection Sensoren, die billigen, oder diese Schalter von die Strom und ausmachen,
und so Steckdosen,
genau, Steckdosen leisten und sowas. Oder auch Temperatursensoren, habe ich hier auch einen rumliegen, und der konnte einfach so.
Ja, sowas könnte ich mir tatsächlich mal angucken, weil bei mir gehen zum Beispiel bei den ganzen Fernbedienungen für diese Standard 0815 Steckdosen Schalter Dingsies.
Ja.
Da gehen mir ständig die Batterien leer, und diese Batterien, die kriegt man irgendwie nicht als Akku, und die sind teuer und nervig, und man kann sie nur irgendwo bestellen, oder also man bekommt die halt nicht so irgendwo so einfach, weil das irgendwelche, ich weiß gar nicht, so komische Fotobatterien oder sowas
sind. Steht 12V drauf, oder?
Ja.
Das ist auch voll gut, weil es sind keine 12 Volt.
Ja, es sind irgendwelche kleinen Knubbelbatterien, die kann man dann zwar bei Amazon bestellen, muss aber dann irgendwie unendlich viel Versandkosten zahlen.
Du kannst auch einfach ein neues Package kaufen mit drei Steckdosen-Dingen drin. Ja.
Naja, das Problem ist, da ist ja auch nur eine Fernbedienung drin, und da geht halt die Batterie auch irgendwann leer.
Ja. Aber das geht auf jeden Fall.
Ne, wie gesagt, das Interessante wäre halt dann irgendwo einen Raspberry Pi hinzustellen, der halt mit über Funk mit diesen Dingern reden kann, und dann halt das auf ein Smartphone oder sowas zu machen.
Ja, und das geht auf jeden Fall mit diesem Pi Light. Ich kann das ja mit verlinken. Das ist auf jeden Fall ganz
nett. Ja, ich habe das mal. Also es wird tatsächlich mal ein interessantes.
Ich habe das heute aufgesetzt. Ich habe das an den richtigen Pin rangesteckt, und dann hat es einfach funktioniert. Und das ist schon.
Das ist nicht schlecht. Das ist cool.
So, deswegen haben sie auch die ganzen Pins und sowas, genau die Belegung so gelassen.
Jo.
Einfach, dass alte Sachen noch weiter funktionieren.
Ja, da gibt's ja mittlerweile halt auch eine ganze Community, die da Boards für schraubt. Ich meine, das ist genauso für ein Arduino zum Beispiel, kann man ja auch nicht, die können auch nicht einfach die Pins irgendwie anders machen, weil die ganzen Boards dann nicht mehr funktionieren würden.
Ja, doch. Also die Pins sind ja bei allen Arduino-Teilen, die du kaufen kannst, immer komplett anders, und deswegen.
Echt?
Ja, natürlich.
Okay. Okay, dann.
Aber apropos Arduinos, du willst jetzt eigentlich gar keine Arduinos mehr kaufen, weil es gibt jetzt den ESP8266, und das ist so ein Wi-Fi-Modul, was ich in echtes, also in dein WLAN quasi einhängen kann. Mhm. Und das Ding kostet $2.50 aus China, hat 80 MHz, also quasi ist irgendwie fünfmal so viel wie so ein Arduino, und hat auch IO-Pins, und du kannst damit alle Sachen machen.
Und das kann auch irgendwie WPA2 und so?
Ja. Es kann auch Wireless N, also es ist schon ganz schön awesome eigentlich.
Das ist ziemlich abgefahren.
Und,
da flasht man dann quasi irgendwie auch so wie beim Arduino so C-Programme drauf?
Oder? Genau, also es gibt, ich wäre eigentlich später dazu gekommen, aber wir können jetzt drüber reden. Und zwar,
mir können wir gerne drüber reden.
Ja. Es gibt NodeMCU, das ist quasi so eine Firmware, eine Open Firmware, weil die eigentliche Firmware, es funktioniert so, dass du quasi über seriell kannst du dann mit dem reden, und dann kannst du dem AT-Commands geben und so. Und mit NodeMCU kannst du Lua coden und kannst dann quasi dem das Ding neu flashen und kannst dann diese ganzen Libraries, die du von Arduino kennst, kannst du nicht direkt hernehmen, sondern musst halt hoffen, dass es das für das NodeMCU Firmware Zeug gibt. Kannst es dann darauf flashen, und dann hast du quasi einen Computer, der WLAN kann, der sich in dein WLAN einloggen kann und zum Beispiel einen Webserver machen kann, weil das mit Lua dann halt auch gleich event-driven wird und so. Und hast dann halt Libraries für den WS2812 oder so, also diese LED-Ketten, die halt gerade auch wieder in sind, weil die halt cool zu benutzen sind und schnell. Oder halt irgendwelche anderen Temperatursensoren oder so ein Quatsch.
Jo.
Und es geht
dann. Das heißt, du hast dann halt irgendwie einen günstigen Computer, die kannst du irgendwie in deiner Wohnung verteilen und dann halt über Netzwerk mit denen sprechen.
Genau, und zwar mit echtem Netzwerk, und es ist jo. Schon echt, echt
und super. Und wie viel Speicher haben die dann?
Also so? Speicher, also die haben einen SPI-Chip drauf, der 4 Megabyte groß ist. Das heißt sowas, was in den ganzen OpenWRT-Routern immer drin ist. Das ist
relativ also sagen wir mal groß genug, um irgendwie die Firmware drauf zu flashen und dann irgendwie auch noch ein bisschen lauffähiges Lua-Programm.
Ja, also du hast da und also du hast da so viel Platz, dass du das normalerweise nicht voll machst, so wie bei dem Arduino-Zeug, dass du da auf einmal keinen Platz mehr hast für dein, in deinem RAM oder
ja,
so.
Ja, das ist halt auch ganz cool, weil Lua ist halt auch eine halbwegs ordentliche High-Level-Programmiersprache, wo man sich dann irgendwie nicht mit den ganzen komischen Dingen von Low-Level-Sprachen rumschlagen muss.
Genau, und es sieht nicht scheiße aus, weil du halt auch
ganz... Sieht halt aus wie JavaScript, mehr oder weniger.
Nee. So. Es sieht eher aus wie Ruby und Python als JavaScript, ganz ehrlich. Also das...
Das Objektmodell ist wie JavaScript.
Ja, okay, genau, also du hast dieses Objektmodell, aber das Aussehen, wenn du es wirklich schreibst, sieht es eher wie Python oder Ruby.
Hast du nicht auch Curly Braces? Ich hab's
nee, hast du nicht. Du hast quasi Function und dann sagst du am Ende End und dann ist dein Block abgeschlossen.
Okay, dann ist es so ein bisschen wie Ruby. Ja. Ich habe schon lange keinen Lua-Code mehr gesehen, fällt mir gerade.
Lua ist eine geile Sprache eigentlich. Also
es ja, ist auch ziemlich, also es gibt halt auch mit Lua-JIT, was eine Zeit lang von Google auch mal gesponsert wurde. Es ist auch echt schnell. Also dieser JIT-Compiler für Lua, das ist echt, also so, was der aus so einer dynamischen Programmiersprache rausholt, ist ziemlich abgefahren.
Ja, also du, da ist es tatsächlich so, dass dein Lua-Code, glaube ich, runterkompiliert wird sogar. Ich weiß jetzt aber gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe es nur gesehen, dass es halt einfach aussieht und dass du es dann raufflashen kannst und dass es dann auf einmal super pornomäßig ist. Dein $2.50 Wi-Fi-Chip. Also der Preis einfach schon dafür ist super geil. Wenn du überlegst, dass diese Arduino-Teile alle über $5 normalerweise sind, also je nachdem, was du halt wieder einkaufst.
Jo.
Und das ist halt schon super krass.
Das ist ziemlich cool.
Genau. Und mehr Internet of Things, weil das ist genau das, was du quasi mit deinem Internet of Things Thing haben willst.
Genau.
Sehr gut.
Ja. Also wäre auf jeden Fall mein nettes Projekt, irgendwie diese Dinge an der Wohnung verteilen, die locken dann an eine zentrale Stelle irgendwelche Dinge und dann kann man das irgendwie in keine Ahnung, StatsD oder so reinfüttern. Oder
nein, du kannst StatsD, mein Graphite ist am Ende. StatsD
oder
ist
Graphite,
nur das, was davor ist.
Ich weiß es doch. Aber
StatsD. Ja.
Oder man baut sich selber irgendwie sein eigenes Zeug und macht irgendwie hübsche Graphen.
Nee, macht es nicht.
D3JS.
Nehmt so. Graphite, weil das kann man dann auch über das Webinterface queryen und dann musst du dich nämlich nicht darum kümmern, dass du Sachen wann wegwerfen musst oder zusammenfassen musst oder so, weil das einfach alles Graphite macht.
Gute
oh,
Sache.
Yes. Oh yes. So, mal wieder ein bisschen Werbung gemacht.
Okay, kommen wir nochmal kurz zum Raspi.
Ja.
Der lässt sich nämlich durch einen Blitz einfach mal so ab
durch ein Fotoapparat quasi, ja, mit einem starken Blitz, mit so einem Xeon-Blitz heißt es, ja, glaube ich.
Xeon Gate.
Kannst du deinen Raspberry Pi 2 freezen.
Moment. Was?
Ja.
Ja.
Das haben Leute den fotografiert und festgestellt, dass er dabei kaputt geht.
Dass er dabei rebootet.
Und was genau passiert da? Also gibt's da irgendwie durch Induktion oder so, wird da irgendwas durchgebraten oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das irgendwie elektromagnetisch oder ist das irgendwie durch das tatsächliche Licht?
Also das Internet sagt...
Well, the phenomenon is not exactly new. Genau, wir lesen das Internet, wissen es nicht.
Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es so elektromagnetischer Shit ist, aber irgendwie reicht es wohl, wenn du quasi mit einem Laserpointer drauf laserst schon. Also dann
das hört sich irgendwie falsch an. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Aber naja, gut, ist halt sehr günstig produziert und dann kann halt schon sein, dass irgendwie plötzlich irgendwelche, weiß ich nicht, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was dabei kaputt gehen könnte, aber es ist irgendwie nicht so cool.
Weird auf jeden Fall.
Okay. Ja.
Also mit dem alten Raspi ist das, glaube ich, auch nicht so.
Ich weiß nicht. Dafür hat der alte Raspi halt auch ansonsten große Probleme. Also wisst ihr eigentlich, ob mittlerweile dieses Audio-Klinkenausgang-Problem immer alles, noch so furchtbar ist?
Das ist Hardware. Ach so, bei dem neuen, weiß ich nicht. Also ja. Beim alten war es irgendwie super shit.
Ja, das, also wenn man den irgendwie zum Audio-Ausgeben benutzen wollte, dann musste man das entweder über HDMI machen oder sich irgendwie noch eine USB-Soundkarte anstecken, weil ansonsten hatte man ständig Knacken und Rauschen und Ziepen und sonst was auf dem Audiokanal. weiß ich jetzt nicht, ob das mittlerweile irgendwie behoben ist oder besser ist oder ja.
Könnte man mal nachschauen. Also ich lese hier nichts, dass es jetzt besser geworden ist, aber vielleicht habe ich auch nicht.
Also im Chat hat jemand gesagt, dass die USB-Probleme sind weg.
Was war aber das USB-Problem?
Ich weiß jetzt nicht, was da mit USB-Problem gemeint ist.
Haben sie jetzt einfach eine stärkere Diode eingesetzt? Also es gab ja einmal also so einen Schutz quasi, dass deine USB-Geräte nicht zu viel Energie ziehen oder so. Und wenn die halt, wenn die es doch gemacht haben, deine USB-Geräte, dann ist es ausgegangen. Und das nicht. Oder nee, ich glaube, die USB ist dann einfach quasi ausgegangen. Es war so eine ich finde es gerade nicht, aber ist ja egal. Jedenfalls, da gab es auf jeden Fall was. Aber es ist alles quasi ganz der Anfang gewesen und es hat sich aber nie geändert. Bis auf jetzt, quasi, wenn du jetzt einen Raspberry Pi 2 kaufst.
Oh yes. Gut. Darfst du es bloß nicht mit einem Xenon-Blitz fotografieren.
Darfst nicht fotografieren.
Während der an ist.
Foto links.
LED-Blitze gehen übrigens. Ja, sind nur Xenon-Blitze. Blöd.
Wenn ich jetzt wüsste, welches meiner, wahrscheinlich hat mein iPhone einen LED-Blitz und meine Spiegelreflex ein Xenon, oder?
Ja. Je nachdem.
Ja. Also, der ist definitiv in der Kamera, im Phone ist nur LED-Blitze.
Ja, davon gehe ich aus. Bei meiner Kamera bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ja.
Kannst ja mal ausprobieren, wenn du einen Raspberry Pi 2 hast.
Ja. Nee, ich glaube, das lasse ich dann mal lieber.
Ach, einfach nur, um es so auszuprobieren. Gut. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Witziges Detail am Rande. Und es scheint so, dass das Windows 10 tatsächlich auf alle Ewigkeit für den Pi 2 kostenlos ist.
Also erstmal gibt es ja noch nicht.
Nee, so. Wenn es es gibt, soll es kostenlos sein.
Genau, wenn es geben sollte.
Ihr könnt das dann ausprobieren. Der Pleidi berichtet uns dann aus dem Microsoft-Universum, dass es dann richtig ist. Und so funktioniert.
Ihr macht aus dem Leute. Microverse.
Genau, der Pleidi aus dem Microverse.
Oh, sehr gut. Kommen wir zu Linux. Der Kernel, Linux-Kernel 3.19 ist da.
Oh yes.
Ja, mehr sage ich auch dazu, glaube ich, nicht.
Aber oder? Wir können was zu 3.20 sagen, nämlich 3.20 soll mit Live-Patching kommen. Also noch nicht 3.19, aber 3.20 dann.
Ja, stimmt.
Und das wird super, super nice, dann kannst du nämlich quasi deine
Security... Im Betrieb kannst du dann einfach sagen... Wir patchen jetzt den Kernel und müssen nicht neu starten.
Genau, und das funktioniert auch eigentlich total easy, wenn man drüber nachdenkt. Du hast quasi eine Funktion und normalerweise ist es halt so, du hast die Funktion und dann fängt es direkt an mit deinen Instruktionen und machst irgendwelche Sachen. Und bei 3.20 soll es dann so sein, du hast deine Funktion, dann hast du ein NOP, also No Operation und danach kommt deine Funktion. Und wenn du dann was quasi patchen willst, wenn du diese Funktion patchen willst, dann schreibst du einfach in das NOP, schreibst du halt dann in Jump zu so einem Dispatcher rein und dann dispatcht er das quasi an den aktuellsten Patch der Funktion.
Und das ist eigentlich das ist ja gar nicht so kompliziert. Das Problem ist bloß, wenn du dann einmal gepatcht hast, dann kannst du nicht mehr patchen,
oder? Klar, du kannst die ganze Zeit patchen. Du hast quasi, also wie gesagt, du patchst nicht direkt auf die neue Funktion, sondern du patchst auf einen Dispatcher. Also auf eine extra
genau.
Funktion.
Ach so, genau. Den Dispatcher kannst du jederzeit dann wiederum ändern.
Genau. Also du änderst dann nichts am Dispatcher, sondern der weiß dann quasi, okay, das ist der aktuellste Patch und dann nimm die Funktion von da. Und eigentlich ziemlich
einfach. Ist das da schon ein bisschen Indirektion? Kostet das dann Performance oder ist das irgendwie so eine kleine Änderung, die man nicht merkt?
Ich glaube, das ist nur ein Jump irgendwie. Also vielleicht merkt man es, wenn du irgendwie 2 Megahertz Cancer-Computer hast oder so.
Aber so bei modernen Computern.
Da musst du doch die Turbo-Taste einschalten, dass das einen Unterschied macht. Ja, jedenfalls ganz lustig. Auch schön, dass sich da Red Hat und SUSE dann doch mal zusammengesetzt haben und eine Technik entwickelt haben, die beiden irgendwie genehm ist, weil die ja vorher jeder eine eigene Live-Patching-Variante hatten. Schön, dass
es gab doch mal es gab doch mal so ein kommerzielles Produkt.
Ja, Oracle. Genau, das ist so ein Oracle.
Und K-Patch gab es doch auch, oder?
Und ja, genau. K-Patch war das von Red Hat. KD-Patch? Ja, ist das von SUSE und das andere Splice-Dings irgendwie hat Oracle schon vor längerer Zeit mal entwickelt, aber das ist ja proprietär und
K-Splice war aber doch eigentlich was du extra kaufen musstest, oder?
Ja, das war das Oracle.
Aber das war nicht von Oracle selber, nicht? Sondern von einer anderen Firma.
Echt?
Hatte ich, das geht für Oracle nur, für diese Oracle-Computer-Dinge und Oracle-OS-Zeugs. Aber vielleicht habe ich mich auch
vertan. CaseBlast ist ein Open Source Extension of the Linux Kernel. Bla, bla, bla. Wer hat das gebaut? Ja, stimmt. CaseBlast Inc.
CaseBlast Inc.
Ich glaube, das wurde dann irgendwann mal von Oracle gekauft.
Started offering support for Oracle Linux. Wurde gekauft.
Genau. Also ich hab mal den Heise-Artikel verlinkt zu dem. Die haben cooles
2011
Bild dazu.
Gekauft von Oracle. Case Blythe. Ja. Inc. Genau. Gibt's halt nur für den Oracle Linux. Unbreakable Linux.
Unbreakable.
Oracle Unbreakable Linux.
Unbreakable in Klammern Red Hat Linux.
Ich glaube, das Red ist auch so ein Name, wo man währenddessen eine Glocke bimmeln muss, damit man es korrekt ausspricht. So ding, 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 Unbreakable Linux.
Ding, 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 ding. Ja.
Ja, also, wie gesagt, ich habe mal das Bild dazu verlinkt, das ist ziemlich gut zu ziemlich gut beschrieben.
Sehr schön.
Sehr, sehr gut.
Dann gibt's jetzt ein Ubuntu-Phone.
Ubuntu-Phone.
Ja, und zwar das BQ Aquaris E. Ja. 4.5.
Also ich habe nur gelesen, dass es super shit ist, weil es halt voll low budget
ist. Ja, low budget, genau. So irgendwie 170 Euro Phone, was es auch mit Ubuntu gibt, gibt es jetzt auch mit Quatsch, was es auch mit Android gibt, gibt es jetzt auch mit Ubuntu. Aber ist innerhalb von 90 Minuten ausverkauft gewesen.
Krass. Wahrscheinlich hätten sie zwei.
Naja, vielleicht waren es 200, aber eben nicht genug.
Nicht unendlich viele. Ah. Ja. Also ich finde das ja weird, dass die Leute das wirklich kaufen wollen. Also zum Benutzen, weil ich habe das ausprobiert auf meinem Nexus 4 und es war ganz schön shit. Also erstmal hatte das Riesenprobleme mit Batterielaufzeit, also es war quasi innerhalb von einem halben Tag leer, ohne dass du was gemacht hast. Und das ist nicht in Ordnung für ein Telefon. Und zweites war halt, ich habe gedacht, ich kriege ein Linux und alles, was ich bekommen habe, war fucking Ubuntu Phone, ja. Das ist nicht okay, weil es konnte halt. Es war wie so ein Android, weißt du? Du bist so drauf, du hast gedacht, okay, cool, ich habe eine Shell, aber die konnte nichts. Ja. Du hast gedacht, so, oh, ich habe die Webcam und ich kann die quasi steuern und ich mache dann irgendwie, MJPEG Streamer oder so drauf, ja? Dass du quasi denkst, du hast quasi einen echten Computer, aber du hast keinen echten Computer, du hast diesen fucking Ubuntu-Shit.
Da ist natürlich, wenn sie jetzt ein angepasstes Image haben für dieses eine Phone, wird das hoffentlich mit der Akkulaufzeit dahin sein. Und also das Problem wird gefixt sein hoffentlich und wird entweder genauso lang oder vielleicht sogar länger laufen als unter Android, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch keins bestellt, keine Ahnung. Wir werden uns aber in der nächsten Radetux-Sendung mit diesem Phone und auch mit dem ersten Tizenphone beschäftigen, weil der Logic hat ein Tizenphone.
Oh yeah, Tizenphone.
Hat sich dieses Samsung Z1 da irgendwie aus Indien beschaffen lassen.
Okay.
Also da kann ich euch nochmal auf die nächste Radetux-Sendung verweisen. Da werden wir auch jemanden haben, der zumindest bei dieser Launch-Event für das Ubuntu-Phone dabei war und mit dem Phone schon mal spielen konnte und da ein bisschen mehr Insight sozusagen hat, als das, was wir jetzt hier rumraten können. Ich weiß auch nicht, wie gut Ubuntu-Phone auf den Nexus-Teilen lief. Vielleicht war das ja einfach nicht genug angepasst. Aber ich sehe halt auch, hab nicht den Markt gerade für Ubuntu Phones, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber hey, wenn es Leute kaufen und benutzen, ist auch gut. Ja. Ich glaube sogar in der letzten CT war ein Test von den ganzen verschiedenen Underdog Smartphone-Systemen.
Und
also
alle scheiße.
Nee, tatsächlich hat Tizen gar nicht so schlecht abgeschlossen. Yeah. Ich war überrascht.
Okay.
Ich habe tatsächlich vor kurzem auch, lass mich mal überlegen, wo war denn das? Ich muss mal noch mal überlegen, ich habe vor kurzem in irgendeinem Blog von irgendeinem Menschen, der sich mit Usability und Design auseinandersetzt, ich glaube, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, auf jeden Fall ging es da um Firefox OS und das scheint auch irgendwie ganz, ganz nett gewesen zu sein.
Ja, also da sehe ich halt auch noch einen Markt. Ich wüsste halt jetzt nicht, wo Ubuntu Phone jetzt noch einen Markt hatte. Wären die vor 3 Jahren gestartet, okay, aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wir haben Firefox OS, wir haben Jolla mit Selfish OS. Wir haben die großen sowieso, Android, iOS und Windows 10.
Oh, das ist schon Großes bei dir, ja. Ich hätte das jetzt auch zu den Underdogs gedrückt.
Dann was weiß ich nicht, wo da jetzt noch der Markt ist. Aber gut, sei es drum. Wollen wir jetzt auch nicht
OpenWRT, lange. Mann. OpenWRT.
OpenWRT auf
Handy.
Phone.
Auf Handy.
Auf jeden Fall.
Du tippst.
Wo waren wir denn eigentlich? Wo waren wir denn eigentlich gerade? Ich versuche gerade irgendwo diesen Link unterzubringen.
Nö, dabei BQ Ubuntu.
Ah, Edition. Okay. Hier. Das war von Ignore the Code.
Fire.
Aber die Firefox Phones haben halt auch alle das Problem, dass sie so low budget sind.
Ja, das ist halt das Problem.
Das sind halt irgendwie Phones für 70 Euro, da ist halt irgendwie nichts zu holen.
Ich glaube, da muss man noch ein paar Jahre warten, weil es ist halt tatsächlich so, du bringst halt irgendwie ein Betriebssystem raus und vertickst das dann halt auf den langsamstmöglichen, billigstmöglichen Geräten.
Ja, weil das halt der einzige, also ich meine, klar, wenn du jetzt einen Markt für Asien, Afrika, Indien, wo die Phones halt alle gerade rauskommen, siehst und vielleicht dann über den Markt irgendwann mal, was weiß ich, dein System.
Ja, wenn du quasi Feature-Phones damit ablösen willst, dann geht es vielleicht schon.
Naja, das Problem ist halt bloß jetzt so, das, was wir als Feature-Phones kennen, die haben halt eine lange Akkulaufzeit und sind im Groß, die haben kaum Features.
Ja doch, ja. Sie haben ja Features.
Sie heißen Feature-Phone, sie haben eine
Kamera, die keiner benutzt und sie können MP3s abspielen, was auch drei Viertel der Leute nicht benutzen.
Ja, aber sagen wir es mal so im Großen und Ganzen, wenn du dir so 0815 Series 40 oder was auch immer Nokia-Phone früher gekauft hast, dann hat der Akku 2 Wochen gehalten und das Telefon hat sich trotzdem flüssig bedienen lassen. Wenn du jetzt aber so ein Firefox S-Phone für 70 Dollar kaufst und da ist eine arschlahme CPU, eine arschlahme GPU drin und viel zu wenig Arbeitsspeicher, dann ruckelt das halt in der Gegend rum und du kannst es halt nicht benutzen wie ein Feature-Phone. Weil du halt, also du hast die Komplexität von einem Smartphone und du kannst theoretisch sehr viel damit machen, aber praktisch halt nicht, weil es furchtbar langsam ist. Und das ist halt, also das macht dann halt das komplette Betriebssystem, auch wenn es theoretisch cool wäre, macht das halt ziemlich unattraktiv, wenn die Geräte so sacken. Ja. Deswegen verstehe ich halt auch nicht, warum man da nicht sagt, okay, man versucht mal irgendwie coolere Geräte oder sagen wir mal wegen mir auch nur Mittelklasse-Geräte mit so einem Betriebssystem zu etablieren und dann vielleicht in 1-2 Jahren mit günstigeren Geräten irgendwie Fuß zu fassen. Ich weiß es nicht. Ich meine, die werden sich mit Sicherheit was dabei gedacht haben, aber irgendwie geht es, glaube ich, gerade nach hinten los.
Ja.
Shit.
Der Chat fragt gerade, wie benutzbar so ein Jolla-Phone ist, Ingo.
Ingo, ja, das kommt immer drauf an, was. Nein.
Also, nein, anders.
Also da wäre zum Beispiel nicht das Problem, dass man kein richtiges Linux hast. Da hast du ein richtiges Linux, auf dem du dich per SSH einloggen kannst und allen Shit treiben willst, den du in
kannst
diesem Universum.
Kannst du auch Screenshots von der Webcam machen?
Habe ich jetzt nicht probiert, aber geht bestimmt.
Geht nicht.
Sicher?
Ja, doch, das wird garantiert gelockt von dem fucking.
Nee, glaube ich nicht. Da geht fast alles.
Auf diesem
Phone geht echt alles. Und also der Teil ist auf jeden Fall abgehakt, ja. Aber das, wenn es jetzt.
Also
darum,
SSH tut total gut, aber E-Mail immer noch nicht.
Ja, doch, E-Mail funktioniert auch. Also der E-Mail-Client ist auch immer besser geworden. Was mich halt stört, ist, was auch nicht einfach zu fixen ist, wenn du so viele Applikationen benutzt, die halt dir was pushen, ja. So, dazu gehört auch Instant Messaging und oder Messaging überhaupt, diese ganzen WhatsApp, Telegram, bladiblub, die brauchen natürlich irgendeinen Push-Dienst und den.
Achso, und das bietet
halt
Jolla nicht bereit. Also bietet es nicht an.
Bietet es natürlich nicht an, vor allem nicht, weil die meisten der Applikationen Telegram, WhatsApp oder so ja auch nicht nativ. Die gibt's ja nicht nativ, ja. Weil
das sind Android-Apps.
Sind dann Android-Apps, genau.
Okay.
Und du müsstest dir dann entweder die Google-Android-Welt reinholen. Ja, gibt Hacks, die dir das machen. Dann hast du auch die ganzen Google-Dienste
kannst
drauf.
Android installieren.
Dann könntest du auch halt Android benutzen, ja. Und das ist halt so. Aber abgesehen davon ist es für den normalen tagtäglichen Gebrauch benutzbar. Kannst Fotos machen, kannst E-Mails schreiben, kannst im Web surfen.
Vielleicht hätte dann auch ein Firefox gereicht.
Ja, aber dann hättest ja, ne, das kriegst du nicht auf einem guten Phone und
doch, klar, du kannst auch Nexus 4 installieren.
Und dann hast du
dann
hast du immer noch nicht so ein richtiges Linux, sondern nur so ein abgespecktes WebUI Phone.
Ja, die Frage ist, also ich meine, ist schon, also ich sag mal, ich kann den Antrieb schon verstehen, ein richtiges Linux haben zu wollen, weil das fühlt sich irgendwie schon cool an, wenn man sich per SSH auf seinem Handy einloggen kann oder da irgendwelche Shell-Skripte machen kann, ausführen kann, schreiben kann, was auch immer, oder irgendwie Matt auf seinem Handy benutzen kann. Die Frage ist, braucht man das? Also ist das mehr als eine Spielerei? Hat das für so ein Smartphone irgendeinen praxisrelevanten
SSH, dass du dich per SSH einloggen kannst und darauf Sachen tun kannst, ist eine
normale Spielerei.
Nee, oder generell
die Tatsache, dass es sich um ein richtiges Linux handelt und jetzt nicht um sowas wie Android oder so.
Ja, wenn du ein freies System haben willst, was nicht an Google gebunden ist, die dir alle Daten absaugen oder sonst was, dann würde dir Firefox OS übrig bleiben oder halt eine Sailfish OS. Sailfish hast du halt noch den Vorteil, dass es halt ein richtiges Linux ist.
Aber ich habe mir sagen lassen, dass da ganz, ganz viel eigentlich gar nicht Open Source und Free Software ist und so, sondern eigentlich voll evil. Und schlimmer als alles. Ja,
wahrscheinlich die ganzen Device-Drivers wieder, oder?
Die gut, ein paar Treiber sind nicht Open Source und sie haben ein paar UI-Sachen, sind auch noch nicht Open Source, aber ich denke, die haben das verstanden und werden die Teile, die noch nicht Open Source sind, und das sind nicht mehr so viele, also den Browser war zum Beispiel auch, ihre Erweiterungen waren am Anfang nicht Open Source oder so, das haben sie alles schon gemacht. Lass mal sagen, ich glaube 90% sind Open Source, 10% nicht oder so.
Also,
aber das ist ein Problem, was auf Zeit lösbar ist.
Also momentan ist es dann eher so eine Geschichte für jemanden, der halt aus ideologischen Gründen ein freies System mag oder halt einfach ein System zum Rumfrickeln möchte, oder? Kann man
es
so sagen?
Ja, du kannst es auch ganz normal, also du musst dich ja mit dem ganzen Scheiß nicht beschäftigen. Ja,
das ist schon klar, aber da hast du halt wahrscheinlich bessere Alternativen, oder?
Ja, könntest du da auch ein Android nehmen. Genau, da hast du halt die größere Unterstützung. Wie gesagt,
größeres Ökosystem für Apps und so weiter.
Du kannst natürlich Android-Apps installieren und auch benutzen, aber hast halt ein paar so Minuspunkte, dass du halt die Push-Notifications und die ganzen, also du hast halt diese Android, diese Google-Dienste nicht im Hintergrund laufen. Manche Programme sagen dir, will man nie, wenn ich nicht auf Google Maps zugreifen kann und die API XY hier hab, dann will ich nicht laufen, blablabla. Und das ist dann halt ein bisschen schade.
Also ich habe mal den Wiki-Artikel zu Sailfish OSS, also die Licensing von aktuellem Sailfish rausgesucht.
Und?
Ja, ist relativ viel noch proprietär oder quasi irgendwas anderes. Aber es ist natürlich ein großer Teil irgendwie unter einer freien Lizenz.
Ja, ich meine, der große Teil ist, die benutzen ButterFS als Dateisystem, die benutzen Pulse Audio als Soundsystem und
aber
so. Das ist
Großteil
halt alles frei.
Großteil von dem GUI-Zeug.
Genau, UI ist Großteil noch proprietär, aber ich denke, das wird irgendwann kommen. Ja. Und schön ist natürlich auch, du hast dieses Together Jolla.com und da kannst du halt sagen, es funktioniert nicht, und dann hast du meistens User und Entwickler, die daran dann arbeiten und es eventuell in der nächsten Version gefixt ist, und gerade kam bis auf jetzt vor Weihnachten, ansonsten kam jeden Monat ein Update raus.
Oh ja, yeah, jeden Monat.
Mhm. Ja. Und gibt jetzt auch bald ein Tablet. Ja, also ist auch für normale Leute benutzbar, aber klar, vor allem für Leute, die halt ein freies System suchen, würde ich das empfehlen. Und wenn man halt ist total geil findet und darauf steht, dass du SSH auf deinem Telefon hast und jederzeit
kannst du auch
alles kaputt machen.
Kannst du auf deinem Android installieren.
Also auf meinem ersten Android-Phone habe ich das ja tatsächlich gebraucht. Das war ja total geroutet und so und mit CyanogenMod und weiß der Geier was. Und ich musste mir dann irgendwann ein Shell-Skript auf meinem Handy schreiben, was mir dann alle Anwendungen, die ich habe, neu installiert, weil irgendwann alle Anwendungen ihre ganzen Permissions vergessen haben. Das heißt, man konnte sie nicht mehr starten. Deswegen musste ich sie mit einem Shell-Skript so alle 2 Tage komplett neu installieren.
Geil.
Da freut man sich auch dann, dass man diese Funktionalität hat, aber ich glaube, ohne diese Funktionalität hätte ich das Problem nicht gehabt, deswegen ist es so ein bisschen, ja.
Aber das ist hier, das war ja auch damals, also du warst ja einer
von den ganz, also man muss auch dazu sagen, das war so Anfang 2009, als das HTC Dream hieß es damals, das erste Android-Phone, ja. Was man irgendwie so kaufen konnte. Und ja, das ist schon eine Weile her.
Ja, schön. Oder auch nicht schön. Machen wir weiter. So. Oder habt ihr noch was zu Yola zu sagen oder zu was? Zu den ganzen
anderen. Nö. Also wie gesagt, ihr könnt Rantux hören, da beschäftigen wir uns dann
gerne mal mit denen. Zeit.
Da beschäftigen wir uns gerade mit nichts anderes, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie gerade doch spannend genug, um sich nur damit zu beschäftigen.
Oh yeah.
Aber für die Sendung hier zu lang.
Genau.
Gut, fahrerloses Fahrzeug in Großbritannien.
Nochmal zu Radiotux, dürft ihr überhaupt darüber reden, wenn das quasi nicht 100% free Open Source ist? Ist es abgesegnet worden?
Abgesegnet worden vom Obermufti.
Von Richard Stallman. Ich glaube nicht, dass
genau, ich spiele den immer ein. Hello, this is Richard Stallman and you're listening to Radio
GNU/.
Ja, da habe ich auch letztens einen interessanten Mailinglisten-Post von RMS gesehen, der irgendwie was dagegen hatte, dass Unterstützung für, was war denn das, Unterstützung für LLVM in Emacs mit reinkommen soll. Da hat er ganz was dagegen gehabt, weil das ist ja...
Das lag tatsächlich was anderem, aber erzähl. Also es lag daran, dass quasi die Patches nicht die Lizenz hatten, die sich mit dem verträgt, was Emacs steht und deswegen... er quasi gesagt hat, ihr könnt es selber patchen, aber in Mainline kommt es nicht rein.
Und ich glaube, seine Argumentation, also vielleicht reden wir auch über zwei unterschiedliche Dinge, ich bin mir nicht sicher. Meine Interpretation war, das ist ein Produkt, was aktiv versucht, irgendein anderes GNU-Projekt zu ersetzen, nämlich GCC, und deswegen darf das nicht rein. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwie, weiß ich nicht.
Okay, also aber wenn man, also ihr könnt natürlich trotzdem einfach den Patch nehmen und dann in euer Emacs reinkrepeln. Das ist natürlich alles gar kein Problem. Ihr habt halt nicht mehr den Segen dann von Richard Stallman. Muss man auch sehen. Vielleicht bootet dann auch dein Emacs nicht mehr.
Das könnte dann auch... Dann bootet dein Emacs-Betriebssystem nicht mehr.
Ja, genau. Der hat dann nicht mehr den Segen vom Stallman.
Apropos, GNU Herd hat auch wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Wo wir gerade bei Stallman sind.
Oh mein Gott.
Doch, ich hab gehört, dass auf der FOSDEM oder so gab es einen Vortrag über GNU Herd und Status Debian Herd und so.
Kann man es jetzt schon installieren?
Ja, du kannst es installieren.
Auf meinem Nexus 4?
Halt ohne USB, ne? Weil USB funktioniert noch nicht. Ist ja useless Serial Bus.
Braucht man nicht.
Und es bootet natürlich nur in 32-Bit. So 64 sind sie irgendwie dabei, aber hey.
64-Bit ist jetzt auch echt vollkommen voll neumodisch.
Und so. Ich glaube, 2/3 der Debian-Pakete lassen sich tatsächlich schon für GNU Herd bauen.
Bauen, aber nicht, es hat noch keiner gestartet, weil zu viele sind.
Das
ist es nicht. Kompiliert, also, ohne dass es explodiert ist.
Es ist auf jeden Fall noch kicking und alive, ja, definitiv. Geil. Oder alive und kicking.
Was war nochmal der Plan von denen, dass sie quasi
Microkernel,
oder?
Ja, ist ein Microkernel. Ja, die wollten ein freies Betriebssystem bauen und dummerweise kam halt Linux dazwischen.
Damn. Ja, Linux ist ja nicht frei. Das reicht nicht, Mann.
Das ist nicht frei?
Es hat zu viele böse Lizenzen noch dabei.
Was?
Böse?
Hä? Der Linux-Kernel ist GPLv2.
Alles komplett?
Ja, komplett.
Oh, warum braucht man denn überhaupt GNU Herd? Was hat das für einen Sinn?
Ja, ist halt.
Also ich weiß, damit
es ist
die,
halt nicht von der. Nee, es ist nicht von der Free Software Foundation und es ist auch nicht von Stallman initiiert, weil Stallman wollte ja immer so sein eigenes GNU Herd mit komplettem GNU Userland und alles GNU und Linux ist halt nicht GNU, sondern irgendwann. Aber plötzlich gab es halt einen Kernel, der hat halt funktioniert und dann hat man halt das GNU Userland außenrum gebaut.
Nee,
ja. Deswegen ist ja Stallman auch immer so pisst, wenn man dann irgendwie sagt, das ist ein Linux Betriebssystem, weil nein, das ist doch alles GNU.
Genau.
Und er wollte halt das GNU-OS mehr oder weniger.
Ja, also ich weiß auch, was das Problem war. Nämlich bei Linux hast du die Möglichkeit, Module nachzuladen und du kannst auch unfreie Module nachladen.
Ja, aber dann ist er tainted.
Yep.
Ja. Sagt er dir.
Dann auch. Ist er tainted, aber du darfst es und du kannst es machen und das
geht. Genau.
So was gibt's.
Würde der Stallman da kommen und sagen, du darfst es nicht.
Genau. Sowas gibt's unter Richard Stallman nicht.
Ja, da kannst du ja sowieso Kernel, nichts in den Kernel-Mode laden. Geht ja nicht. Ist alles im User-Mode. Von daher.
Ja, ich glaube, GNU/Herd ist ja generell ein modularer Microkernel und kein monolithischer Kernel wie jetzt Linux zum Beispiel. Also GNU/Herd ist ja eher so nach dem Andrew Tannenbaum Minix-Prinzip designed, im Gegensatz zu Linux.
Aber
habe ich zumindest noch irgendwo im Kopf.
Aber in Linux kannst du doch auch Sachen nachladen, was Module sind. Das heißt, das kann ja gar nicht so super unmodular sein.
Ja, die laufen aber alle im Kernel-Mode und im gleichen User-Space
und sind
nicht einzelne kleine Komponenten, die über Schnittstellen miteinander kommunizieren.
Ja, außer halt über den...
Und wenn ihr ein Scheiß-Modul abraucht, raucht ihr der ganze Kernel ab.
Ja.
Okay, also, gell.
Ja, shit. Fuck that shit. Echt. Einfach Zentik Module, alles cool.
Bam. Ach, ich meine, mittlerweile ist es ja auch eh egal. Da raucht ihr, wenn dir irgendwas abraucht, dann ist es SystemD.
Genau.
Und dann hast du eh verloren.
Ist einem schon mal SystemD abgeraucht? Jetzt mal kurz.
Keine Ahnung.
Weiß nicht.
Mir nicht.
Also ich kann es tatsächlich nicht sicher sagen. Mir ist mein Server in letzter Zeit mal ein bisschen rumgezickt, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht genug Logs gelesen, um rauszufinden, ob es jetzt irgendwie an SystemD oder irgendwann was anderem liegt. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
Also ich muss sagen, SystemD ist relativ stabil bei mir jedenfalls.
Aber mir ist halt auch in letzter Zeit kein Linux abgeraucht, deswegen. Also so Kernel Panic oder so habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Also was mir aufgefallen ist, ich habe verschiedene Distributionen am Laufen und manche haben halt noch SysVInit. Beziehungsweise halt irgendwas anderes. Was mir da aufgefallen ist, wenn ich SystemD habe, schreibe ich SystemD-Module oder halt diese Service-Files. Mhm. Und bei allen anderen Sachen werfe ich es in etc/rc/local. Und dann ist es quasi auch gestartet.
Ja, kenne ich.
Irgendwie. Ja, und das ist quasi der eine Unterschied. Und ich glaube, das eine ist
erste,
gut
was
besser.
Was ich gemacht habe damals, war halt irgendwie ein SystemD-Skript zu nehmen, was mir rc/local auch nachbaut.
Fuck that shit. Du hättest das alles gut machen können. Das wäre deine Chance gewesen.
Aber es ist so anstrengend.
Also ich muss sagen, SystemD-Services sind besser als SysVInit-Skripte. Da kann auch niemand anders was gegen sagen, ja. So. Was noch ganz gut geht, sind die Init-Skripte von OpenWrt. Die sind nicht SysVInit, sondern irgendwie was Eigenes, weil die auch ein eigenes Init-System auch, glaube ich, hergenommen. Was nicht SysVInit ist, dann irgendwas anderes. Kann ich mal nachschauen. Aber das ist auf jeden Fall besser und das macht mehr Sinn, weil du hast irgendwie Funktionen und die heißen halt Reload und irgendwie Stop and Start und hast ein paar Service-Funktionen und das ist einfach, es funktioniert tausendmal besser einfach.
Gut, okay. Machen wir Klappe zu auf den Tod an der Stelle, oder?
Ja. Achso, Procti hast du unter OpenWrt. Also Procti.
Klingt wie Proktologe.
Ja.
Wollen wir hier nicht haben.
Doch, super.
Auf jeden Fall nicht jetzt.
Oh, na gut.
Gut. Fahrerlose Fahrzeuge in Großbritannien?
Fahrerlose Fahrzeuge in Großbritannien. Die Zukunft ist jetzt einfach, ja.
Aber die Zukunft ist England.
Die Zukunft ist jetzt.
Aber die fahren doch dann auf der falschen Seite.
Die führen jetzt, das können die.
Ja, das ist die Zukunft, Ingo.
Das ist die Zukunft, Mann.
Schon immer.
Weil die fahren dann auch hier rüber und dann fahren die einfach auf der falschen Seite und keiner kann was dagegen machen, wenn es Panzer sind. So.
Ja.
Nee, also es gibt jetzt... Die laufen
ja nicht durch den Tunnel.
In den USA gab es das ja schon ein bisschen länger, so von Google die Fahrzeuge, die ohne Fahrer fahren, sondern quasi so wie Taxis, nur ohne Taxifahrer. Und das kommt jetzt auch endlich nach England. Und das heißt, es ist jetzt quasi schon Europa. Das heißt, bis in Deutschland ist, übermorgen.
Also Großbritannien ist nicht Europa.
Großbritannien ist Europa, sorry.
Nee, sorry.
Airstrip One.
Großbritannien ist.
Frag mal die Briten auf der Insel. Die sind definitiv nicht Europa. Und ich finde auch, die sind nicht Europa.
Ich finde das auch.
Ja.
Also die Iren, die sind schon halbwegs Europa.
Ja, die haben ja auch den Euro. Ich glaube, die rechnen bestimmt noch in Meter.
Die sind schon in Meter.
Also von daher, ich weiß nicht.
Ich glaube, die Briten kennen auch schon Meter.
Die Iren fahren aber auch auf der falschen Straßenseite. Wow.
Ja, aber
also die haben den Euro, sie rechnen in Metern, sie geben auch Mengenangaben in Gramm und Litern an, was schon mal ganz nett.
Ja, also da
also Meter können die Briten, glaube ich.
Eindeutig auch. Europäer, während die anderen irgendwie Yard und Fuß und hast du nicht und Gallone und was
ist. Solange sie nicht mit Fahrenheit anfangen, ist noch
Seemeilen
alles okay.
Seemeilen benutzen, keine Ahnung, um ihre Längen anzugeben auf der falschen Seite also fahren. Und falsches Geld benutzen, sind sie einfach nicht Europa.
Falsches Geld. Also mit Yard und Fuß und sowas kann ich mittlerweile tatsächlich was anfangen, aber Fahrenheit ist mir immer noch sehr, ist immer noch sehr seltsam.
Ja, solange du die nicht ineinander umrechnen musst.
Also Großbritannien hat kein, also hat das metrische System.
Jo. Aber, wer hat nicht das metrische System außer den USA und irgendwie
in den USA haben wir in einer Sendung festgestellt, kannst du es benutzen nach dem Act von 1800, such mich mal.
Ja, das tut da halt jemand, de facto keiner.
Ja, genau. Aber hey, es gibt ein Gesetz, dass du es machen
solltest. Okay, es gibt so drei Länder übrigens. Liberia, Myanmar und USA, die noch nicht das metrische System haben.
Genau.
Die noch nicht so weit sind.
Ja, aber es macht wahrscheinlich auch, machen die das? Rechnen die da nicht trotzdem in Fuß oder so?
Was?
Naja, wenn du jemanden auf der Straße ansprichst und sagst, wie weit ist denn das dahin?
Wohin?
Wen? Na, geh mal in London auf der Straße und frag mal einen Briten, wie weit ist es zur nächsten Straßenecke? Sagt er dann, es sind 300 Fuß oder sagt er, es sind 200 Meter?
Also 18,
ich glaube, er sagt,
in 1874 ist es schon in Großbritannien passiert.
Was? Wann ist passiert?
1874.
Oh Gott. Sorry. Das ist ja noch nix.
Also was ich sehr interessant fand, in Kanada haben sie ja eigentlich das metrische System, die berechnen auch größtenteils im metrischen System, aber die Backöfen, da ist die Anzahl, also der Thermostat wird in Fahrenheit kontrolliert und irgendwie so bei Wohnungsgrößen und Deckenhöhen und so rechnen sie irgendwie auch mit Fuß.
Weird.
Aber so im Großen und Ganzen ist das metrische System, aber so es gibt so Ausnahmen. Hm. Aber ja, das ist alles komisch.
Ja.
Wir waren bei Autos, glaube ich.
Ja, genau.
Wir waren bei Autos. Leicht abgeschweift.
Aber nur ganz leicht.
Genau. Noch ganz kurz, der Marc hat irgendwie auf Twitter geschrieben, warum Letter eigentlich voll der Quatsch ist und A4 superior gegenüber dem Letter-Format von USA.
Wir wussten das ja schon immer, aber warum?
Und es ist einfach, weil die Seitenverhältnisse so genormt sind, dass du es quasi in der Hälfte fighten kannst, sondern es ist die Hälfte von quasi dem, was davor war.
Das
und
ist
zwar
ja
genau
die Basis von diesem kompletten A4-5.
Ja, genau. Und das funktioniert, weil du quasi ein Seitenverhältnis von Wurzel 2 hast. Und dann ist es quasi
ist
die
das
ganze
nicht,
Magic.
Nicht auch irgendwie goldener Schnitt oder so? Nee, das war irgendwie ein Drittel zu zwei Drittel ungefähr. Nee,
das ist was anderes auf jeden Fall. Jedenfalls
lassen wir das.
Du kannst, genau, A0 ist nämlich genau ein Quadratmeter von der Größe her. Und dann hast du die Seitengröße Wurzel 2 und dann halbierst du es, dann hast du A1, A2, A3, A4.
Hm.
Und das ist quasi
praktisch.
Die ganze Magic dabei. Hm. Und das kannst du mit Leiter nicht machen, dann geht's nämlich kaputt. Anyways, wo waren wir für Autos? So schön. Und zwar, jetzt gibt es quasi den ersten Piloten für selbstfahrende Autos in den USA und die sehen so ein bisschen aus wie Autos, wo vorne und hinten was fehlt. Sehen so aus wie Ports irgendwie von, die man, weiß nicht, so Alien-Ports vielleicht? Wo du so ein Alien reinsetzt, was dann, oder wo du so ein Escape-Port vielleicht? Da kann jedenfalls die können rumfahren in der Stadt und die sind elektrisch und fahren, denen sagst du dann irgendwie, wo du hin willst, und dann fährt sich dahin und dann ist quasi fertig. Und sind klein und sehen cool aus, muss ich sagen.
Ich lese immer noch metrisches System.
Ich glaube, wir haben Ingo gerade genörzt.
Oh nein, er ist auf der Wikipedia hängen geblieben.
Ja, das ist leider so. Das passiert.
Ingo ist auf dem Wikipedia-Trip.
Wo waren
diese Autos, die sehen irgendwie echt lustig aus.
Also die sehen aus wie kleine Mini-Polizeiautos oder so.
Genau. Die sehen aus wie ein Smart ohne Kofferraum und ohne Motorhaube.
Ja, genau. Und vorne sieht's aus,
als abgehackt, als müsste da irgendwas rein.
Ja, als könntest du da so einen Koffer reinmachen oder so vorne. Quasi so vorne
reinstecken. Kannst du da einfach noch einen Mitfahrer reinschnallen.
Genau, Kinder kannst du direkt vorne in die Knautschzone reindrücken.
Ja, also bei Tesla gibt's es ja, die haben, also nicht so direkt, aber die haben im Kofferraum, kannst du da irgendwie noch so einen Sitz rausklappen und dann kannst du irgendwie ein kleines Kind zu einer bestimmten Größe irgendwie noch hinten reinschnallen. Vielleicht ist das einfach dann so die Bonusvariante, wenn du einen Betrunkenen dabei hast, was ja in England ab und zu mal passiert, dann kannst du den einfach vorne ins Auto ranschnallen, dann macht er auch nichts dreckig.
Ja, voll praktisch. Genau, der kann ja noch kotzen, nicht, kann er vorne kotzen, kein Problem.
Ja.
Nice.
Genau.
Jedenfalls, ich find's cool und ich hoffe, das kommt auch bald nach Deutschland, weil es sieht cool aus. Es ist halt immer noch nicht so richtig geklärt, wie das mit der Haftung ist und so, aber die sind, glaube ich, noch nicht so viel gecrashed jetzt.
Das ist halt auch irgendwie, ja, es gibt halt auch noch nicht so viele Autos, die irgendwie fahrerlos fahren.
Ja.
Also es ist halt auch so ein bisschen creepy so. Ich habe vor kurzem mal irgendwie einen Roman gelesen, den ich ja auch mal gepickt habe. Da werden dann Leute irgendwie über gehackte Taxis ermordet und das ist dann schon ein bisschen weird. Also es sind tatsächlich keine, in dem Fall sind es keine komplett autonom fahrenden Taxis, sondern irgendwelche Leute, die von irgendeinem irgendwelche Autos, die von einem Callcenter irgendwie ferngesteuert werden. Nevermind.
Ja, weird.
Das. Aber ist halt auch die Frage, für wen wäre das dann was? Ist es dann ein kompletter Ersatz für Taxi? Ist das irgendwie Alternative?
Also es soll erstmal ein Ersatz zu Taxis sein, denke ich. Und im nächsten Schritt kannst du das quasi dann, ich würde es mir so vorstellen, du kannst dich dann quasi einmieten für einen Monat und dann fährt dich
Auto das rum.
Ja, genau. Und dann, wenn du es nicht mehr brauchst, kannst du woanders hinfahren. Ist mir doch scheißegal, es muss ja nicht vor meiner Wohnung stehen. So ein Quatsch einfach, ja.
Das wäre vor allem total cool, wenn man halt, in Großstädten gewohnt hat mal, wo irgendwie die Parkraumsituation nicht so super optimal ist, lässt du dich einfach von dem Ding vor die Haustür fahren und sagst, ey, tschüss, geh parken irgendwo.
Nee,
und dann fährt das Auto rum, bis es einen freien Parkplatz findet und kommt dann einfach wieder, wenn du es wieder rufst. Das ist doch total
Es fahren die ganze Zeit diese Autos durch die Gegend. Immer nur noch.
Genau,
nur
du musst dich niemand abstellen.
Du steigst einfach ein, fährst los und steigst aus und das Auto fährt weiter, weil die nächste Person wird gleich aufgenommen. Aber
die müssen doch irgendwann mal geladen werden.
Ja, genau,
die können laden. Das passiert ja irgendwann, das machen die automatisch.
Oder du hast dann
nur noch diese Autos rum und du, es ist einfach nur hop in, hop out.
Ja.
Super.
Also könnte ich mir gut vorstellen, weil also bei mir ist es ja schon so, ich besitze ja schon seit einer ganzen Weile kein Auto mehr und ich nehme mir dann halt irgendwie so eine Carsharing-Karre, die halt irgendwo in der Gegend rumsteht das funktioniert eigentlich ganz gut und das hätte jetzt noch den Vorteil, weil Autofahren macht, also ich habe so meine persönliche Theorie, mit der ich mir wahrscheinlich jetzt sehr viele Feinde mache, aber ich habe ja meine persönliche Theorie ist, dass Autofahren Menschen generell zu Arschlöchern macht. Egal.
Also Menschen sind Arschlöcher und die lassen es dadurch nur quasi amplifying das.
Ja, nee, ich glaube, das ist schon so, weil ich glaube, ich bin ein größeres Arschloch, wenn ich in einem Auto sitze, als wenn ich irgendwie nicht in einem Auto sitze.
Oh mein Gott. Nein, da kommen diese Kriegsdingstreiberteile, Nerven. Wie ist das?
What?
Aggressivität, die man
Treibernerventeile, was?
Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich glaube, sowas hatten wir in der früheren Sendung schon mal.
Möglich?
Also es fühlt sich so an. Vielleicht ist es auch einfach nur ein ganz weirdes Déjà-vu.
Ist ein Déjà-vu.
Jedenfalls, anyways, Autos, die selber fahren, können die ganze Zeit von mir aus in der Stadt rumfahren, können ja auch ganz langsam dann fahren. Sie brauchen dann ja auch keine Parkplätze, weißt du? Das ist ja das Geile. Die können einfach die ganze Zeit rumfahren.
Die fahren einfach rum, die ganze Zeit.
Das ist geil. Und nur, wenn sie wirklich mal Strom brauchen, können sie sich irgendwo hinstellen. Und ansonsten fahren sie halt langsam irgendwo eine Seitenstraße oder so. Ist ja auch scheißegal. Weil es fuck that shit.
Worauf ich ja eigentlich raus wollte, wegen dem Leute werden Arschlöchern. Ich glaube, meine persönliche Theorie ist, wenn die Leute dann weniger Auto fahren würden, dann gäbe es halt auch weniger Arschlöcher und die Leute wären viel entspannter und deswegen gibt es vielleicht weniger Kriege oder weniger Prügeleien.
Du bist
einfach so. Ich weiß es nicht. Man kann es ja mal ein bisschen übertreiben.
Ja, weil wenn du es so pushst und sagst, es gibt weniger Kriege in Großbritannien zum Beispiel,
also, auf jeden Fall.
Wo es halt so viele Kriege gibt die ganze Zeit, dann geht es auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich so wie im Rest von Europa.
Ja, genau. Obwohl im Rest von Europa ist jetzt auch wieder. Yeah.
Warst du schon mal in der Ukraine letztens?
Ja,
okay.
Da ist gerade Krieg. Vielleicht zentral, brauchen diese Autos.
Sagen wir Zentraleuropa.
Die brauchen diese Elektroautos, Mann. Weil dann ist kein Krieg
Genau, die mehr. Haben keine Elektroautos, das ist das Problem.
Kein Krieg.
So, okay, das genau. War jetzt ein bisschen
schick
fies.
Elektroautos in die Ukraine, da wird da alles viel besser.
Genau, ihr könnt die auch dahin fahren lassen.
Ich müsst ihr ja nicht wünschen. Ja, jetzt sinnvoller wie irgendwelche Waffentransporte.
Besser als Waffen, also. Außer die Autos,
die naja, die fahren ja dann nicht mehr selber, ne?
Das, was?
Naja. Autos? Ja,
doch,
wenn du nicht mehr selber fährst, bist du dann auch nicht mehr so aggressiv.
Brauchst halt das Europa-Upgrade von TomTom Go und dann geht's los.
In Wirklichkeit sind das dann einfach irgendwelche getarnten Drohnen, wo dann heimlich irgendjemand auf den Knopf drückt und plötzlich transformt sich das Teil in eine Flugdrohne und
macht alle. Ich hätte gedacht, eine Bombe. Ja. Und die explodiert einfach.
Genau.
Nee, ich hab
guck
mir das
mal, selbstfahrendes Auto.
Plötzlich.
Ja,
plötzlich ist es dann irgendwie, keine Ahnung, Optimus Prime in retardiert, weil er ist irgendwie klein und hat keine Arme und keine Beine, weil alles abgeschnitten ist. Naja.
Wir haben gedacht, wir brauchen das nicht.
Ja, genau. Der hüpft dann durch die Gegend und
ja, es ist halt Optimus Prime.
Optimus Prime.
Ja, haben wir das auch geklärt. Zum Glück.
Gute Sache.
Nächstes. Node.js wurde geforkt.
Ja, also das ist auch schon eine News aus dem alten Jahr. Die hat es bis jetzt nur nicht in die Sendung geschafft. Ja, so ein paar Core-Committer von Node.js, ich glaube die vier Commit-Leute, die am meisten mitgearbeitet haben, haben irgendwie, denen ist die ganze Entwicklungsarbeit und der Entscheidungsprozess, welche Features reinkommen und so weiter, ist nicht schnell genug gegangen. Und daraufhin haben sie IO.js gegründet und das ist halt ein momentan noch meist kompatibler Fork zu Node.js, der halt irgendwie so Bleeding Edge und mehr Features und schnellere Entwicklung und sowas sein soll.
Hätten sie es nicht einfach den Development Branch von Node.js oder so nennen können? Dass du quasi immer unstable fahren kannst oder so?
Naja, das Problem ist ja, diese Änderungen, die fließen ja nicht zwingenderweise alle in Node rein. Das ist ja nicht der Development Branch, sondern da arbeiten halt zwei unterschiedliche Teams an jetzt mittlerweile zwei Versionen von Node.
Okay.
Macht
das Sinn?
Und ob das Sinn macht, werden wir sehen. Also ich kann das verstehen, dass man sagt, okay, hinter Node.js, da stand ja lange Zeit Joint, eine Firma, die halt damals Ryan Dahl mehr oder weniger eingekauft hat, also der Erfinder von Node.js, der sich ja mittlerweile komplett aus dem Internet entfernt hat.
Oh, er hat sich selber aus dem Internet entfernt.
Also vor 2 Jahren oder so war das, glaube ich. Der hat seine Online-Präsenz aus irgendwelchen Gründen und seine Arbeit an Node.js komplett aufgegeben und macht jetzt irgendwie andere Dinge.
Krass.
So was ich halt ganz nett finde, ist, sie versuchen jetzt halt auch mal ECMAScript 6 Features mit reinzunehmen, was ganz nett ist. Also da sind dann halt irgendwelche neuen Datenstrukturen, neue Keywords und so weiter drin. So Sachen, die ich jetzt irgendwie gerne gesehen hätte, haben sie momentan noch deaktiviert. So Fat Error Functions. Also das ist dann quasi eine JavaScript Function mit einer anderen Syntax, die aber this auf das Richtige bindet, im Gegensatz zu dem, was JavaScript gerade macht.
Das ist so schön.
So Sachen wie Klassen in ECMAScript 6 Klassen und so weiter, die muss man mit einem bestimmten Flag kompilieren, dann sind die mit drin.
Okay. Aber es ist immer noch so, dass quasi alles global ist, also jede Variable, wenn du sie nicht explizit lokal machst, oder?
Sie haben noch was vom Scope geändert. Also es gibt jetzt statt einem var gibt es ein let Keyword und wenn du einen Strict Mode verwendest, dann bin ich mit, aber ich glaube, wenn du kein var dran machst, dann ist es auch in ECMAScript 6. Das muss ja mehr oder weniger abwärtskompatibel sein.
Shit.
Und ich glaube, das ist immer noch global, wenn du kein var davor machst. Allerdings habe ich mich mit ECMAScript 6 jetzt auch nur, ich habe später beim Lesefuhn-Artikel drüber, der so mal ein bisschen ein paar Features erklärt. Aber ich habe selber jetzt noch nicht großartig damit gearbeitet, deswegen müsste ich da jetzt auch raten. Aber ich würde mal sagen, dieses Verhalten brechen sie nicht. Ich glaube, dieses let-Keyword, was sie mit drin haben, das macht dann noch ein anderes Scope.
Okay.
Da funktioniert das Scoping noch ein bisschen anders. Und
was mit Integern? Integer.
Vergiss es. Aha. Ich glaube, also es gibt in Node.js gibt es ja Typed Arrays, wo du dann sowas wie richtige Integer haben kannst. Und ich glaube, das müsste eigentlich auch so tun, aber so, ich glaube, bei JavaScript wird der einzige Datentyp für Zahlen wird wahrscheinlich immer noch ein Float sein und das fühlt sich wahrscheinlich immer noch falsch an und es ist wahrscheinlich auch immer noch falsch, weil irgendwie Floats nicht so richtig cool funktionieren, wenn du genaue Berechnungen machen willst, aber
ja.
Ja.
So ist es. Na gut, naja. Man hat sich quasi alles geändert, bis auf die ganzen Sachen, die halt kacke sind.
Naja, sagen wir mal, es gibt mittlerweile irgendwie halbwegs ordentliche String-Interpolation, es gibt Promise-Objekte, es gibt, oh, warte mal, du kannst mittlerweile Binary und Oktette als Literals benutzen und da kommen Zahlen bei raus, aber wahrscheinlich immer noch Floats.
Kommen halt Zahlen raus, so ist es.
Ja, du kannst Konstanten definieren.
Fuck me, die ganzen wichtigen Sachen quasi.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin ja immer noch verwöhnt von Python und deswegen finde ich alles, was so voll quirky und weird ist, fällt mir halt total auf, weil es in Python halt nicht so shit ist einfach.
Ja, Python ist halt in der Hinsicht halt relativ nett, weil es ist halt so, es gibt halt einen Weg, Dinge zu tun und keine großen Alternativen und alles ist halt sehr, sehr stringent definiert. Sehe ich das richtig?
Ja, es fühlt sich richtiger an in ganz vielen Punkten, wo du so denkst, okay, so will ich es jetzt schreiben und dann passiert so, es ist quasi wenig Überraschung. Und das finde ich ist eine ganz nette Sache eigentlich. Und das ist bei Lua übrigens auch so. Also Lua fühlt sich ziemlich gut an, wenn man es schreibt. Das ist eine coole Sache eigentlich.
Mhm. Ja. Naja, jedenfalls kann man halt dann neue JavaScript-Features da benutzen und die sind jetzt schon in IOJS drin und kommt vielleicht, sind im Zweifelsfall noch hinter irgendwelchen Flags in Node.js versteckt. Sind beide kompatibel mit NPM und die meisten Module sollten auf beiden laufen, aktuell zumindest. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es denn in den nächsten paar Jahren da weitergehen wird, weil sich die Plattformen im Zweifelsfall vielleicht auch weiter voneinander entfernen. Oder vielleicht gibt es irgendwann wieder einen großen Merge und man weiß es nicht so genau.
Mhm. Weil auch die Firma hinter Node.js hat ja so ein bisschen reagiert auf die ganze Geschichte und hat jetzt angekündigt, dass es eine Node.js Foundation geben soll. Also eine Organisation, die sich halt um die Weiterentwicklung von Node.js kümmern soll. Und
haben Sie
halt
mal
nicht
überlegt, ob
Sie
es vielleicht zum Open Apache Graveyard schicken?
Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, weil das so eine Foundation, das ist halt im Endeffekt das gleiche Prinzip wie der Open Apache Graveyard. Mhm. Sorgt halt letzten Endes auch nur dafür, dass es halt noch mehr, also es gibt dann halt ganz viele Köche, die halt nicht unbedingt den Brei verderben, aber vielleicht eine Weile brauchen, um Entscheidungen treffen zu können. Muss nicht sein, kann aber sein. Und die Kritik an Node.js war ja unter anderem, dass halt Joyent irgendwie die Leitung nicht besonders super übernommen hat, aber halt auch, dass die Entwicklungen und die, sagen wir mal so, dass die zu konservativ geworden sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob da eine Stiftung ist, glaube ich, das richtige Wort für Foundation. Ja. Und dass so eine Stiftung da irgendwie viel ändert. Aber ich würde insgesamt sagen, schauen wir mal, im Zweifelsfall belebt ja Konkurrenz das Geschäft und wir werden ja dann sehen, welche Plattform irgendwie in 2 Jahren noch oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren irgendwie noch benutzt und beliebt ist.
Ja.
Oder benutzt wird und beliebt ist, so rum.
Ja, also normalerweise kriegt ja eine Stiftung Stiftungskapital und je nachdem, welche Leute dann da drin sitzen und wie die besetzt ist, kann das ja dann nichts mehr mit der Originalfirma zu tun haben. Und wenn da dann nur noch Community-Mitglieder drin sind, die sich da halt engagieren und
es sei denn, die sind jetzt halt alle zu...
Ja, wenn die alle schon weg sind und sich nicht wieder zurückkommen.
Die sind jetzt alle schon weg und da sitzen halt irgendwelche Leute der von Joyent mit drin. Ja. Weiß ich nicht.
Ja, das könnte dann genauso sein wie, wer erinnert sich noch an den Vorgänger von Joomla? Niemand?
Roomla?
Irgendwas mit M, ja genau.
Ich glaube Mambu war es. Ich hab mal irgendwo auf dem Linux-Tag ein Buch über Mambu gesehen.
Damals.
Genau. Damals, ja, das war irgendwie das Gleiche, da waren alle unzufrieden.
Warte mal, es gab doch auch
Joomla gegründet.
Irgendwie Jenkins hieß doch früher auch anders.
Not Jenkins,
oder? Travis ist das andere. Ich weiß es nicht mehr.
Könnten das natürlich befragen.
Ja. Also sei es drum, es gibt öfter mal so Sachen, dass sich auch das Neue dann durchsetzt und das Alte einfach keinen mehr interessiert.
Hudson hieß Jenkins vorher.
Hudson hieß Jenkins früher.
Das war früher Oracle, Sun.
Sorry. Ja, das ist ja jetzt auch tot.
Ja. Gott sei Dank.
Fast alles, was Oracle gehört, ist tot, oder?
Oracle ist tot, halt. Simon Zombie.
Steckt obwohl, alles, obwohl alles Virtualbox wird komischerweise immer noch weiterentwickelt. So eins der wenigen Sachen, wo ich denke, hä? Macht das Sinn? Sei es drum. Gut. Ja. Haben jetzt eine Stiftung gegründet. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall reagieren sie irgendwie drauf. Gucken wir mal. Microsoft, die da, wo Flighty da
viel wir nur ab und
Inside
zu mal sagen,
hat, ja, macht jetzt auch ganz viel mit Open Source.
Ja, alles mit Open Source.
Sozusagen auch die Teile, die ganz wichtig sind für, wie heißt dieses, .NET?
.NET.
.NET sind jetzt Open Source.
Okay, ist das gut?
Flighty sagt schon.
Flighty sagt es gut.
Flighty ist total der .NET-Mensch.
Fuck, ey, 2,2.
Ich habe gerade totale Probleme, euch zu verstehen, weil irgendwie bei mir gerade ganz komische Geräusche ankommen. Sagt nochmal was.
Derp, derp.
Nochmal was.
Das ist gerade sehr seltsam. Sollen wir diesen Anruf nochmal neu starten?
Können wir
machen. Oh, oh.
Jetzt ist der Flighty kurz weg. Wir haben da mal kurz was vorbereitet. Ja.
Also ich habe mal nachgeschaut, dieses Core-Controller, was sie Open Source haben, sind einfach mal 2,6.
Ich kann euch immer noch nicht verstehen. Ich glaube, das ist ein Problem mit eurem Audio-Interface.
Nee, das hört sich nach Netzwerk an.
Könnt ihr das Audio-Interface irgendwie resetten oder so?
Wir haben mehr Audio-Interfaces hier. Wir haben noch 10 USB-Karten, die können wir alle ausprobieren.
Ah.
Möchtest du die hier ausprobieren? Jedenfalls 2,6 Millionen Zeilen.
2,6 Millionen.
Das sind ganz schön viele fucking Zeilen, ey. Hardware, die begeistert hier. Piu.
Ja. Yeah.
Was hast du jetzt gemacht? Rollen und raus?
Einfach mal.
Wir trauen da nichts. Oh, we're on again.
Genau.
Das wird alles zum Glück nicht geschnitten. Das ist alles live.
Das ist alles live.
Because we don't give a shit.
Nein, weil wir haben keine andere Wahl. Passiert manchmal.
Sorry. Und wir können auch nicht schneiden, weil der, ja.
Doch, wir können total viel schneiden.
Können wir jetzt alles wegschneiden?
Könnten wir schon. Ist Frage, ob ich Lust dazu habe.
Ach so, ja.
So, wir gucken mal, ob wir den Flighty jetzt nochmal reinkriegen.
Hallo?
Hallo, Flighty.
Oh, ich kann euch wieder hören. Das ist ja wundervoll.
Ja, wir haben einfach nur rein und wieder raus.
Ja, also ich habe das Gefühl, nach einer gewissen Gesprächsdauer macht irgendwie, also ich habe da das Gefühl, da gibt's irgendwelche Ströme oder Spannungen oder irgendwas.
Ja, das ist
kann schon sein, das ist jedenfalls ganz schön billig.
Ja.
Wir brauchen, ich weiß, wir machen nächstes Mal mehr Soundkarten rein.
Da kann ich schneller umstecken.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir könnten uns, wenn das schnell wieder geht, könnten wir uns auch auf irgendein geheimes Geheimsignal einigen und dann vielleicht.
Geheimes Geheimsignal.
Nee, das ist zu geheim.
Immer wenn Flighty im Podcast XY sagt, passiert irgendwas.
So. Irgendwie, Gnu hört ist ein gutes Produkt. Und dann tschüss.
Und dann
Katsching,
kommt das Maschinengewehr aus dem Server raus.
Ja.
das ist
halt echt seltsam, weil da kam die ganze Zeit so ein Rauschen an und das hat sich dann so immer so ein bisschen aufgeschaukelt und zum Schluss habe ich dann kein Wort mehr von dem verstanden, was ihr eigentlich gesagt habt.
Krass. Wir haben gesagt, du musst jetzt endlich über dein Lieblingsthema reden, Microsoft und Open Source.
Ja, genau, also Dings CLR, also Core CLR ist jetzt Open Source.
Was ist Core CLR überhaupt?
Open sourced worden, veröffentlicht worden und das ist, sagen wir es mal so, das ist so das .NET-Äquivalent zur JVM, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so die Sprachlaufzeit inklusive Just-in-Time-Compiler, Garbage-Collection, diese Intermediate Language, also diese Bytecode-Sprache, in die dann quasi kompiliert wird und so andere Kernkonzepte, die so Programmiersprachen brauchen, sowas wie Exception Handling und so weiter und so fort.
Okay.
Und ist halt irgendwie für objektorientierte Programmiersprachen gebaut worden. Es gibt ja auch so auf der CLR zum Beispiel F-Sharp, was irgendwie so eine funktionale Programmiersprache ist. Es gibt natürlich dann irgendwie C-Sharp und es gibt irgendwie Iron Python zum Beispiel. Das ist dann so die Python-Variante auf der CLR und da gibt's halt auch noch mehr. Also es ist halt auch ein Ökosystem, wo halt viele Sprachen drauf implementiert sind, die, ich würde jetzt mal sagen, größtenteils von Microsoft kommen, teilweise auch irgendwie aus einer Community. Ich glaube, es gab auch mal eine Anstrengung, sowas wie Scala auf die CLR zu portieren. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was daraus geworden ist.
Habe ich noch nie was von gehört, aber es ist bestimmt gut.
Ja, also es ist halt im Endeffekt eine Laufzeitumgebung, eine virtuelle Maschine, eine Bytecode-Definition und vieles mehr. Und das ist jetzt irgendwie Open Source. Und ich bin mal gespannt, also mich würde es ja tatsächlich freuen, wenn sowas dann irgendwann mal auch auf anderen Betriebssystemen baut und man irgendwie diese ganzen .NET-Geschichten vielleicht auch mal auf Mac oder auf Linux laufen lassen kann. Also ich glaube, .NET an sich, das Framework, ist ja jetzt schon vor einer Weile Open Source geworden und das scheint mittlerweile auch mit Hilfe von Mono auf anderen Betriebssystemen zu laufen. Bei CLR weiß ich jetzt nicht, wie weit sie da sind, ob es da irgendwie Anstrengungen gibt, das auch irgendwie auf andere Plattformen, auf andere Betriebssysteme zu portieren.
Ja,
krass. Aber es ist schon mal ganz interessant. Ich habe auch mal irgendwie so ein Markdown-File verlinkt, wo mal drin steht, was denn die CLR in Wirklichkeit alles macht und so. Kann man sich mal durchlesen, ist ganz nett geschrieben.
Voll gut. Voll gut. Also mehr Open Source für mehr gut quasi.
Jo.
Okay,
so,
dann Mut dankt ab.
Mut von, also quasi Mr. 4chan dankt ab.
Das hört sich falsch an.
Mr. 4chan, oh yeah. Jedenfalls,
Warum? Ist er zu alt oder was?
Ja, wahrscheinlich ist er jetzt irgendwie schon über 20 und jetzt ist quasi vorbei. Ja,
dafür ist er dann halt echt zu alt für 4chan.
Ja, eigentlich schon. Und Christopher Poole dankt jetzt ab und sagt, ihr Admins von 4chan, ich gehe jetzt. Was hat er, also 4chan hat ja immer so ein paar Probleme mit allen möglichen Dingen, unter anderem auch mit Geld quasi, also dass er quasi nicht genug Cash Money hatte, um die Seite überhaupt weiter betreiben zu können.
Hat sich denn 4chan eigentlich generell finanziert?
Werbung.
Ah, okay.
Ja, genau, also du kannst dich jetzt auch da irgendwie einkaufen, also du kannst da quasi so ein Self-Service Werbungsdingsi dich reinkaufen. Ich weiß aber nicht, ob das gut läuft.
Wenn wir mal ein Binärgewitter Banner schalten, damit wir dann
genau.
von den ganzen 4chan-Kids irgendwie gedost werden.
Das ist total praktisch auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also das ist, was du dir auf jeden Fall wünschst. Und genau, er sagt, das ist goodbye und eine Danksagung quasi an Mut, dass er so toll Mr. 4chan gewesen ist.
Gute Sache. Oder so.
Oder nicht gute Sache. Ist ja auch
alles hat ein Ende.
Nur 4chan hat einfach viel zu viel. Ich sag jetzt nichts mehr dazu.
Nur Roboterhunde haben zwei.
Nur Roboterhunde haben vier Beine auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und es gibt einen neuen Roboter von Boston Dynamic. Und zwar Boston Dynamic waren die, die den Big Dog gebaut haben. Das war so ein
oder großer, die Wildcat zum Beispiel.
Oder Wildcat. Und die haben jetzt einen neuen Roboter, der nennt sich Spot. Und der ist so ein kleiner Roboter, der sieht ein bisschen aus wie so ein großer Hund. Und in diesem GIF, was ich verlinkt habe, da wird er getreten. Und man fühlt sich so ein bisschen schlecht, komischerweise, obwohl es ein Roboter ist, ja? Es ist ein
weird einfach. Bis der Roboter
dich isst. Aber er hat keine Zähne, glücklicherweise.
Ja, aber Skynet generiert und die Weltherrschaft übernimmt.
Ja. Jedenfalls, das sieht auf jeden Fall echt gut aus, also wie er sich dann quasi von diesem Tritt abfängt und irgendwann würde ich einfach essen.
Ja, wobei ich sagen muss, solche Videos man tritt diesen Robotern in die Seite auf glattem Untergrund und die fangen sich dann wieder, das gab's ja von Boston Dynamics schon vor ein paar Jahren mit dem Big Dog. Ich glaube, das Interessante an diesem Teil ist jetzt, das ist deutlich kleiner und ist, glaube ich, auch nicht mehr mit einem Benzinmotor, oder? Also das ist nicht mehr so laut.
Ja. Also das.
Also das. Ich habe zum Beispiel dieses Video von der Wildcat verlinkt. Das ist nämlich ziemlich abgefahren. Das ist ein Roboter, der kann galoppieren und zwar ziemlich schnell.
Oh mein Gott.
Also das könnt ihr euch mal angucken. Und dieses Teil, das rennt irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, 16 Meilen die Stunde, was gar nicht so langsam ist für so irgendwie einen Roboter, der galoppiert.
Können wir das mal in Kilometer pro Stunde angeben? Ich weiß doch nicht, was 16 Meilen sind.
Echt mal Meilen,
echte Alter. Einheiten verwenden. Jetzt komm. Kann das mal einer umrechnen?
Sind ungefähr 25 Kilometer, 26 Kilometer die Stunde.
Ach, das verstehe ich. Irgendwann kriegen die Amis das aber auch hin. Irgendwann. Ja,
ja. Ich habe ja gelesen in dem Wikipedia-Artikel, also an...
Nein, es geht wieder los. Ingo.
Komm, erzähl, Ingo, deine Zeit. Ja, dass zumindest die so ein paar amerikanische US-Behörden, wenn sie so technische Dokumentation ausschreiben oder so große Ausschreibungen machen, das tatsächlich in metrischen Angaben gerne hätten.
Oh mein Gott.
Damit es keine Verwirrung gibt.
Ja, genau, weil die einen haben das und die anderen haben das, was kann da schief gehen?
Ja, das ist doch so, da ist dann aber irgendwann ist doch denen mal irgendeine
Mars-Sonde. Das ist auch schon bei der NASA passiert.
Genau, irgendeine Mars-Sonde abgekackt, weil die Firma irgendwie gedacht hat, ja, wir rechnen hier mal mit komischen Einheiten und die NASA ja schon vor langer Zeit gesagt hat, nee, bitte mal ein Meter alles hier. Ja. Dumm, dass da irgendwann jemand gedacht hat, naja, 3 Fuß links, 5 Fuß rechts.
Fucking Fuß, ey.
Ja. Gut. Ja, kommen wir zurück. Also 25 Meter, Kilometer pro Stunde läuft das Viech. Jo.
Das ist ein ganz schön schnell, Mann.
Ja.
Das kann ich denn.
Da kannst du schon nicht mehr nebenher einfach mal so herlaufen.
Du kannst ganz kurz nebenher herlaufen.
Ne? Ja. Ja, also.
25 Kilometer.
Ja.
Ja, also das fängt ja auch erst an zu laufen, quasi.
Ja, aber auch so Extremsprinter. Was laufen die 35, 36, 37 Kilometer,
das heißt,
40 Kilometer pro Stunde?
Noch einfach.
Aber aber auch nur kurz halt. So 100 Meter Sprinter können halt das auch nicht lang.
Ja, das reicht aber.
Ja, um das Ding einmal kurz zu überholen und dann zu gucken, wie es neben dir dann wegläuft.
Ja, ist halt ein fucking Roboter, Mann.
Ja, gut. Okay. Schön. Mehr Roboterhunde.
Ja, sehr schön. Okay. Das
war mein React Native.
React Native. Was ist das?
What is this? Genau.
Ich bin jetzt gerade auch wieder Wikipedia gesniped worden. es gibt nämlich den Rankine Scale, das ist nämlich die beschissenste Einheit der Welt, das ist nämlich der Temperatureinheit für Fahrenheit, also das ist Fahrenheit, aber wie Kelvin ausgehend vom absoluten Nullpunkt, ja. Wollte ich bloß mal gesagt
haben. Stimmt, das hatte ich glaube ich in Physik früher, ein R,
ich,
ne?
Habe das vor einer Weile mal in diesem What-If-Buch gelesen.
Ja,
und
das ist ein R gemerkt. Oder so, ne? Ist die Maße an,
voll praktisch.
Zeichen. Ja, das hatte ich früher im Physikunterricht definitiv auch. Ja. Kann ich mich dran erinnern. Dunkel.
Also das ist dann Grad R.
Mhm.
Genau. Mhm. React Native. Genau, wo fangen wir denn mal an? Also Facebook hat vor schon einer Weile, ich weiß es nicht, gibt es jetzt glaube ich schon 1-2 Jahre, mal eine JavaScript-Framework veröffentlicht, das nennt sich React. Das ist so ein bisschen was wie AngularJS oder wie Ember. Das ist ein Frontend-UI-Framework, was so ein paar Sachen anders macht. Da kann ich jetzt tatsächlich nicht in die Details eingehen, weil ich es selbst noch nicht verwendet habe.
Okay.
Aber es ist auch irgendwie ganz beliebt und es scheint Leute zu verwenden. Und irgendwie der Browser, von dem wir später sprechen werden, der baut zum Beispiel seine komplette UI über React auf. Und so scheint ganz nett zu sein.
Das kommt von Facebook?
Das kommt von Facebook, ja.
Okay. Und das heißt, für Facebook nimmt man das dann auch her, oder? Oder haben die
das nur für ganz bestimmte Sachen? Verwendet das für bestimmte Sachen. Ich glaube jetzt nicht innerhalb von, also vielleicht für irgendwelche einzelnen Views innerhalb von Facebook. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Vielleicht für irgendwelche internen Apps, für irgendwelche anderen Sachen, für irgendwelche Sachen, die noch kommen werden. Ich meine, Facebook ist ja ein Riesenladen mittlerweile. Ich glaube, die haben auch genug
so groß
Verwendung
wie
für irgendwie
Microsoft
Kram. Ich weiß es nicht, wie groß, also ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter
Facebook hat. Ganz schön wenig haben die dafür, dass sie so viel Cash Money machen.
Wahrscheinlich. Was fällt denen ein, so wenig Mitarbeiter zu haben?
Ja, finde ich nicht in Ordnung. Die sollten einfach mehr Mitarbeiter haben, damit sie nämlich mehr Leute quasi glücklich machen mit Arbeit.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit ihrer Arbeit. Genau. Und jetzt war vor kurzem die ReactConf, und da hat Facebook für die Leute, die dort waren und jetzt aber nicht für das restliche Internet, in dem Vortrag, der auch in dem Artikel, den ich hier verlinkt habe, der Vortrag ist in dem Artikel, den ich verlinkt habe, ebenfalls verlinkt, und da haben sie React Native vorgestellt, was ich ganz interessant fand, weil das ist jetzt quasi so wieder ein weiterer Versuch, mit Webtechnologie Mobile Apps zu bauen, aber scheinbar ist es dieses Mal ein Ansatz, der weniger sackt als jetzt zum Beispiel sowas wie also heißt er mittlerweile Apache Cordova. Ja. Cordova. und
ist ja wieder soweit.
Ja. Oder Titanium Accelerator ist ja auch ein ähnlicher Ansatz und das scheint jetzt irgendwie so eine Möglichkeit zu sein, wie man halt mit JavaScript Anwendungen entwickeln kann, die aber an native APIs gebunden sind und dann irgendwie coole Dinge tun und es scheint irgendwie nicht super langsam zu sein und einigermaßen benutzbar zu sein und es fühlt sich irgendwie richtig an, zumindest wenn man dem Blogpost von einem glaubt, der sich das mal schon mal angeguckt hat. Ich weiß nicht, könnte interessant sein, also ist für mich immer so ein Ding, mit Webtechnologie fühle ich mich halt einigermaßen wohl.
Ja.
So. Aber es wird mich wahrscheinlich nicht daran hindern, diese ganzen anderen Sachen außenrum irgendwie noch zu lernen. Also irgendwie das Deployen, also irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt iOS machen will, wird es mir nicht abnehmen, mich mit Xcode zu beschäftigen und wie ich denn da irgendwelche Sachen auf ein Gerät bekomme, ja, klar, und wie das ganze Code-Signing funktioniert und sonst was. Und bei mir ist es halt mittlerweile auch so, ich glaube, ich habe Objective-C mittlerweile durch Osmose verstanden. Ich habe noch nie irgendwie großartig Objective-C geschrieben, aber ich kann es mittlerweile lesen.
Oh. Und was war, und womit hast du es verstanden oder gesehen?
Osmose.
Was ist ein Osmose?
Osmose ist, wenn irgendwo ganz wenig ist, dann wollen Partikel, und irgendwo ganz viel ist, dann wollen Dinge da, wo es ganz viel ist, dahin, wo es ganz wenig ist. Also so Partikel in der Luft oder zum Beispiel, wenn du so schwitzt und deine Klamotten dann die Feuchtigkeit ausdunsten, dann ist das, weil deine Feuchtigkeit außenrum weniger feucht ist als
okay.
Du.
Okay.
Ja.
Okay, und?
Egal.
Und, ich, okay, jetzt, was hat das damit zu tun, wie du Objective-C gelehrt hast?
Naja, ich kann ganz wenig Objective-C und jedes Mal, wenn ich dann in die Nähe
Homöopathie.
Homöopathie. Genau.
Ich habe genau. Ganz wenig Objective-C gelesen und das war dann so stark, dass ich alles Objective-C verstanden habe.
Nee, bei mir ist es dann einfach so, ich habe jedes Mal, wenn ich einem iOS-Entwickler in die Nähe eines iOS-Entwicklers gekommen bin, habe ich dann quasi das Objective-C in mich aufgenommen und das ihm bisschen rausgesaugt, aber nur so viel, dass es nicht merkt.
Nee, natürlich. Du saugst ihm, je weniger du raussaugst, desto mehr ist es ja quasi.
Ist ja logisch. Ja, wir können ja mal den Wikipedia-Eintrag zu Osmose verlinken. Das ist mit Sicherheit komplett falsch, was ich gerade erzählt habe.
Macht auf jeden Fall wahrscheinlich, also vielleicht. Jedenfalls, Facebook hat 5.794 Mitarbeiter, Stand September 2013.
Jo.
Wenn man überlegt, dass also Microsoft hat mehr und dass IBM jetzt quasi dabei ist, 110.000 Leute zu entlassen und das ist nur ein Viertel von dem, was sie haben.
Ja, und Siemens hinterlässt ja auch irgendwie 9.000 Leute oder
also
so.
Also die machen 12,5 Milliarden Umsatz. Und jetzt schauen wir mal, wie viel IBM um.
Heute also ich glaube, alleine Bosch hat weltweit 300.000 Angestellte.
Ja. Okay, IBM hat aktuell 430.000 Mitarbeiter, aber macht aber auch 99 Milliarden Umsatz nur. Also das ist gar nicht so viel dann, gar nicht so viel Unterschied. Quasi fünfmal so viel. Fünfmal so viel, aber dafür halt einfach mal 100-mal so viele Mitarbeiter. Das ist mal eine krasse Sache.
Mhm.
Gewinn. Ja, machen mehr Gewinn auf jeden Fall. So, anyways. Wo waren wir?
Osmose,
genau. Osmose war dieses, dass Sachen dahin wollen, wo die anderen Sachen, die gleichen Sachen nicht sind, quasi.
Objective Globally finde ich auch lustig.
Sehr gut.
Ansonsten kann ich zu React Native jetzt gerade nicht sagen, weil ich zum einen in letzter Zeit sehr wenig Mobile-Kram, also direkt Mobile-Kram, ich schreibe natürlich Software für Mobile-Kram, aber das ist halt dann letzten Endes Backend-Zeug, aber ich schreibe wenig Software, die auf, oder gar keine Software, mal ausgenommen von irgendwelchen mobilen Webanwendungen, die direkt nativ auf irgendwelchen Endgeräten läuft, deswegen weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber das Interessante bei diesen Sachen, die quasi nativ laufen, sind ja die ganzen Dinge, die du dann damit dann auch anbinden willst, also quasi diese ganzen Bonus-Libraries und diese ganzen Bonus-API-Funktionen.
Zum Beispiel.
Und wie das dann quasi vereinheitlicht wird, dass du das dann quasi
auch wenn du so viele verschiedene Sachen hast, dass es dann immer gleich aussieht. Das ist eigentlich eine interessante Sache.
Ja, und ich glaube, interessant ist es halt auch in der Hinsicht, dass du halt auch kleinere Apps, also ich glaube, bei jeder, ab einem gewissen Punkt der Komplexität, die eine App erreichen kann, funktioniert das mit dem Cross-Plattform nicht mehr. Aber irgendwie so, vielleicht gibt es da so kleine bis mittelkomplexe Apps, die man damit gut umsetzen kann, und dann baust du die halt einmal und kannst sie halt dann irgendwie auf Android und auf iOS deployen, was irgendwie schon ganz nett ist.
Ja, das ist cool. Und auf Selfish und auf Firefox OS und
Bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher.
Das muss rein.
Der Ingo fängt jetzt an zu coden, nur damit es das kann einfach.
Ja genau, Ingo portiert es doch mal. Ingo bricht jetzt bei Facebook ein, klaut den unveröffentlichten Code und dann portiert das auf irgendwie Titzen.
Ja. Genau.
Genau.
So, geil. Alles.
Mit der Atomshell mache ich das.
Mit der Atomshell. Was wiederum eine ähnliche Technologie ist, nur für den Desktop dieses Mal. Also wir hatten es vor einer ganzen Weile ja schon mal von diesem. Nein. Wir hatten es ja vor einer Weile schon mal von dem Atom-Editor von GitHub. Der basiert ja auch auf Webtechnologie und ist ja letzten Endes auch eine Webview, in der dann irgendwo Node und Chromium und sonstige Dinge laufen, und da haben sie jetzt quasi das ganze Zeug außenrum in ein Framework extrahiert, was man dann halt benutzen kann, um Desktop-Applikationen mit Webtechnologie zu schreiben. Ja, aber es sind dann halt Anwendungen, und du hast halt dann Anbindungen an native APIs, und es läuft dann halt so, und du musst es nicht irgendwie aus dem Web nachladen und
quasi Java.
Und ja, aber halt in cool und
Java Webshit. Wie hieß das?
Java Webshit, also da gibt's tatsächlich mehr. Es gibt Java Server Faces, es gibt Java Server Pages, es gibt Servlets, wie heißen denn die anderen?
Applets.
Es gibt Applets? Nee, Applets ist der Krebskram. Es gibt Enterprise Java Beans. Also ich glaube, Webshit gibt's ganz viel in Java, aber das will man irgendwie, es gibt dann irgendwie.
Das wussten wir doch früher in, was war das?
Ja, Entwicklung
von Webanwendungen, genau.
Damals. Ich habe tatsächlich mal eine Klausur geschrieben, da habe ich anderthalb Stunden lang Java-Code auf ein Blatt Papier gemalt.
Traurige Geschichte, Mann.
Ja, das waren noch Zeiten.
Ich musste dann damals irgendwie ein Servlet, irgendein Programm, was irgendwas tut, als Servlet auf Papier malen, und das war dann irgendwie, keine Ahnung, 4 DIN A4 Seiten oder so.
Ja, die gute alte Zeit.
Damals.
Jedenfalls ist das jetzt halt irgendwie so der neue, was heißt der neue heiße Scheiß, ist es halt oft so, wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat wie Slack. Also Slack ist so ein Gruppenchat, der eigentlich webbasiert ist, was eigentlich eine Webseite ist, und dann haben sie halt noch eine Desktop-App gebaut, in der quasi die Webview angezeigt wird, die noch außenrum zusätzliche Dinge tut und sich ein bisschen nativer anfühlt. Aber sie können damit halt die komplett gleichen Views laden wie auf ihrer Webseite. Was eigentlich dann schon ganz cool ist, weil die sparen sich dann halt die Arbeit, die komplette UI nochmal auf dem Desktop zu implementieren. Und sowas könnte man halt mit Atom Shell machen. So, potenziell. Okay. Also ich kann jetzt nicht so richtig nachvollziehen, wie man einen kompletten Editor darin bauen will. Also so, ich habe schon mal mit Leuten geredet, die haben den mal eine Zeit lang ausprobiert, sind dann wieder irgendwie zu was anderem zurückgekrochen. Es gibt Leute, die benutzen den und finden den gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Editor responsive genug ist, dass ich da irgendwie mitarbeiten will. Also ich habe den ganz am Anfang, als er dann irgendwie cool war und den Weiz gebraucht hat und so, habe ich den mal ein bisschen ausprobiert. Sieht ganz nett aus. Es gibt auch mittlerweile ein relativ großes Ökosystem von Erweiterungen. Aber ich weiß nicht. Also mir fehlt
probiert
da so ein bisschen. Da so ein bisschen das Killer-Feature. Also so irgendwie, warum ich den jetzt unbedingt benutzen muss und nicht weiterhin bei meinem Vim oder bei meinem Textmate oder Emacs oder bei meinem
Nano.
Keine Ahnung. Nee, Nano ist kein Editor, Ingo.
Nano ist kein Editor. Sorry, ich bin jetzt auch wieder da.
Doch. Kurz weg. Das Syntax-Highlight-Ding hat alles.
Ja, drauf. Klar, wenn du es reinkompilierst. Normalerweise hat er keinen.
Ach, apropos, habt ihr das neue Top gesehen?
Was? Ist es geiler? Kann das alles?
Hast du mal Top aufgerufen auf deinem Rechner in letzter Zeit?
Nee. Weil ich habe immer Hardtop. Was ist jetzt passiert?
Genau. Alles.
I'm 12 und what is this? Ich verstehe nicht, warum alles rot ist. Das ist so weird. Ja.
Ich saß auch davor und gedacht, was ist das? Warum ist es so rot? Was macht es?
Okay, also stellt euch einfach vor, ihr macht Top auf, anstatt dass alles weiß ist, alles rot.
Ja,
und es ist einfach alles rot. Es macht auch keinen Sinn oder so. Es ist einfach alles rot.
Okay.
Ja, doch,
also die komplette, das was früher weiß war, ist jetzt rot.
Ja. Nee, es zeigt ja auch wesentlich mehr an.
Also ja, es sieht ein bisschen aus wie Hardtop jetzt, aber ja, nicht ganz. Mhm. Und also ist alles rot. Also wirklich der komplette Text, ich mache hier mal so ein Screenshot, weil das klappt mir ja sonst keiner.
Kannst du den irgendwie dann in den Shownotes verlinken?
Ja, ich kann den. Ich kann den.
Sau geil, oder?
Ich mach's mal in den Screenshot.
Aber jetzt dein Gesicht sehen müssen. Schade, dass wir keine Livecam hatten.
Ey, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was denn da los ist.
Das war einfach voll weird. Also es ja. War also voll so. Was ist das? Who would do this?
Ja, also es zeigt dir jetzt auch so ein bisschen an, die Überprozesse und die Kindprozesse zu jedem Prozess und sowas. Also
quasi
und,
wie Hardtop.
Ja, genau, wie Hardtop und auch die Prozessorauslastung und sowas.
Blut.
Bloß es ist halt komplett rot und du denkst, warum?
Weißt du, wenn so ein paar Sachen rot gewesen wären, die irgendwie viel CPU brauchen ja, oder so, dann denken sie sich so,
okay. Die werden dollarrot oder wir sind rot unterlegt oder sowas.
Noch doppelrot. Ja, quasi. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Screenshot checken, weil ich will ja nicht irgendwelche privaten Schisse hier.
Ja, musst du noch entdingsen, ja.
Also
wer Arch Linux hat, wird es schon gesehen haben. Es gibt ein neues Top. Also wer Arch Linux hat und in letzter Zeit mal geupdatet hat, wird es sehen. Für alle anderen, die andere Distributionen verwenden, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
Oh, das ist so weird.
um in den Genuss zu kommen. Das alte Top ist ein neues Top geworden.
Und zwar weswegen? Wegen Systemd oder so? Ist das jetzt in Systemd mit dabei? Weil das wird ja zur Farbe passen, muss ich sagen. Weird.
Es ist jetzt
einfach nur voll
neu. Das ist Top.
Neues Top.
Weird. So, wie kann ich denn jetzt hier was hochladen? How do I Images?
Ja. Imgur?
Ja, ich bin gerade auf Imgur, aber jetzt Create, Share und Start Upload. Ah, oh, nice.
Tada.
Kann man dann alle gleich liken. Gut, dann können wir ja zum Unterpunkt Hell is Freezing kommen, wo wir jetzt gerade bei roten Sachen waren, Rot, Feuer,
Teufel einfach,
der Teufel, genau, dann kommen wir jetzt Hell is Freezing. Die Telekom piert am D-Kix.
Fuck me. So weit ist es gekommen einfach.
Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, eigentlich kann man sich das nicht vorstellen. Erinnert euch, die Telekom ist ein Tier-1-Provider und denkt deswegen, alle müssen nach ihren Regeln spielen, genau, und so mit billig kleinen Providern geben wir uns nicht ab und wenn, dann nur nach unseren Spielregeln, deswegen haben die über Deutschland verteilt und dann weltverteilt mehrere Punkte, wo sie sich halt herablassen,
ja,
den Datentraffic von anderen zu übernehmen.
Ja, klar.
Natürlich nur gegen Cash-Moneys.
Ja, natürlich, weil die sind ja auch besser.
Genau, also darfst du der Telekom Geld bezahlen, dass sie deinen Traffic durchleiten ins weltweite Netz. Das machen die halt lokal und D-Kix ist ja so ein großer Treffpunkt, wo sich alle zu gleichen Teilen quasi anschließen.
Alle
und sagen,
sind gleich gut, obwohl die Telekom eigentlich viel güter ist quasi.
genau.
Doppel plus gut.
Ja, genau.
Eigentlich schon.
Ja, die ist ja auch Magenta. Die ist
nicht nur rot, die ist fucking Magenta.
Ja. Das nächste Level einfach.
Ja, ohne Scheiß. Ich also wenn dein Top mal Magenta
ist. Ich wette, deren Top, also auf ein Linux-System ist immer Magenta eingefärbt einfach.
Genau, das hat sie reingepatcht.
Auf jeden Fall. So wie sich's gehört.
Jedenfalls Telekom hat jetzt gesagt, yo, ich glaube 10 Gigabit oder sowas machen sie, das ist natürlich noch nix, ja. Und auch da schaffen sie es noch irgendwelche Regeln so zu machen, dass sie schon ein bisschen Kontrolle drüber haben, was da so gepiert wird. Aber ist trotzdem schon mal was, wo man denkt, what? Telekom peert?
Das ist weird, ja.
Mit gleichen und dergleichen?
Das ist Quatsch.
Am weltgrößten Internetknoten in Frankfurt?
Das Unternehmen ist tatsächlich das größte. Ist es nicht AMSIX größer?
Nee, scheinbar nicht.
D-Kix ist auf jeden Fall groß. Jetzt, wo die Telekom dabei ist, genau, auf jeden Fall ist der größte geworden.
Jetzt ist es auf jeden Fall groß.
Ja. Das Unternehmen will nun 20 Mal mehr Daten an mit anderen Providern austauschen als bisher.
Genau, sie haben irgendwie von, keine Ahnung.
Wahrscheinlich von 10 Mbit. Ja, ja. Von 10 Mbit DSL haben sie dann upgegradet. Weird. Ja, also auf jeden Fall, dieses fucking, das ist krass, Magenta.
Ja, vorher hatten sie halt nur so einen Gigabit-Port, jetzt haben sie halt
20 Gigabit.
Ja, total gut. Ist halt nix. Also, eigentlich noch nix, aber es ist trotzdem für die Telekom schon enorm viel und deswegen Kategorie Hell is Freezing.
Warte mal, wenn die 10 Gigabit jetzt haben, oder wie viel haben sie, 20?
Ich glaube, jetzt hatten sie nur einen oder so.
Das heißt, oder wenn sie 20 mal mehr, dann müssten sie jetzt 20 Gigabit haben, oder? Und wenn sie nur 10 hatten, dann hatten sie davor 500 Mbit nur? Das wäre echt ganz schön weak.
Nee. Ja, aber vorher haben sie auch ja fast nicht, also da hatten sie ein bisschen IPv6-Traffic dann so drüber.
Ja, aber IPv6 ist jetzt auch.
Also Telekom hatte bis vor kurzem lediglich einen einzigen Gigabit-Port. Okay. Also sie hatten vorher 1 Gigabit und haben jetzt 20 mal mehr.
Krass.
20 Gigabit.
So. Haben wahrscheinlich upgegradet, ja, den Gigabit-Port auf einen 20 Gigabit-Port.
Nee, wahrscheinlich kannst du nur von 1 auf 100 Gigabit gehen, aber man benutzt nicht die ganzen 100 Gigabit. Alle jetzt liegen so ein bisschen.
Ja, ja. Krass.
Aber
die reifen dann.
Genau.
Genau.
Das ist wie CheeseFS. Irgendwann gibt es dann halt irgendwie Cheese, keine Ahnung,
ja.
Gigabit.
Ja. Auf jeden Fall viel Schimmel drauf. Mhm. Gut. Hell is freezing.
Das ist krass.
Krass. Ja. Es gibt manche Dinge, da denkt man, die werden nie im Leben passieren und dann, bumm, passieren sie doch. Wie also auch.
Gibt es irgendwelche Vermutungen, warum die Telekom das jetzt plötzlich macht so? Also gibt es irgendwelche konkreten Ereignisse, worauf man das zurückführen kann?
Oder ist es jetzt Sie sagen so, selber.
Diese Maßnahme soll die Abhörsicherheit erhöhen.
Nein, für den Bonner Netzbetreiber ist es ein weiterer Schritt zur Realisierung des Internets der kurzen Wege.
Mhm.
Aha.
Ja, aber also nein, wir wissen es nicht.
Nee, das ist alles Quatsch.
Also es ist halt irgendwie Marketing bla bla und
das ist ja nicht Marketing bla bla, es sind wirklich 20 Gigabit jetzt.
Das wird schon ein
technisches. Ja, schon, aber das ist ja dann schon auch.
Das wird schon.
Wird ja auch schon zu Marketingzwecken dann mehr oder weniger eingesetzt.
Ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, was ein Peering-Knoten ist oder so.
Ja.
Also das kann ich mir kaum.
Hast mich überzeugt.
Kann ich mir kaum vorstellen.
Wir wissen es generell nicht.
Nee, das ist einfach weird. Wahrscheinlich hat ein Admin gesagt, so, lol, lass es mal machen. Und dann hat keiner Nein gesagt, dann haben sie es einfach gemacht.
Ja, genau. Irgendeiner, den sie da vergessen haben, den sie vielleicht nicht kündigen können, weil er noch ein Beamter ist.
Ja, genau, er ist noch Beamter. Und deswegen hat er gesagt, ja, wir wollen jetzt die guten Sachen, bevor ich in Rente gehe.
Mal Beamter durchgezogen ist, und eine Pressemitteilung veröffentlicht und dann war das halt
genau, so. Wenn er Beamter ist, geht er in Pension.
In die Pension, genau. Also, bevor ich in Pension gehe, kann ich hier nochmal coole Sachen machen.
Nee, also es dient tatsächlich irgendwie der Abhörsicherheit. Die Provider haben sich halt zusammengeschlossen, damit die Datenpakete nicht einmal über die USA gehen oder über Asien oder so und man die ja in Deutschland irgendwie peeren will und die meisten deutschen Provider halt dummerweise am D-Kicks zusammensitzen, war die Telekom quasi so gezwungen, sich da auch mit anzuschließen, um nicht vielleicht doch die Daten einmal quer über die Welt an der NSA vorbeizuschicken, aber da die NSA ja mitbestimmt auch am D-Kicks sitzt, kann man sich
Peer
das
ist einfach
auch
größte Peer von allen.
Vielleicht sparen.
Die NSA, die peert mit allen. Ey, komm her, wir peeren, ich bin die NSA.
Ich habe auch Wodka.
Hey, willst
genau,
du mit
Wodka
mir peeren?
Wodka-Boarding. Beim genau, ersten Mal noch schlimm, beim nächsten Mal sage ich, okay. Ey, ich bin normal.
Steck mich nochmal rein.
See, okay. Aber lustig.
Gut.
Okay.
Sachen, die auch wo man auch schon gedacht hat, die passieren nicht. Mein Nexus 7 hat tatsächlich Android 5 bekommen.
Oh mein Gott. Dein altes Nexus 7 noch, oder?
Nein, nicht mein altes.
Nee, dein neuesten?
Nein, das ist ein Nexus 7 2013.
Oh.
Ja.
Ich hab gedacht, das 2012 war das.
Nein, das 2013er, die LTE-Variante, hat halt Ewigkeiten gebraucht. Und letztens habe ich wieder mit jemandem drüber geredet und hab gesagt, das gibt's immer noch nicht. Dann gucke ich auf die Seite. Hä?
Oh,
wie?
Das gibt's!
Und einen Tag später war auch Over-the-Air-Update da.
Krass.
Und es ist total krass. Sie haben auch nur 4 Monate gebraucht, um Android 5 auch auf dieses, auf meinen Nexus 7 zu schaffen.
Sei froh, dass du es überhaupt bekommen hast.
Ja, ja, genau. Stell dich so an.
Echt, ey.
Jetzt. Da macht Google was kostenlos für dich.
Echt mal kostenlos, Mann.
Ja, und der
bist immer nur am Meckern, ey.
Genau, der meckert hier noch rum.
Nur am Meckern.
Echt.
Finde ich okay. Aber jetzt passiert jetzt gut.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde.
Doch,
aber
bestimmt. Ist alles voll super, doppelt gut.
Also, warum? Was stört dich?
Also ich benutze ja mein Nexus 7, also mein Tablet, immer in der horizontalen Variante.
Ja.
Und vorher hattest du zwei Menüs quasi, zwei Indicator-Menüs, die du von oben runter so ziehen konntest.
Achso, und jetzt sind die beiden
das gleiche? Jetzt sind die das in eins gemerged, ja. Und das ist irgendwie, sieht irgendwie nicht so cool aus.
Ja, also was voll nervig ist, was eigentlich alle sagen, dass du quasi zwei Drück brauchst, um dein Telefon zu unlocken.
Stimmt, du musst jetzt hochziehen oder du musst auf die Dinger drauf, zweimal draufklicken.
Genau, und dann kommt es der Unlock-Screen oder ja, kommst halt weiter.
Ja. So, selbst wenn, vorher hat er mich nach PIN und dann meinen Code gefragt und dann war ich drin und jetzt fragt er nach PIN und dann sagt er, ziehen Sie jetzt hoch, um Ihr Gerät zu entsperren. Hm. So. Ja. Ja. Ich meine, für Telefone ist es wahrscheinlich egal, aber vorher fand ich das eigentlich ganz geschickt, dass du auf der einen Seite halt die Sachen Bluetooth an- und ausschalten konntest und WLAN an- und ausschalten konntest und gesehen hast, wie hell oder dunkel und bladiblub und auf der anderen gesehen hast, was für Statusmeldungen gerade drin sind. Und jetzt ist es halt ein Menü und deswegen, wenn ich viel Platz habe, finde ich das halt blöd, dass es jetzt in eins gemerged ist. Auch der neue Task Manager Umschalter, dass die jetzt so hintereinander liegen, ist auch irgendwie scheiße.
Hm.
Vorher halt nebeneinander und dann waren die halt einfach wegzuwischen. Jetzt hast du halt auf einem großen Screen sieht es halt blöd aus, wenn du in der Mitte so einen Stapel hast. Vorher hatte die halt schön alle nebeneinander und es war kein Problem, mal eine wegzuwischen oder so. Jetzt liegen die da halt dumm nebeneinander rum. Das ist halt hintereinander rum. Sieht halt blöd aus.
Ja, also ich wurde gerade wieder Wikipedia sniped und ich habe gelesen, dass Facebook zu 5% zur Mail.ru Group gehört. Fuck me.
Ja, aber auch zu 2% zu Microsoft. Also,
warte, 1,5 nur.
Ah, ich habe ja auch geraten, während du lesen konntest.
Ja, Mark Zuckerberg hat immer noch 28,2%.
Das ist aber gar nicht so viel.
Das ist nicht so viel.
Ich hätte es auf über 50 Prozent.
Ich glaube, der hat viel verkauft und dafür ist er einfach reich.
Ja.
Das ist so einfach.
Ja, das ist wahrscheinlich der Grund.
Zum Börsengang hat er direkt seine ganzen Aktien vercheckt.
Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht.
Ja. Einfach mal reich sein. Bam. Kann man auch coole Sachen machen. Ja,
kann nicht schaden.
Nee, reich sein.
Oder so. Naja, vielleicht doch, aber. So. Naja, egal.
Gut, kommen wir zu UI. Damit wird man zwar nicht reich, aber oder zu Browsern, damit wird man auch nicht reich.
Och, ich weiß nicht. Meinst du, die Leute, die das gerade machen, sind nicht reich?
Doch.
Nee.
Alle Leute sind reich.
Bist du reich?
Nö. Nee.
Schade.
Auf der persönlichen
Ebene. Machst du auch nicht. So liegt's. Worum geht's gerade?
Vivaldi.
Browser. Aha. Der Vivaldi-Browser.
Der Vivaldi-Browser ist der neue Shootingstar am Browserhimmel.
Mhm.
Ja.
Okay, was kann der? Wir können immer drüber reden, das ist eine gute Sache eigentlich.
Ja.
Vielleicht müssen wir das andere Thema dann verschieben, weil es schon ganz spät.
Können wir machen.
Ja, aber wir können jetzt über den Vivaldi-Browser reden, weil ihr habt den ja beide ausprobiert und ihr müsst jetzt mal erklären,
Ich habe ihn nicht ausprobiert, ich habe die Webseite durchgelesen. Das ist ein Unterschied.
Ah, okay.
Aber dann kannst du ja erklären, was es ist und ich sag dann, wie ich ihn finde.
Genau. Also auf der Webseite, so wenn man da so ein bisschen rumliest, dann findet man relativ schnell raus, okay, das ist jetzt scheinbar ein Projekt von einem der Gründer von Opera, der mal gesagt hat, ja, okay, wir haben Opera zu zweit angefangen zu programmieren und es war super awesome und wir waren total nah bei unseren Usern dran und als er dann irgendwie das letzte Mal angeguckt hat, was Opera gerade macht, da waren die halt nicht so nah an ihren Usern dran und haben irgendwie Scheiß gemacht, seiner Meinung nach.
Was haben die denn gemacht oder nicht gemacht?
Naja, es ist halt so, dass der Satz, mit dem er seine tolle Story beendet, ist so, we innovated and we strove for excellence.
Mm.
Und dann so, ja.
Also okay. Ich weiß, und ganz am Anfang hatte Oprah Werbung.
Ja, 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 also, ich kann mich noch daran erinnern,
dass und
ich
das war nicht so nah an den Usern.
Ja, damals war halt ein Browser und ein Produkt, was du verkaufen konntest.
Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man dann Oprah kaufen. Cracken musste.
Ja.
Also, nein, du musstest ihn kaufen, damit die Werbung cracken. Wegkam.
Ja, oder es gab dann irgendwelche Patches, die man in der Registry umändern konnte und dann hat er keine Werbung mehr angezogen.
Genau, irgendwie der ist registered auf True gesetzt. Und, ja. Und dann ist registriert.
Genau.
Ja, damals.
Jedenfalls sind die Leute dann irgendwie, oder wahrscheinlich auch derjenige, der dieses Projekt jetzt, also den Vivaldi-Browser gestartet hat, war irgendwie der Meinung, ist nicht mehr cool, mach mal neu, mach mal super, mach mal irgendwie besser. Und wir erfinden mal den Browser neu. Mhm. Und die haben jetzt halt so ein paar nette Sachen. Also man kann halt gut irgendwie, sie haben irgendwie ganz viel mit neuen Commands und dass man irgendwie so eine Kachelleiste hat, wo man irgendwie seine Lieblings-Apps und sonst was sieht, ist irgendwie auch nichts Neues. Aber sie haben zum Beispiel so Dinge, du kannst Webseiten mit Notizen.
Notizen.
Geht es auch auf dem Tizenphone?
Auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht.
Also man kann quasi Webseiten mit Notizen versehen, sich dazu irgendwie Text runterschreiben. Das wird dann auf alle deine Browser gesynkt und du kannst zum Beispiel, wenn du irgendwie gerade recherchierst oder dich über irgendwelche Dinge informierst und dir irgendwie Sachen aufschreiben möchtest, kannst du das halt direkt an einen Tab ranheften und der merkt sich das dann.
Kannst du Volltext durch deine Bookmark suchen?
Das weiß ich nicht.
Weil das wäre also eine coole Sache, weil das würde dann passen zu diesem.
Ich habe noch keine Fishmarks angelegt, deswegen.
Oh, ja. So weit warst du noch
nicht. Ja. Nee. Also was halt auch ganz, ganz nett ist, man kann halt so, so Tab-Browsing kennt man mittlerweile schon, hat jeder Browser quasi.
Was? Tabs? Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Jetzt kann man die Tabs stacken. Also man kann quasi Tabs aufeinander draufziehen und die gruppieren. Und dann halt so bestimmte Gruppen machen, die dann irgendwie so zusammengehören.
Oh, wow. Wow, rot. Es geht, tatsächlich. Okay, krass. Okay.
Also was ich tatsächlich das Interessanteste finde, ist, dass sie jetzt gesagt haben,
ich bin wieder weg.
Seid ihr noch da?
Ja, ja.
Ja, ja.
Das ist schon wieder
was ein passiert bei euch?
Nee, alles mal
was ist?
Mal
weiter.
Okay. Ja, also ich das Interessanteste daran finde ich jetzt eigentlich, dass sie halt gesagt haben, okay, sie bauen Browser fürs Web mit Technologie vom Web. Also irgendwie, das Ganze ist jetzt irgendwie viel des UI oder ich glaube alle, das komplette UI sogar, ist irgendwie mit JavaScript und React gebaut. Was ja tatsächlich zum Beispiel auch beim Chrome nichts anderes ist. Also viel der Chrome UI an sich ist auch wiederum mit Webtechnologie gebaut. Man sieht es halt nur nicht so. Und jetzt haben sie halt tatsächlich bei dem Vivaldi setzen sie halt auf einen Framework, was halt auch so alle anderen Entwickler benutzen können. Und sie benutzen irgendwie Node und Browserify und irgendwie NPM-Module und sonst was und ich vermute mal, mit diesen Technologien wird man dann wahrscheinlich auch den Browser erweitern und skripten können. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil so. Okay,
hat der Adblock? weil ansonsten ist es ja quasi schon wieder ein.
Das kann ich dir tatsächlich. Also das Problem ist halt, das ist momentan eine Tech-Preview. Der Browser ist noch lange nicht fertig.
Der sieht auch nicht so fertig aus, muss ich sagen. Jetzt. Ich habe den mal installiert, 145 fucking Megabyte.
Ja, aber so ein Firefox ist, glaube ich, auch so groß, oder? Also wenn man den entpackt, dann ist der wahrscheinlich auch ähnlich groß.
Weiß nicht, können wir mal schauen.
Also ich kann mal kurz gucken, wie groß ist denn die Firefox-App auf meinem Firefox? Gucken wir mal, 167 Megabyte. Nope. Also die komplette Firefox-App auf meinem Mac OS X ist 167,3 Megabyte.
Gucken, was wäre jetzt also, bei mir wären es 87, wenn ich nur Firefox installiere.
Aber das ist wahrscheinlich dann gepackt, oder?
Nee, fertig, ausgepackt.
Ach so, okay.
Insta-Size ist es bei mir. Okay, aber
ja.
Du hast einen Speed-Dial-Button. Was kann der? Ach so, dann kannst du da einfach solche Bookmarks anlegen. Na gut.
Ja,
kannst du E-Mails schicken? Das Wichtigste
das quasi. Das steht noch irgendwo, ist im Kommen. Also genau. Es gibt noch irgendwo eine Seite mit irgendwie geplanten Features. Ja, so.
Du kannst auf E-Mail klicken und dann sagt er, coming soon, wird bald. Also soll halt so sein wie früher, ne? Man erinnert sich noch dran. Netscape, nein. Netscape Communicator mit Netscape Composer Und oder wie bei Opera ja früher auch, Opera Mail war ja auch integriert in den Browser tatsächlich. Und viele Opera-User, viele langjährige Opera-User waren auch irgendwie schwer enttäuscht, als Opera gesagt hat, nee, wir schmeißen das jetzt raus. Also es gibt tatsächlich irgendwie Leute, die gerne nicht einen schlanken, schnellen Browser mit wenig Features haben wollen, sondern einen stark konfigurierbaren mit Tab, mit, weiß ich nicht, mit
diesen ganzen Bonus-Features.
Mit Bonus-Features.
Weil sie behaupten ja, sie wollen den der schnellste Browser des Universums sein.
Also ich muss sagen, der ist relativ schnell, also da kann man nichts sagen.
Was ich halt lustig finde an dem Browser ist, hast du mal ein paar URLs aufgerufen, die Farben passen sich tatsächlich an von
Fuck.
Das ist, wenn ich jetzt gerade Tux aufrufe, ist alles grün oben.
Ja.
Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen.
Das ist krass.
Das ist schon ganz nett.
Ja, doch, das ist cool. Doch. Ja,
also.
Ja.
Also und auch so UI-mäßig, es sieht irgendwie, es ist auch wieder so dieses Flat-Design, was man jetzt mittlerweile auch über von neuen iOS-Versionen oder von Windows Phone oder von Android, also es sieht auch so ein bisschen, es sieht modern aus. Also wenn man jetzt so ein Chrome mit den Farbverläufen und so anguckt und mit den irgendwie 3D angehauchten Buttons und so, der sieht dann schon wieder ein bisschen altbacken aus dagegen.
Also ich muss also sagen, fühlt sich auch schneller an als der Firefox jetzt bei mir. Kann aber auch an irgendwie Adblock liegen oder was auch immer.
Ja, also schneller würde ich jetzt nicht sagen.
Doch, auf jeden Fall. Bei mir ist es schneller. Also ich war gerade auf dem Google Plus Ding, wo quasi relativ viele Bilder und so Quatsch sind. Und da ist ja auf jeden Fall viel smoother. Also
ich finde es halt geil, dass die Farbe sich da oben anpasst.
Hat's
mir angetan. Ja. Die Farbe der Adressleiste und der Buttons ringsrum passen sich an die Farbe von der Webseite an. Total coole Geschichte.
Also,
und du hast oben ein Löschen-Symbol. Was macht das? Nee,
nix.
Das ist gar kein Löschen. Doch, hä?
Du kannst.
Kann das sein? Ich verstehe das Symbol nicht. Okay, gut.
Da kommst du auf die Tabs, die du zugemacht hast.
Ah, und ich habe noch keine
Tabs. Du hast noch keine Tabs gemacht.
Warte, lass mich mal einen Tab zumachen.
Und dann ist nämlich der Müllermann voll auf.
Ja, das ist auch voll. Ja. Cool. Scheiß. Cooler Scheiß. Okay. Ja, kann man nehmen. Ist noch Beta, glaube ich. Nee, Alpha sogar noch, oder?
Ja.
Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon.
Das ist Tech Preview 2.
Also eher Alpha. Kommt jetzt jede Woche kommt irgendwie eine neue Tech Preview raus. Bisher ist er mir noch nicht abgestürzt, aber ich habe auch noch nicht länger als eine Viertelstunde damit gespielt.
Also ich finde, der ist auf jeden Fall fühlt sich besser an als mein Firefox aktuell.
So. Hat auf jeden Fall jetzt Opera direkt abgelöst bei mir.
Okay.
Also ich benutze Opera so tatsächlich nur für Facebook, was ich so ab und zu mal so, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal aufmache. Und das ist jetzt mein Vivaldi-Browser, ist jetzt dediziert für Facebook.
Oh yes. Und was hat der für eine Farbe, wenn du auf Facebook bist?
Facebook blau.
Facebook blau, nice. War Facebook nicht mal rot irgendwann?
Nee.
War es noch nie?
Ich glaube, Facebook war schon immer blau.
Ich weiß das jetzt gar nicht.
Keine Ahnung. So lange.
Okay, also bei InnoReader ist er ab und zu ein bisschen am Stocken. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also es ist mein ASS-Reader und da, wenn ich da schnell durch die Feeds durchgehe, dann hackt es so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber gut. Aber so prinzipiell ist er auf jeden Fall schnell genug.
Ja, funktioniert.
Kann man hernehmen.
Kann man mal ausprobieren, wenn ihr mal einen neuen anderen Browser haben wollt. Ich warte auf den Mail-Client.
Das Wichtigste.
Ja, also das ist sowas, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Ich war ja tatsächlich auch so jahrelang Opera-Benutzer.
Ich habe auch Opera hergenommen. Damals, wo ich mich mit AOL quasi in mein Internet eingeloggt habe. Und das war einfach die bessere Alternative. So war's halt. Weißt du, du machst dann so dieses AOL-Ding auf.
Online.
AOL auf, ja, dann ist es fertig. Und dann machst du es minimieren. Und dann machst du ein Opera auf.
Nee, dann machst du Firefox auf.
Nee, Firefox gab's da noch nicht. Mozilla. Und Mozilla konnte ich mir nicht leisten. Oder ich hab's nicht gewusst. Ich hatte jedenfalls Opera. Ich hatte Opera hergenommen zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht genau warum. Ich
hab Mozilla genommen.
Mozilla. Für immer treu quasi.
Ja.
Und jetzt Chrome-Benutzer.
Ja.
Nice. Ja, schön. Anyways, vielleicht du wolltest was sagen?
Ja, also ich wollte einfach nur sagen, ich habe jahrelang Opera benutzt, bis ich dann irgendwann mal so zu, ich weiß nicht, Firefox 0 irgendwas, 7 Zeiten oder so, bin ich dann auf den Firefox gewechselt. Also es ist dann schon, also ich glaube, nachdem er von, wie hieß denn der vorher?
Vorher war es Mozilla.
Mozilla.
Nee. Es gab auch noch eine Zeit, da hat der Firebird oder so geheißen.
Ja, aber nur aber ein halbes Firebird Jahr lang.
Ja, genau. Nachdem er Firefox genannt wurde, habe ich das dann irgendwann mal angefangen zu benutzen und fand den dann noch irgendwie ganz, ganz nett. Und dann habe ich irgendwie Firefox benutzt bis irgendwann vor 3-4 Jahren. Dann seitdem benutze ich jetzt irgendwie Chrome. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es halt nicht verstehen, wie man einen Mail-Client in seinem Browser haben möchte. Man kann irgendwie vielleicht Webmailer benutzen, aber das ist ja irgendwie was anderes. Aber
man will alles aus einem Guss haben.
Nee, will man nicht.
Nee, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil im Zweifelsfall sagt halt der Browser, aber der Mailer ist cool oder der Mailer sagt und der Browser ist cool. Ich will das jetzt nicht alles zusammen haben. Aber ich meine, wenn das jetzt nicht die Performance von deinem Browser groß beeinflusst und wenn du diesen Mail-Client nicht benutzt, dann würde es mich jetzt auch nicht großartig stören, wenn da noch zufälligerweise ein Mail-Client mit drin ist. Aber selbst beim alten Opera habe ich den auch nie verwendet.
Also die Sache ist ja, Software ist ja erst fertig, sobald sie auch Mails verschicken kann. Und das heißt, der Browser ist noch nicht fertig, solange dieses Feature nicht eingebaut ist.
Auf jeden Fall.
Okay, na gut.
Aber so prinzipiell, ja, kann man hernehmen. Also ich finde es jetzt nicht
schlimm oder so. Gucken wir mal, was das Geschäftsmodell sein soll. Das sehe ich jetzt noch nicht.
Also bei Linux sind diese ganzen Aufklappmenüs und sieht alles ein bisschen weird aus. Nicht so, wie als würde es zu diesem Browser dazugehören. Die Konfigurationszeug sieht aus wie von Chrome.
Ja, ist ja auch ein Chrome drunter. Also,
ach so, na gut. Deswegen ist es auch einfach schnell wahrscheinlich. Ja,
gut. Also es ist die Chromium oder die Blink Engine ist drunter.
Okay, na gut. Würde es ja schon Sinn machen, genau, dass es dann auch so aussieht. Ich habe hier irgendwie eine 0 drin. Also ich habe General Appearance, Navigation, Privacy, eine 0
ja,
und Display
auch. Ja, manche Sachen sind auch noch Englisch und nicht eingedeutscht.
Oh, darauf. Du hast so
Deutsch. Natürlich.
Alter, Gott,
was ist denn falsch bei dir?
Nee, okay, Mann.
Es ist total gut, weil sie haben tatsächlich viele Links hier mitgebracht und die sind dann halt auch an Deutsch angepasst.
Heise.de,
Chip.de, Computerbild.de.
Ganzen wichtigen Sachen.
Computerbase, Golem.
Komm ich hier wieder raus?
Das gibt's noch? Computerbase gibt's noch?
Weiß ich nicht. Na, wenn die das hier verlinken, dann wird das.
Aha.
Ja, Computerbase.
Okay. Computerbase.
Ja?
Base.
All about your base. Chip.de. Ach, sehr gut. Geizhals, Amazon, Einkaufen, News. Mhm. Also, sie haben sich auch zumindest da die Mühe gemacht, Sachen rauszusuchen, die für Deutschland auch passen. Ja, Reisen, Bahn.de. Booking.com.
Alle wichtigen Sachen einfach.
Kannst du mal sehen. Ja. Expedia.de, da war ich auch noch nie drauf, glaube ich, in meinem ganzen Leben, aber hey.
Ich habe da mal Hotelzimmer gebucht und so.
Streik der Germanwings-Piloten. Ja. Passiert. Gut.
Anyways, weiter geht's.
Ja. Dann lassen wir das Webzeug jetzt erstmal weg.
Genau.
Und machen das nächstes Mal, wenn vielleicht nächstes Mal dabei ist. Lesefu.
Ja.
I'm an Anti-Breaker.
Anti-Breaker?
I'm an Anti-Breaker. Ja, lest euch das mal durch, das ist ein Blogpost, wo einer schreibt, nein, das ist meine persönliche Entscheidung. Ich werde jetzt weil Bremsen sind so gefährlich im Auto, ich werde die Bremsen an meinem Auto abmontieren, weil das ist gut.
Wer Brems verliert oder was hat der?
Ja, nee, das ist so, wenn man diesen Artikel liest, dann bemerkt man hoffentlich auch schnell, das Ganze ist Satire und es ist eine Satire über die Leute, die sich irgendwie was
gegen dieses Impfen Vaccine haben. Oder gegen dieses,
ja, genau, da geht's halt im Endeffekt um diese ganzen Impfgegner und der vergleicht das halt mit will jetzt die Bremsen von meinem Auto abmontieren, weil das ist meine persönliche Entscheidung und ihr könnt mich nicht dazu zwingen,
Also ich glaube ja, dieses ganze Impfzeugs, also dass sie nicht impfen wollen, das ist super verstärkt in USA oder da bekommt man es wenigstens nur mit. In Deutschland gibt es das nicht.
Doch, Deutschland ist
in Deutschland gibt es auch immer mit der
ist eins der wenig, also in Europa tatsächlich eins der Länder, wo die meisten Impfgegner sind, wo
okay, jetzt sind irgendwie zwei oder?
Nein,
tatsächlich gibt es mittlerweile auch wieder größere Masernausbrüche und sowas. Also so Krankheiten, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, die sind fast ausgerottet, die kommen gerade wieder,
ich hab gedacht,
auch in Deutschland, weil solche Leute existieren.
Ich habe gedacht, also da ist Deutschland ist zivilisiert, Mann.
Selbst in Great Britain wird mehr geimpft als in Deutschland.
Scheiße, Mann.
Ja.
Und
wir haben ja so viele Homöopathen hier, die impfen alle nicht.
Obwohl, die könnten das doch hernehmen, ist doch quasi sowas, oder?
Ja, genau.
Oder ich würde.
Die schlucken einfach Globulis und hoffen, dass es auch heilt.
Nein, scheiße.
Ja.
Goddammit.
Nicht cool.
Nicht okay.
Deswegen liest euch, also das ist so sehr, sehr polemisch geschrieben und ich weiß, vielleicht hinkt der Vergleich auch, aber ich finde es eigentlich ganz
scheißegal. Egal. Hauptsache ist lustig.
Ja. Auf jeden Fall.
Hier hast du irgendwas aus 2010 rausgesucht? Holy crap, ey.
Kann man immer mal machen. Ich habe das letztens mal so ein bisschen nachgeguckt. Es gibt ja dann so ein paar so globale Variablen. Ja, das kommt aus der Perl-Welt, so was Ruby halt auch hat, so Dollar Doppelpunkt Dollar Fragezeichen Dollar Backtick oder sowas. Dollar Stern und sonstige Dinge. Und da ist halt einfach mal erklärt, was diese ganzen Operatoren machen, weil ich hatte vor einer Weile mal Code, der das benutzt hat und dann musste ich irgendwie mal, also nicht, den ich nicht selber geschrieben habe, aber ich habe halt Code gesehen, der das benutzt und dann wollte ich mal rausfinden, was das denn alles bedeutet. Mhm. Und dann habe ich den Artikel gesehen und habe gedacht, ja, der erklärt das und deswegen kann ich den gleich mal ins Lesevor.
Oh shit, Ruby hat auch so Inline quasi Evaluation, quasi, also wenn du so Ticks machst und dann deine Commands rein, dann ist es quasi ein System Call.
Yep.
Weird. Aber das kommt auch aus Perl einfach, oder?
Weil da ist es also Ruby, also eine der Sprachen, die von der Ruby relativ viel übernommen hat, ist ja tatsächlich Perl.
Ja.
Also gerade so was diese globalen, also es gibt auch, du kannst auch irgendwie require proper English oder sowas. Es gibt irgendeinen Gem, wo du dann irgendwie die globale Variablen mit richtigen Namen ansprechen kannst und nicht mit irgendwie Dollar Backtick oder
ja,
so.
Ja.
Aber
ja. Du hast echt voll viele Dollar Dinge.
Ja, Dollar Dinge.
Das ist krass. Also es gibt sogar Dollar Tick, also quasi. Mhm. Das finde ich krass. Na gut. Aber interessant auf jeden Fall, weil wenn man das mal sehen sollte, dann...
Richtig. Und das Problem ist, nach sowas kannst du nicht googeln.
Ja, das stimmt. Das ist das Allerschlimmste.
Das ist schwierig, nach sowas zu googeln. Deswegen finde ich das immer ganz gut. Weißt du, dann kann ich einfach nach Binärgewitter danach suchen und dann finde ich wieder.
Dann weißt du
auch wieder. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich irgendwie früher oder später wieder brauchen wird.
Auf jeden Fall. Das war gut.
Was haben wir dann noch? New Methods in Ruby 2.2. Ist vor kurzem released worden und da ist mal so eine ganz nette Zusammenfassung, was denn so in Standard, in der Standardbibliothek oder in Standarddatentypen irgendwie Neues dazugekommen ist.
Oh, das heißt, das ist mal wieder alles nicht abwärtskompatibel.
Naja, du hast halt Methoden, die gibt's halt davor nicht.
Aber du kannst nicht in den alten sagen, from future import, das ist das Richtige, oder?
Naja, du kannst
import.
Naja, es gibt ein Ruby Backports Gem, was dann die Methoden der neuen Ruby Version in den alten Monkey patcht.
Okay, alles klar.
Also du kannst ja das Objekt Modell aufmachen zur Laufzeit und dann irgendwie wieder Methoden ranhängen. Und es gibt halt ein Backports-Gem, was dann solche Features wieder bringt, wenn sie irgendwie oft gebraucht oder oft verwendet werden.
Ja, das ist halt komisch. In Python ist es quasi Standard Library, weil man denkt, okay, das ist quasi wichtig und man nimmt es her. Und in Ruby ist es quasi immer dann ein Gem, also quasi was Extramäßige, was du dir dann noch irgendwo herholen musst.
Ja gut, auf der anderen Seite kannst du dann halt, wenn es ein Gem ist, kannst du dann halt das Gem unabhängig von deiner Ruby-Version updaten.
Ja, aber macht das dann
auch Sinn? Naja, warte
ich. Ich weiß nicht. Nee, also es...
Also in dem Fall, ich glaube, das ist halt so die grundlegende Idee, dass du halt deine Bibliotheken unabhängig von deiner Sprache quasi updaten kannst.
Ja.
Aber... Ja, genau. Und das ist mal so eine ganz nette Zusammenfassung, was es denn Neues gibt, mit so ein paar mit Codebeispielen und schönen Syntax gehighlightet und kann man sich mal angucken.
Okay. Du hast für Float Next Float, weil du quasi so ungenau bist, dass du dann quasi wissen willst, dass das ist abgefahren. Ich weiß nicht genau, wofür man es braucht, aber
ich weiß auch nicht, aber es cool. Gibt's. Ja, du kannst halt das nächste Float haben.
Das nächste kleine Float quasi.
Ja. Ein anderer Artikel, der jetzt gar nicht so, warte mal, ich glaube, ich schieb den mal ein bisschen ans Ende, weil der hat jetzt nicht so direkt was mit Programmieren zu tun. Was haben wir hier noch? Replace CoffeeScript with ECMAScript 6. Das ist mal so ein bisschen erklärt. Also ECMAScript 6 ist mittlerweile in den Browsern nicht so richtig unterstützt, aber es gibt halt Transpiler, die das dann nach ECMAScript 5 übersetzen. Also ja, quasi wie CoffeeScript, aber da, mit der Annahme, dass man es irgendwie in ein paar Jahren tatsächlich verwenden kann, weil die Browser das dann können.
Nicht schlecht.
Und da wird halt mal, werden dann so die Features von CoffeeScript oder die Features, die der Autor von CoffeeScript cool findet, die es mittlerweile auch in ECMAScript 6 gibt, werden so ein bisschen verglichen und wie sieht die Syntax aus und wie kann man es verwenden. Und dann sind halt so Sachen wie jetzt irgendwie Klassen oder okay, Template Strings oder Fat Arrow Functions oder sowas sind da halt mal erklärt und das ist ganz nett.
Okay, cool. Also quasi auch so ein bisschen Einführung in ECMAScript 6, weil das sind ja quasi
also
die coolen Sachen.
Genau, das erklärt einfach mal die coolen oder die Features, die man vielleicht im Zweifelsfall benutzen möchte. Ja, cool. Genau das. Dann habe ich noch vom gleichen Blog, auch vom ThoughtBot-Blog, einen weiteren Post, der mal so das ganze Automake Zeug erklärt, was mir bis jetzt immer so ein bisschen unverständlich war, und das ist so ein ganz netter Artikel, der mal erklärt, okay, wieso ist es eigentlich Configure, Make, Make, Install und welche Schritte muss man denn tun, um das zu machen?
Eigentlich sollte ja Make, Install immer Make implizieren, weil das ja quasi als Referenz die ganzen anderen Sachen hat, dass sie da sind und die werden dann ja quasi nachgezogen.
Richtig. Aber
Trotzdem.
Genau.
Aber macht halt diesen Dreischritt.
Das ist halt die heilige Dreifaltigkeit. Ja. Wenn du da bloß zwei Schritte hast, was macht? Da hast du ja nix.
Da hast du nix. Du könntest ja make conf oder wie, da gibt's ja noch diese andere. Wenn du quasi dein Configure erst maken musst, quasi.
Ja, das irgendwie
Configure make file.
Autoconf,
glaube ich.
Autoconf, automake.
Ja, genau, autoconf minus minus add missing, ganz wichtig.
Automake minus minus add
missing. Ja, automake minus add missing, genau.
Ja, genau, und das erklärt halt einfach mal, wie man irgendwie C-Programme mit diesem autoconf-Tools baut.
Damals, als man das noch gebraucht
hat. Damals. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viel Indirektion mit drin ist.
Ist krass, oder?
Also nur
make finde ich ja schon eine krasse Sache, weil es kann so also das, was es macht, kann es halt echt gut, weil so es sagt so quasi, okay, du hast irgendwie eine File und die ist Teil von dieser gebauten File und du machst quasi so eine Referenz und wenn du das verwendest, dann werden die Sachen zusammengematscht. Und wenn sich diese eine Datei ändert, dann musst du nur diesen einen Teil neu bauen, der quasi davon referenziert wird und nicht dein ganzes Projekt quasi. Und das ist schon eine echt coole Sache. Also speziell für so C-Zeug, wo das so voll lange braucht, wenn du das brauchst und so. Ja, aber eine coole Sache auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Was haben wir noch?
Dann habe ich nochmal irgendwie hier, wenn es jemanden interessiert, How to Brew Coffee in a Siphon Coffee Brewer. Ich habe glücklicherweise so ein Vakuum-Pot-Dings, weil das mir mal Leute zum Geburtstag geschenkt haben.
Oh, yeah.
Und kann man mal irgendwie eine Anleitung lesen, wie man es denn macht oder vielleicht irgendwie, wenn man einen hat oder man kann rausfinden, ob man einen braucht. Also es ist eine relativ langsame Art, Kaffee zu machen. Man sollte da viel Zeit mitbringen. Es ist auch ein bisschen aufwendig, dieses Teil wieder zu reinigen und das, da es quasi aussieht wie ein Meth Lab und größtenteils aus Glas ist, sollte man auch vorsichtig damit umgehen. Aber es ist für mich mal so die Art, wie ich dann irgendwie am Wochenende Kaffee mache und
krass.
Also macht Spaß und sieht nett aus und man kann schöne Instagram-Fotos machen davon und sonst irgendwas.
Und dann schöne Filter, dann ist nice.
Ja, genau, dann sieht's auch richtig hipsterig aus. Was habe ich hier noch? All it takes is flip a switch. Das ist von Matthias Meyer ein Blogpost. Der ist der Geschäftsführer von Travis CI. Und der schreibt mal so ein bisschen, wie er irgendwie vorhat, Urlaub zu machen und wie er es schafft, irgendwie richtig abzuschalten und dass er halt irgendwie so keine E-Mails im Urlaub liest und kein Internet im Urlaub und irgendwie halt mal komplett versucht, so aus dieser Geschäftswelt wieder rauszukommen und irgendwie halt sich zu entspannen, was man denn so im Urlaub tun soll. Ist ein ganz nett geschriebener Artikel.
Ja. Also kein Internet im Urlaub kriege ich wahrscheinlich nicht hin, aber so nicht an Arbeit denken, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Ja.
Die man also sagen wir es mal so, als ich jetzt meinen letzten Urlaub hatte, da hatte ich auch aus Gründen, musste ich da tatsächlich gucken, dass ich nicht irgendwie Geschäfts-E-Mails oder sonst irgendwas lese, weil ich sonst wieder irgendwie so da gar nicht rauskam. Und ich habe das dann auch irgendwann, also in den nächsten paar Tagen fand ich es anstrengend, aber dann habe ich es auch irgendwie sehr genossen, dass ich einfach mal gesagt habe, okay, wir hatten in unserer Airbnb-Wohnung aus Gründen, weil ich da schon, da habe ich schon vor ein paar Sendungen drüber rumgerantet, hatten wir dann auch nur so teilweise langsames Internet.
Quasi kein Internet. Eigentlich Edge.
Ja, also quasi kein
Living
Internet.
Living on the Edge.
Ja. Und unterwegs habe ich dann halt irgendwie auch die Entscheidung getroffen, gar nicht erst irgendwelche mobilen Internetpakete oder sowas zu buchen, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt im Urlaub, ich gehe jetzt hier irgendwo, was weiß ich, irgendwelche Dinge angucken, ich gucke mir irgendwelche Städte oder sonst was an und oder hab sonst irgendwie Spaß oder ich sitze im Restaurant und dann komm ich gar nicht erst auf die Idee, ständig auf mein Handy zu starren und das macht das Ganze dann auch irgendwie interessanter und so. Also ja,
okay.
Kann man mal machen.
Okay, sehr gut. So, was haben wir noch? Ah, jetzt bin ich dran. Genau, ich habe einen Forumartikel gefunden auf XDR Developers. Und zwar geht es darum, Remote Play für die PlayStation 4 auf einem normalen, stinknormalen Stock Android zum Laufen zu bekommen. Und das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber das wird eine von den Sachen sein, die ich dann irgendwann mal hernehmen will. Dieses Remote Play ist quasi, dass du auf deinem Telefon hast du den Bildschirm von der PlayStation 4 und kannst dann quasi mit so einem Controller, den du dann mit deinem Handy peerst, mit dem Bluetooth-Controller, kannst du dann auf deinem Handy quasi spielen und die PlayStation steht dann halt irgendwo anders. Und fand ich auf jeden Fall interessant, dass es quasi schon. Also dass es eigentlich keine Magie dabei ist, sondern dass es dann auch wieder nur ein Stück Software ist, was du dann einfach auch auf anderen Telefonen installieren kannst, als auf dem, was auch immer sie da gesagt haben, was man da hernehmen muss. Ich glaube irgendwie Sony Superphone 23 oder so.
Plus.
Oder halt so eine PlayStation Portable oder PlayStation Vita. Und ja, fand ich interessant auf jeden Fall und wenn jemand das schon mal ausprobiert hat, würde ich das natürlich auch gerne erfahren in den Kommentaren. Also was haben wir auch noch?
Kannst du rumheulen?
Rumheulen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben ja ein Firewall-Projekt an der Hochschule. Oder nicht ein Projekt. Also unsere Firewall besteht aus zwei Nodes, die einen Cluster-Stack haben und ein Teil davon ist halt Pacemaker. Und es gibt zwei, drei kleine Probleme und ich habe gedacht, ja, wir upgraden einfach mal testweise auf Debian 8, weil vielleicht ist es ja neue Version, alles gefixt, alles schön,
ja,
alles super. Stellt sich raus, nee, lässt sich nicht updaten, weil die wichtige Software in Debian 8 nicht mehr vorhanden ist. Also Debian 8, Jesse, kommt ja in ein paar Wochen,
ja,
raus und nö, ist einfach gekillt worden.
Was denn überhaupt?
Pacemaker.
Ja, aber vielleicht willst du da dann lieber die Cluster-Software haben. Ich weiß nicht genau.
Gibt's Cluster-Software?
Ich weiß nicht, gibt's da nicht so Linux-Cluster-Software, ja, die man dafür dann hernehmen will und nicht Pacemaker?
Ja, das ist ja Linux-Cluster-Software. Was willst du sonst nehmen? Ja, genau.
Ja, shit. Ja, es gibt shit. Einen Wikipedia-Artikel, Comparison of Cluster Software.
Ja.
Und da kannst du dann sortieren nach, ist in Debian vorhanden oder nicht. Und dann bist du das Erste.
Ja.
Genau. Nee, keine Ahnung, ich habe gedacht, das ist jetzt quasi nur ein Stück Software und dann nimmt man halt was anderes dafür.
Ja, so einfach ist nicht. Also so viel verschiedene Software-Varianten gibt's da nicht. Also klar, man könnte jetzt für Firewalls, könnte man noch was anderes nehmen, aber also meiner Meinung nach baut man Cluster, also zumindest wenn man nicht irgendwie eine Cloud-Umgebung nehmen will, wie es ja jetzt total hip und Mode ist, vielleicht interessiert sich auch deswegen keiner mehr für Pacemaker. Es ist einfach nicht mehr wichtig. Es machen jetzt alle Cloud-Stack und Open-Stack und so.
Hier, was ist mal mit Linux HA? Linux HA Availability?
Ja, das gibt's so nicht. Das ist ein Projekt, was halt viel Software sammelt.
Ach so.
Ja.
Lame.
Und der Stack ist entweder Corosync mit Pacemaker oder also haben wir es auch gerade oder nutzt Heartbeat und Pacemaker, aber meistens ist halt Pacemaker dabei.
Okay.
vielleicht weiß ich es auch nur nicht besser, aber so ist halt die Firewall-Lösung gerade aufgebaut. Und
das heißt, man kann niemals updaten.
Man kann halt jetzt nicht updaten, außer man baut sich das Paket halt selber und das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ist irgendwie scheiße gelaufen. Ich weiß nicht. Die sind halt jetzt gerade am Pakete killen und es wird auch nicht wieder reinkommen, weil der 5. Februar ist schon vorbei. Also das war so die Deadline, wo Pakete, die schon mal rausgeflogen sind,
also,
vielleicht hätten wieder reinkommen können.
Ich habe hier den richtigen Artikel für dich, nämlich Intro to Pacemaker on Heartbleed. Und du willst anstatt Pacemaker jetzt Heartbeat nehmen und dann ist nicht fertig.
Nee.
Doch.
Nein.
Will ich nicht. Sagt der Artikel.
Ja, will ich aber nicht.
Ja, das ist aber das.
Heartbeat ist viel älter und Heartbeat löst doch nicht alle deine Probleme.
Oh, Mann.
Und Heartbeat 2 wird nicht mehr weiterentwickelt und 3 braucht Pacemaker, um richtig zu funktionieren.
Oh.
Das funktioniert
verloren.
Nicht.
Nee, ist verloren einfach. Ja. Doch, du könntest Red Hat installieren mit der Red Hat Cluster.
Ja, genau. Ich könnte mir auch einen
Closed Stack machen.
Keine Ahnung. Nagel in die Backe drücken, weil ist geil oder so. Funktioniert halt nicht. Das ist halt, weiß nicht, die sind
hier,
halt gerade...
Keep Alive D ist bestimmt mit in System.d dabei.
Ja. Das wäre halt tatsächlich eine Alternative, Keep Alive D zu nehmen.
Ja, nice.
Das,
dann bam, fertig.
Ja, da musst du halt alles umstricken. Das müssten wir uns jetzt in einem neuen Projekt angucken, ob das alle Probleme löst.
Doch, der eine Typ bei ServerForge hat gesagt, mit 11 Stimmen, dass es das Richtige ist.
Ja.
Und der hat das den Tick bekommen.
Ja, quasi. Tatsächlich. Keep Alive D wäre tatsächlich eine Option. Dann ist mir auch noch aufgefallen, auch Roundcube ist zum Beispiel nicht mehr in Debian 8 drin.
Gut, aber das ist ja jetzt kein großes Problem, das nachzuinstallieren.
Genau, das ist eine Web-App, die kannst du dir relativ einfach nachinstallieren, aber ich habe das auch als Paket installiert in einem System und fand das halt auch blöd, dass es jetzt nicht mehr drin ist. Bin ich halt gleich dazu übergegangen, das Paket rauszuschmeißen und das per Hand zu installieren, weil Roundcube gerade ja in einer neuen Version rauskam.
Ja, und das Problem bei Debian ist halt auch, das ist halt super old. Und dann im Zweifelsfall ist es irgendwelche PHP-Frickel-Software, die halt vielleicht auch irgendwelche Sicherheitslücken hat und da willst du im Zweifelsfall Bleeding Edge haben.
Genau. Da finde ich es auch noch nicht mal so schlimm, aber so eine Cluster-Software nicht drin zu haben, die garantiert nicht nur in unserem Projekt benutzt wird.
Keep Alive D, man. Das ist ja so einfach.
Ja.
Gibt's da nicht irgendwelche Backports oder so, wo das dann drin ist?
Nee, also es kann sein.
Kannst du es nicht von Hand bauen?
Ja, natürlich kann man es per Hand bauen.
Dann baust von Hand.
Ja,
man.
Leck mich doch am Arsch.
Du hast die drei Commands gefunden. Du hast gerade gelernt. Du hast gerade gelernt, wie das funktioniert
genau.
Mit dem Make
Configure, make install. Bam.
Nee, wenn, dann musst du dir schon das richtige Debian-Paket bauen und nicht nur Configure, make install machen.
Nicht?
Nee.
Auf keinen Fall.
Ja. Jedenfalls war es eine blöde Erkenntnis und es ist halt, keine Ahnung, das ist, finde ich halt so schon ein bisschen No-Go, dass sie so eine relativ wichtige Software aus meiner Sicht einfach rausschmeißen. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch verstehen, da stand halt dann drin in dem Bug-Report, ja, ist jetzt irgendwie seit 4 Monaten, hängt es hier rum, interessiert keinen, wenn es in 5 Tagen nicht gefixt ist, schmeiß ich raus und dann war 5 Tage später das Paket weg.
Tja.
Und dann, wait, what?
Das ist genauso wie mit dem Arch-Linux-Tag so. Yeah, es maintain keiner mehr den Disput von dem Installer. Kein Problem. Wir haben keinen Installer mehr.
Ja, genau. Ja. Oder wir droppen es einfach nach Hour und dann ist uns auch egal.
Genau, kann ja jemand anders maintain.
Genau, der Hour-Graveyard.
Mr. Hour zum Beispiel.
Also das war so mein Mimimi die Woche, dass es keinen Pacemaker mehr in Debian 8 gibt. Debian 8 kommt bald. Ihr solltet halt, wenn ihr upgradet, echt mal gucken, was so alles rausgefallen ist. Da ist scheinbar auch mal wichtige Software drin. So kann man natürlich seine Release-Critical-Bugs auch einfach fixen, indem man einfach die Pakete alle raushaut.
Ja, aber ich meine, was willst du machen, wenn das quasi Assembler-Old-Code ist und keiner hat Bock, das anzufassen und sagt einfach, fickt euch weg.
Ja, ist ja nicht so. Also bei Roundcube ist es so, dass irgendwie keine Ahnung, PHP SQLite fehlt ihnen irgendwie. Ist halt nicht gebaut. Und bei Pacemaker war es so, es funktioniert bloß auf irgendwie, keine Ahnung, K-FreeBSD nicht. Und deswegen wird es gedroppt. Also ja. Es funktioniert in allen Architekturen, bloß in K-FreeBSD nicht.
Ja, das ist halt das Wichtige. Ja, was die Leute halt hernehmen, Mann.
Ja, da weiß ich nicht. Dann schmeißt halt kein FreeBSD aus den Releases raus. Oder
genau.
Who cares about it? Ja? Nein, da wird halt dieses Paket gedroppt, weil es in einem Release
weißt
in
du, was
einer
du machen
Architektur
kannst,
nicht geht.
Kannst diesen Bug fixen.
Ja,
nee. Und dann an Upstream schicken und dann ist es in der nächsten Version von dir ja, schon
genau.
wieder dabei.
2019 ist es dann gefixt. Super. Großes Kino. Das hilft mir auch total. Dann interessiert mich diese Firewall auch nicht mehr, weil dann bin ich nicht mehr da an der Stelle.
Da bist du nicht mehr. Bis nee, dahin.
Da bist du zumindest nicht mehr an HDM. Gut. Ja, das war so mein Mimi die Woche.
Das ist echt traurig, Mann.
Das ist echt traurig, ja. Du hast es nicht verstanden. Das ist scheiße und traurig.
Scheiße und traurig.
Scheiße von dem Scheiße
traurig,
und traurig
Mann.
Für mich.
Scheiße traurig.
Ja. Gut.
Das ist die scheußlichste Traurigkeit, die ich heute gehört habe.
Scheißig.
Newsletter-Abmeldungen sind kaputt.
Was? Ja. Funktioniert alles?
Nein, das ist...
Newsletter ist eh scheiße.
Ja, Newsletter kommt aus der Hölle. Das Problem ist, meine Leidensgeschichte ist so, ich habe mir vor kurzem eine Couch gekauft.
Oh.
Ja, das ist schon eine sehr traurige Geschichte. Ja. Die Couch an sich ist eigentlich auch ganz okay. Oder eigentlich ist die ziemlich cool. Aber ich habe die bei irgendeinem komischen Kackhuren-Online-Shop gekauft, der mich dann natürlich automatisch an einem scheiß blöden Newsletter angemeldet hat.
Ja,
da kommt natürlich dann ständig irgendwie, oh, wir haben hier Produktempfehlungen für Sie und sonst irgendwas.
Ist fast so schlimm, wie die Kataloge, die nach Hause kommen.
Ja, nee, schlimmer, weil dann gibt es dann zwar E-Mails
sind schlimmer als Kataloge.
Nee, da gibt es zwar dann irgendwelche Links in diesen E-Mails, so von wegen, wenn du dich abmelden willst, dann klick hier, dann klickst du hier und dann kriegst du halt es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melden Sie sich an den Support seit ungefähr einem halben Jahr.
Nee, wie wär's, wenn du einfach mal an den Support eine E-Mail schickst, dass du keine fucking E-Mails von denen mehr bekommen willst?
Pass auf.
Und ist auch
und
die nächste, wo sie sagen,
und
dass okay
ihn mit
ist.
Meinem Anwalt drohst.
Genau. Ja, pass auf.
Da
hab ich gemacht.
Da hören sie.
Also nee, meine erste Reaktion war, ich habe dann irgendwie versucht, über das Benutzerprofil auf deren Webseite das abzumelden und irgendwie Mensch. Diese Sachen auszustellen. Hat auch nicht funktioniert.
Dein Benutzerprofil löschen?
Geht nicht. Geht, glaube ich, nicht. Habe ich auf jeden Fall nicht gefunden auf die Schnelle. Was ich dann dann war halt meine Reaktion,
konfigurierst
okay,
deinen Mailserver einfach so, dass er von dieser scheiß Domain, von diesem scheiß Mailserver nichts mehr richtig. Annimmt.
Nee, also ich habe es einfach so konfiguriert, dass alles in Spam verschoben worden ist, aber ab und zu guck ich da ja schon mal rein und dann sehe ich diese Mails und dann denk, oh, ihr Huren.
Nee, wird direkt an Support gebounced. Ja. Ja.
Oh, bitte melde
diese E-Mail an Support, immer.
Ja. Nee, jedenfalls habe ich jetzt vor kurzem den Support angeschrieben, habe gesagt, ey, pass auf, hab denen meine Leidensgeschichte erzählt und dann kommt eine Mail zurück, ja, wir melden sie jetzt ab, das kann aber 7 bis 8 Werktage dauern.
Ich weiß auch schon, warum, sie ja so einen Cronjob haben, der einmal in der Woche läuft oder einmal alle 2 Wochen.
Nee, der muss erst eine Dame von A nach B laufen, dann in der Registerkarte irgendwie was rausstreichen, dann nimmt es Admin C und lockt sich am Mainframe Terminal Y ein.
Mainframe Terminal.
Und streicht dich manuell aus dieser Kartei raus und das passiert halt leider nur einmal die Woche.
Das muss er auch quasi mit handgestrickten SQL machen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, das ist so ungefähr das.
So wie
also,
funktioniert.
Ja. Ich bin der guten Hoffnung, dass ich mittlerweile abgemeldet bin. Wenn nicht, tauchen diese Mails nicht mehr in meiner Inbox auf, weil ich da eine Regel auf meinem Mails bei meinem Mail Provider definiert habe. Aber im Großen und Ganzen finde ich das eine Riesensauerei. Und das Problem ist halt, ich bin dann halt doch zu faul, um da meine Rechte wahrzunehmen und jetzt mit dem Anwalt zu kommen.
Du kannst ihn nur damit drohen.
Ich kann ihn damit drohen, aber im Zweifelsfall müsste ich dann auch bereit sein, das Ganze durchzuziehen.
Nee, musst du gar nicht. Das ist voll der Quatsch, du musst es überhaupt gar nicht sein. Weil dann sagen die
so, Anwalt und geh dann zur Verbraucherzentrale.
Ja, genau.
Ja, genau. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Auf jeden Fall ziemlicher Kack.
Du musst halt ein Einschreiben mit Rückschein schicken, wahrscheinlich. Das ist halt gelesen.
Als gelesen markiert.
Genau.
Post als gelesen markiert.
So funktioniert das in der analogen Welt.
Damals.
Kannst du auch einen E-Post-Brief schicken.
Und die drucken den dann aus für dich.
Genau.
Den E-Post-Brief. Und drücken den dann in den fucking Dings rein.
Ja.
Sehr gut.
Ja, okay. Benutzerwechsel bei Chrome.
Hatten wir schon, ne?
Nee, das war in der Pre-Show. Haben wir noch nicht.
Na gut, dann sag noch.
Ist jetzt also das Problem, also mein Use Case für diese Multi-Benutzerfähigkeit bei Chrome ist einfach, ich habe einen Browser im Zweifelsfall für geschäftliche Dinge, vielleicht noch für private Dinge, und ich habe einen extra Browser für Facebook, so wie der, also ein extra Profil, damit da irgendwie keine Cookies hin und her wandern und damit ich irgendwie bla Privacy gedöns.
Security,
solche Sachen, auch weil ich unter anderem unterschiedliche Extensions in unterschiedlichen Profilen installiert habe. Und dann benutze ich halt diese Multi-User-Fähigkeit, um dann halt einfach da schnell, die Betonung liegt auf schnell, zwischen den Benutzern wechseln zu können. Und jetzt hat Chrome das irgendwie, die Art und Weise, wie man da zwischen den Benutzern wechselt, vor, ich weiß nicht, ich glaube in der letzten Version oder in der vorletzten Version geändert. Und früher war es einfach so, man hat oben rechts auf so einen Icon geklickt und dann ist ein Fenster aufgepoppt, wo man alle Benutzer gesehen hat, und dann hat man einmal drauf geklickt und dann hat man ist das ein andere Browser-Profil aufgepoppt. Und jetzt passiert es so, man klickt auf diesen, also zum einen ist da nicht mehr das lustige Icon, sondern da steht jetzt irgendwie mein Name oder den Namen, den man diesem Profil gegeben hat. Und dann muss man auf Switch Person klicken, dann poppt nochmal ein neues, großes Fenster auf, wo man dann irgendwie nochmal ein Profil anlegen kann oder sonst was. Und dann gibt's nochmal, sind da die ganzen Profile gelistet, und wenn man dann draufklickt, also ist quasi noch eine, meiner Meinung nach, unnötige Indirektion mit drin, die ich irgendwie unnötig finde, aber.
Was? Diese Leute unnötig
haben sich Version? Programmierst dir doch um!
Genau, nimm Chromium und mach das, patch das raus.
Das könnte ich schon tun, aber da könnte ich auch andere Sachen mit meiner Zeit machen, die mir, die mir mehr bringen.
Ja, vielleicht ist es ja eine coole Sache. Vielleicht lernst du dann ja quasi, wie diese ganzen Sachen intern funktionieren.
Vielleicht ist, wie gesagt, das könnte ich schon tun, aber da kann ich mit meiner Zeit auch andere Sachen anfangen, bei denen ich vermutlich mehr von hab. Hätte ich jetzt unendlich viel Zeit zur Verfügung, dann wäre das wahrscheinlich schon ein Projekt, was ich mal machen könnte, aber dann muss ich halt jedes Mal, wenn da eine neue Browser-Version rauskommt, da hinterherhecheln und die Sachen umpacken.
Nö, du musst es bloß einmal machen und das ist dann cool, quasi.
Ja.
Und dann nimmst du einen alten Browser.
Einmal den Code gefunden haben und dann.
Genau, das ist ja schon eine coole Sache, weil den Code finden.
Nee, tatsächlich benutze ich dieses Feature auch nicht oft genug, dass es mir jetzt irgendwie
meine Lebensqualität einschränkt. Also echt.
Also ich habe bei mir einen Firefox und der kann auch irgendwie verschiedene Profile, aber das ist halt voll weird bei Firefox. Du machst dann Firefox minus Profile Manager oder so ein Quatsch. Und da kannst du dann die verschiedenen Profile ansehen, aber das ist eigentlich nicht für Endnutzer gemacht quasi.
Aber man hat jetzt irgendwie kein UI, mit dem man irgendwie draufklicken kann, und dann startest du den mit einem anderen Profil.
Genau, du kannst, okay. Was ich bei mir habe einfach, ich habe zwei drei Aliase quasi, die dann einfach entsprechend den Firefox starten, den ich gerade brauche. Und ich kann da nicht zwischen wechseln, sondern es sind einfach drei verschiedene Browser, und die laufen halt parallel miteinander, unter Umständen halt. Und das ist für mich eigentlich gut genug, und also ich habe das, ist quasi voll verwöhnt bist du, dass du nur dreimal klicken musst, dass du irgendwie ein anderes Profil hast.
Ja, siehst du mal. Ich weiß gar nicht, ob Safari sowas kann.
Nee, dann kannst du gleich einen neuen User im macOS wechseln.
Wahrscheinlich, ja.
Fälligst. Ja. Gut, kommen wir zu den Picks.
Picks? Oh, und zwar Picks? Gibt's Picks? Pickstarter? Achso, NodeMCU war die Open Firmware, die Lua Firmware für die Mikrocontroller, die ich am Anfang angesprochen habe.
Ah, okay, das ist Ilua, da habe ich mal einen Podcast drüber gehört.
Also das muss gut sein einfach.
Also das ist quasi so ein Subset von Lua, was dann irgendwie tatsächlich auch kompiliert wird.
Genau, also es wird komplett runterkompiliert, und dann hast du zum Schluss quasi was du eine Hex-File, die du dann auf deinen Mikrocontroller schreibst. Und das muss gut sein.
Cool. Genau, was habe ich denn? Ich habe hier Wunderlist. Es gibt ja so ganz unglaubliche viele so synkende To-Do irgendwas Listen Eigentlich habe ich mir das mal wieder installiert, weil irgendwie ich den Use Case hatte, dass ich so eine Einkaufsliste mit meiner Freundin synken will. Und der Matt sich ja bis jetzt weigert, das für sein Paperback zu installieren, zu implementieren. Hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass es irgendwie überhaupt nicht besonders viel Sinn macht, sowas über das Internet zu tun, weil meine Freundin da nie reinguckt.
Doof.
Surprise, surprise. Aber ich habe einen anderen Use Case dafür gefunden, und zwar so für so kleine Projekte, an denen ich gerade so rumschraub, wo ich jetzt nicht unbedingt das irgendwie öffentlich haben will oder wo ich jetzt nicht irgendwie GitHub-Issues oder sowas haben will, sondern wo ich einfach nur eine Möglichkeit haben will, ich habe irgendwie eine Idee für ein kleines Feature oder sonstige Dinge, und ich habe halt irgendwo mein iPad, mein Handy, mein Computer, sonst was habe ich irgendwo immer zur Hand, und dann kann ich einfach die Sachen reintippen, und wenn ich dann mal kurz ein paar Minuten Zeit habe, dann gucke ich mir einfach die Liste an, greife mir dann To-Do raus und kann dann irgendwie produktiv lustige Dinge tun. Und dafür taugt es eigentlich ganz gut. Also das synkt, man kann da halt irgendwie auch Sachen mit anderen Benutzern sharen und als gelesen markieren und sonst irgendwas, und kann man benutzen. Also ich habe das mal so vor zig Jahren benutzt, habe dann auch furchtbar drüber rumgeheult, weil die ja mal irgendwie gemeint haben, sie müssten jetzt Wunderkit pushen, und das war nicht so cool. Und irgendwann gingen auch mal deren Server nicht, und meine ganzen Apps die ganzen Apps haben dann mehr oder weniger meine To-Dos vergessen und so. Aber so die neuen Versionen der Apps sind eigentlich recht hübsch gemacht und so in der Free-Variante eigentlich auch ganz gut benutzbar, und im Zweifelsfall kann man die Listen auch irgendwie sharen, und Social und sonstige Dinge benutze ich alles nicht, sondern ich benutze es halt mehr als kleines Projektmanagement-Tool für kleine Projekte, an denen ich so ab und zu in meiner Freizeit rumschraub.
Also wenn ich so kleine Projektdinge habe, dann nehme ich dafür normalerweise einfach mein Wiki her, das Tiddly-Wiki. Und da werfe ich das dann einfach in so ein Dings mit rein zu dem Topic.
Klar.
Und dann
klar.
Ist es quasi gut genug für mich, weil
ist auch ein valider Use Case oder eine valide Lösung dieses Problems. Bei mir ist es halt oft so, mir kommen solche Ideen dann halt oft, wenn ich keinen richtigen Computer zur Hand habe.
Oh.
Und ich gehe halt nicht ständig mit dem Laptop im Rucksack aus dem Haus, aber ich habe halt irgendwie mindestens mein iPhone oder wenn ich auch noch mein iPad dabei, und dann kann ich das, oder ich kann das dann halt auch irgendwie offline machen, und wenn die Geräte dann halt wieder irgendwie Internet haben, dann synken sie halt. Ich habe bis jetzt noch keine großen Sync-Konflikte gehabt, deswegen ist das gut genug. Aber dafür ist es halt für mich ganz nett, weil ich kann halt auch einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee für ein kleines Feature oder so, und ich bin irgendwie in der Bahn oder lauf draußen rum oder ich bin jetzt kurz vorm Schlafen gehen und will noch nicht noch extra einen Laptop aufklappen, dann kann ich da auch einfach kurz mein Handy nehmen und es da reintippen, und dann taucht es irgendwann auf meinen anderen Geräten auf, und dafür ist es halt ganz nett.
Okay, also was vielleicht da auch ganz cool ist, einfach immer ein kleines Heftchen oder ein Papierzeugs dabei zu haben.
Das ist tatsächlich, ich habe mir vor einer Weile mal so einen kleinen Notizblock gekauft, den ich auch so ab und zu benutze. Das Problem ist bloß, ich vergesse den immer. Ich finde ja dieses Gefühl, irgendwelche To-Do-Listen auf Papier durchstreichen und abhaken zu können, total befriedigend.
Geil.
Und also das ist auch echt viel, viel besser als bei irgendwelchen Apps oder so. Allein dieses Gefühl, dann diesen Text verunstalten zu können, indem er ihn durchstreicht, ist schon ziemlich cool.
Ja.
Mein Problem ist, diesen Notizblock, der liegt jetzt momentan bei mir auf dem Schreibtisch, aber wenn ich dann halt irgendwie aus dem Haus gehe oder so, ich vergesse dann halt immer einzupacken, aber mein Telefon habe ich halt immer dabei.
Ja.
Und das vergesse ich halt auch nicht, weil da fühle ich mich nackt, wenn in der rechten Hosentasche irgendwie wenn die leer ist.
Ja, das kenne ich aber. Auch wenn ich mein Telefon eigentlich gar nicht so dringend brauche, aber irgendwie ist das ein komisches Gefühl.
Ja, also es gibt bei mir so Handy, Schlüssel, Geldbeutel und vielleicht noch ein Fitbit, da fühle ich mich irgendwie nackt, wenn ich ohne die aus dem Haus gehe.
Ja. Ich habe übrigens so ein super cheap Dings-Armband gekauft für irgendwie $13, so ein Fit-Armband von Xiaomi, glaube ich.
Okay.
Ich wollte jetzt mal schauen, ob das für Sleep-Tracking funktioniert, weil es blöd, wenn ich quasi... Also ich kann mein Telefon ja nicht nehmen, weil ich ja neben meiner Freundin schlafe und dann Wollte ich mal schauen, ob das tut. Und das hat $13 gekostet. Und das ist quasi, worst case ist, dass das nicht funktioniert.
Ja, also ich habe das mal mit meinem Fitbit probiert. Ich habe das dann auch relativ schnell wieder gelassen, weil ich das irgendwie seltsam finde. Also ich bin halt überhaupt nicht gewohnt, irgendwas an meinem Handgelenk zu haben. Und ich finde es dann irgendwie seltsam, wenn da so ein Fremdkörper, den ich den ganzen Tag über sonst nicht habe, an meinem Handgelenk rumhängt. Aber ja.
Ja, mal aus. Ich werde es einfach ausprobieren und ich werde dann
darüber berichten. Probier es mal aus, kannst ja mal berichten.
Genau.
Ja. Ja. Gut. Also von Xiaomi habe ich, glaube ich, vor kurzem habe ich mal so In-Ear-Kopfhörer probiert. Die waren ganz okay. Die haben irgendwie nach Schokolade gerochen, was ich sehr seltsam fand.
Eigentlich. Willst du halt vielleicht nicht in deine Ohren stecken, aber sonst ist
ja,
Schokolade schon gut.
Ja, die hatten so ein paar Probleme, aber muss ich jetzt, glaube ich, nicht drüber. Nee. Also sind so Low-Budget-Geschichten
ja,
gewesen.
Ja, ja, klar.
War ganz okay.
Documents 5.
Documents 5.
Documents 5, genau. Also ich habe, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe das ist eine App, die ich eigentlich für meine Eltern irgendwie mir rausgesucht habe. Und zwar ist das eine kostenlose App und die erlaubt es dir quasi, Inhalte aus irgendwelchen Cloud-Speichern offline auf ein iDevice zu laden. Und das ist schon mal ganz cool. Also du kannst halt irgendwie bestimmte Ordner aus einer Dropbox oder aus Google Drive oder ich glaube auch OneDrive oder irgendwie iCloud sogar, die kannst du dann halt irgendwie so sagen, sync mal und mach das mal offline. Und ich habe halt den Fall, dass meine Eltern so sich auch vor kurzem ein iPad gekauft haben, unter anderem auch für geschäftliche Sachen, um irgendwelchen Kunden Bilder von Sachen, die sie so tun, zu zeigen. Und das ist halt irgendwie blöd, weil dann brauchen sie halt irgendwie einen Weg, um die ganzen Bilder auf das iPad zu bekommen und irgendwie Sync ist ja dann eh immer so ein bisschen komisch und dann haben sie halt unterwegs kein Internet, weil das Teil nur Wi-Fi hat und so. Und mit der App funktioniert das eigentlich ganz gut, weil du machst halt das Ding auf und lässt es halt synchronisieren und der macht es dann und dann hast du halt deine Inhalte lokal auf dem Gerät. Und ich benutze es jetzt zum Beispiel für irgendwelche PDF-Paper, die ich mal lesen will oder so. Ich habe dann halt so einen gesynkten Ordner auf meinem iPad oder für irgendwelche kleinen Videoscreencasts oder sowas. Das sind dann die ganzen Sachen, die synke ich mir dann einfach offline und kann dann halt in der Bahn so mal irgendwelche Dinge angucken, irgendwelche Papers lesen, sonst irgendwas. Und wenn ich es dann halt irgendwie gelesen habe, dann kann ich es wieder löschen und dann verschwindet es auch aus meiner Dropbox. Und das ist eigentlich so ganz nett.
Okay.
iFixit? Und,
Achso.
Ja, also was halt das Geschäftsmodell von denen ist, also dieser Documents 5 PDF-Reader, sonst was, also das Ding spielt auch irgendwie Videos ab oder Audiodateien und du kannst damit Sachen runterladen und deine Dropbox reinpacken, was auch ganz nett ist. Also du kannst zum Beispiel damit PDFs runterladen und direkt in die Dropbox packen. Und die haben halt noch andere Apps wie Calendars, wie irgendwie Scanner Pro und wie PDF Expert und so, die kosten dann halt Geld und die integrieren sich dann in dieses. Also das ist mehr so ein Dateimanager und dann die Apps, die halt quasi mit diesem Teil sich integrieren, die kosten dann halt Geld. Aber man kann es halt auch ohne diese extra Funktionalität von den anderen Apps benutzen.
Okay.
iFixit App, ja, es gibt eine iPhone und iPad App von iFixit und das ist ganz praktisch, weil ich hatte vor kurzem den Fall, dass ich so mehrmals hintereinander ein iPhone auseinanderbauen musste, weil ich doof bin.
Okay, das ist gut.
Also das ist so der Hauptgrund. Da ist es halt ganz nett, wenn man dann halt, also ich habe es dann halt so gemacht, ich habe mein iPad aufgestellt, habe diese App drauf aufgemacht, habe dann die Anleitung, wie man dieses iPhone auseinandernimmt und wieder zusammenbaut, halt einfach auf dem iPad aufgemacht und dann konnte ich halt da halbwegs ordentlich arbeiten und musste nicht irgendwie einen Laptop da stehen haben und da kann man halt auch so seitenweise durchwischen und sieht dann die einzelnen Schritte und so. Das ist schon ganz nett. Der Bildschirm bleibt dann halt auch an, sodass halt nicht irgendwie dann so alle paar Minuten man das Gerät anlocken muss und so. Ja, ja, und jetzt hat meine Freundin wieder ein funktionierendes iPhone mit einem neuen Display und einem neuen Akku, wobei das Display nicht nötig gewesen wäre, das habe ich kaputt gemacht. Ja, es ist irgendwie beim iPhone 5 ist so ein bisschen uncool, da muss man mit so einem Saugnapf das Display anheben, damit man das so aufhebeln kann. Und ich habe halt so stark dran gezogen und habe dann das Displaykabel mit abgerissen.
Nein. Und du hast komplett Display ausgetauscht?
Naja, das ist halt so ich hätte jetzt nicht, gewusst, wie man das, also ich habe da halt einen integralen Stecker aus diesem Display rausgerissen und ich hätte jetzt nicht gewusst, wie man das da wieder reinkriegt. Und dann war ich jetzt zu faul und habe einfach ein neues Display gekauft.
Kannst das alte ja noch verkaufen.
Das alte Display, weiß sagst du, für Bastler sicherlich kein Problem.
Ja. Genau. Ich weiß gar nicht. Ja, das.
Okay, ich habe noch ein anderes Projekt, nämlich den Y-Fisher und das ist Fast Automated Phishing Attacks Against Wi-Fi Networks und das ist quasi, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen, die Grundidee ist quasi, du hast so ein Hotel-Gast-WLAN quasi und du hast dann diese Software auf deinem Laptop und startest du die und dann das erste, was passiert, ist quasi, dass die ganzen Clients, die um dich herum drumherum sind, werden alle deauthenticated, weil du quasi solche Pakete einfach senden kannst und dann müssen sich die Clients dran halten, weil und ist so und danach machst du quasi den gleichen Access Point auf, funkst nur stärker als der Access Point selber und spoofst quasi dieses Einlog-Portal, weil du kennst das ja, weil du das ja gesehen hast von dem anderen, von dem echten Portal und kannst dann quasi so die Credentials, die man da halt bei diesem Portal eingeben muss, quasi von anderen Leuten ergaunern. Super. Und das ist eigentlich eine krasse Sache, weil das halt schon echt super smooth ist, das komplette Projekt, weißt du?
Ja, das ist schon
total fertig und bunt und alles. Ja. Und die denken so, oh mein Gott, das ist echt krass.
Ja. Also das ist ja eh, finde ich, so eine Krankheit, so Hotel-Wi-Fi. Ich finde es echt eine Frechheit, dass man jetzt im Jahr 2015 in irgendein Hotel geht und dann drosseln die einem irgendwie die Internetanbindung auf 512K. Ja. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Auf Edge einfach.
Ja, das ist einfach Edge. Edge ist kein Internet, wie wir schon gelernt haben.
Ja.
Fuck. Wie wir schon hart gelernt haben.
So oft. So oft.
Gut. Dann machen wir Schluss für heute.
Ja, nächstes Mal kommt der Fly bestimmt mit seinem Projekt ran.
Genau.
Hoffen wir es mal. Ja, wir müssen einfach irgendwie weniger Themen machen oder so.
Weniger News. Wir hatten
schon voll wenig News.
Es standen am Anfang der Sendung nur zwei Sachen drin. Ich weiß gar nicht, wie wir das wieder geschafft haben.
Ja, das ist plötzlich so viel geworden. Ja. Plötzlich explodiert einfach. Nee, wir sind einfach ganz viel abgeschweift und haben dann über andere interessante Dinge geredet. Ja, was ja auch nicht schlecht ist. Echt ganz viel geworden. Ja, und wir wurden Wikipedia-sniped. Ich glaube, 3/4 dieser Sendung ist wahrscheinlich irgendwelche Wikipedia-Artikel vorlesen.
Oh, ist ja auch schön. Und man kann ja gar nicht
die ganze Wikipedia kennen. Auf jeden Fall.
Schön.
Okay. Gut. Dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Dinge.
Habt Spaß.
Computer. Am Gerät.
Derpy.
Und
Internet. Bis
in zwei Wochen.
Karate. Wollte ich auch mal sagen. Xenim.
Was? Xenim?
Gut. Xenim. Genau, Xenim.
Xenim. So. Xenim ist der große Bruder von Xena.
Nicht? Das wäre dann Xener, oder?
Also Xener.
Xenher, vielleicht.
Xenher.
Okay. Oh mein Gott,
Schluss. Tschüss.
Ciao.
So, hat funktioniert. Sehr gut.